Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Ja, also Wolfsburger Mannschaft tut mir definitiv nicht leid. Da gibt es andere, die mir leid tun, Wolfsburger nicht. Ja, war ein interessantes Spiel. Gutes Spiel, denke ich, auch für die Zuschauer.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, Mitleid war leider aus bei Sandro Wagner vom FC Bayern, zumindest für den VfL Wolfsburg. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 162 zu diesem 23. Bundesligaspieltag, der in dieser Sekunde, in der wir aufzeichnen, nämlich am Sonntagabend, noch nicht vollständig beendet ist. Aber dazu sage ich noch gleich ein paar Worte. Zuerst möchte ich euch gerne meine Gäste vorstellen und ich freue mich sehr auf eine Runde mit Mara Pfeiffer, der @Wortpiratin. Sie schreibt auch Kolumnen bei der Allgemeinen Zeitung. Sie schreibt gerade auch an einem Krimi, der ebenfalls im Umfeld des ersten FSV Mainz 05 spielt. Ob darin auch der Abstieg vorkommt, das muss uns jetzt beantworten. Servus Mara.
Hallo Max. Nein, kein Abstieg und Krimi-Manuskript am Freitag abgegeben.
Yay. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr, sehr danke.
Cool. Aber es ging nicht um Abstiegskampf.
Ja, doch, um den Abstiegskampf schon, aber da das Buch im Jahr 2017, hauptsächlich im Februar und dann abschließend noch kurz im Mai angesiedelt ist, kommt natürlich kein Abstieg darin vor.
Okay, sehr schön. Da sind wir gespannt drauf. Es liegt ja auch nahe, wenn man im Abstiegskampf steckt, das als Krimi zu bezeichnen. Und ebenfalls mit dabei, aber nicht aus Gründen des Abstiegskampfes, Manuel Breuer, der @Binger05 bei Twitter. Er ist beim Vollraute-Podcast immer wieder dabei und er hat einen Blog namens halbangst.de. Servus Manuel.
Ja, grüß euch. Hallo.
Sehr schön, dass das geklappt hat hier in dieser Konstellation, dass wir über den 23. Bundesligaspieltag sprechen können, ohne das Montagabendspiel. Wir werden nicht über Frankfurt gegen RB Leipzig sprechen. Aus verschiedenen Gründen habe ich bei Instagram und im Forum gepostet. Erstmal hat es terminliche Gründe. Ich schaffe es gar nicht, am Dienstag aufzunehmen. Und dann finde ich auch, die DFL sollte sich nach dem Rasenfunk richten und nicht der Rasenfunk nach der DFL. Wenn das Spiel ganz, ganz, ganz besonders toll war, dann werden wir es in der nächsten Schlusskonferenz noch nachbesprechen. Ich glaube, das werden wir alle überleben, hier in dieser Runde mal über 8 Spiele zu sprechen. Ich rechne nur mit 2 Stunden 15 Minuten.
Ja, vor allen Dingen, wenn die beiden Vereine, die rausfallen, RB und die Eintracht sind, dann ist es natürlich also ganz schmerzfrei. Grüße!
Ja, Grüße an der Stelle. Der entsprechende Herr wird sich angesprochen fühlen. Bevor wir loslegen, danke ich sehr herzlich Tillmann, Kopp Holger, Enrico, Rainer und Martin Zelder. Alle 5 sind Mitglieder im Rasenfunk Supporters Club. Wer uns unterstützen möchte, kann das tun unter rasenfunk.de/unterstützen oder indem er uns auf iTunes Rezensionen schreibt und Sterne gibt. Das ist eine Form, in der wir auch gerne Support entgegennehmen. Aber jetzt wollen wir über den Bundesligaspieltag sprechen und lasst uns gleich beginnen mit diesem Wolfsburg-Spiel, das wir im Intro schon so ein bisschen angekündigt haben. Sandro Wagner bei den Kollegen vom aktuellen Sportstudio hatte das gesagt, mit dem fehlenden Mitleid. Und warum hätte Wolfsburg überhaupt Mitleid verdient gehabt? Tja, weil sie lange ganz gut im Spiel waren und bis zur 91. Minute einen Punkt mitgenommen hätten. Dann aber gab es einen Strafstoß nach Foul von Itta an Robben und den hat dann Robert Lewandowski verwandelt, anders als Arjen Robben selbst ein paar Minuten vorher, der einen Strafstoß verschossen hat. Thiago ist zurückgekehrt bei den Bayern. Martinez hat sich in der zweiten Halbzeit viel in die Angriffe mit eingeschaltet. In der zweiten Halbzeit, nach einer sehr verpennten, hat der FC Bayern 14:2 Torschüsse gehabt und so eben dann auch das Spiel gewonnen. Und vor dem Spiel hat Martin Schmidt gesagt, der Trainer des VfL, das Spiel gegen Bayern wäre das einzige, wo endlich mal die Leistung bewertet werden würde und nicht das Ergebnis. Und dann frage ich dich, Manuel, wenn wir uns dann mal nur die Leistung angucken und nicht das Ergebnis, was kommt denn dann da für eine Wertung heraus?
Ja, ich würde sagen, okay, zufriedenstellend. Die Frage ist dann, was du damit wirklich machst, weil letzten Endes sowas natürlich auch mal psychologisch zum Problem werden kann. Ich glaube, Wolfsburg ja, hat jetzt so ein bisschen dieses Problem, was sie mit der Saison und auch dem Trainer letzten Endes, das hat er ja auch in der letzten Folge, hatte das ja ein bisschen so angesprochen, was damit passiert noch weiter. Und zumindest will man dann aus so einer Leistung noch irgendwie einen Punkt mitnehmen, zumindest wenn man, oder vor allem, wenn man lange, eigentlich relativ lange führt, ja. Ich fand es zu größeren Teilen okay, aber es war letzten Endes, war das so ein, ja, Build-up, also gegen Ende, dass du merktest irgendwie, ich habe kurz mal drauf geguckt am Ende, als Lewandowski reinkam, dachte ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der am Ende noch den Deckel drauf macht und genauso ist es ja dann gekommen. Also sicherlich okay, ich fand diesmal auch, was Origi und so vorne anging, als in der Formation, gute Leistung im Rahmen, aber ja, letzten Endes wird dir das dann auch ergebnistechnisch zum Problem, wenn du aus so einem Spiel auch nichts mitnimmst.
Mara, du hast dir es ja bestimmt schon mal unter dem Gesichtspunkt angeguckt der Gegnerbeobachtung, denn der VfL wird ja jetzt dann als nächstes beim ersten FSV Mainz 05 spielen. Hast du da Sorgenfalten auf der Stirn bekommen während dieser 90 plus x Minuten?
Ehrlich gesagt nicht, aber das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich finde, dass Wolfsburg von einem Spiel aufs andere immer ein sehr unterschiedliches Gesicht zeigt. Also von daher gesehen kann man nicht unbedingt darauf schließen, wie sie jetzt gegen uns auftreten werden. Ich glaube aber auch, also da wir ja Martin Schmidt gut kennen aus der letzten Saison und auch aus der Saison davor, für den sind diese Bayern-Spiele in den letzten Jahren zu was Besonderem geworden, weil er ja tatsächlich einer der Trainer war, dem es häufig gelungen ist, tatsächlich eben zu punkten, also sei es direkt ein Sieg oder zumindest eben unentschieden. Von daher gesehen kann ich mir vorstellen, dass er auch relativ lange dran geglaubt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass er es gut geschafft hat, der Mannschaft vorher zu vermitteln, dass sie da eine Chance haben. Und umso bitterer, glaube ich, ist es dann am Ende psychologisch, wenn du so saublöd verlierst. Und ich meine dann auch noch durch einen Elfmeter ist saublöd. Da musst du halt einfach wegbleiben, gerade wenn es irgendwie Robben ist. Also die irgendwie Spielintelligenz brauchst du dann in der Situation. Ich denke mal, dass da der Abstiegskampf halt natürlich auch eine Rolle spielt, dass man sich in der Situation nicht schlauer verhält. Und mir hat es eigentlich gefallen, dass es genau so ausgegangen ist, weil ich erwarte, dass das bei denen schon einen Knick irgendwie reingebracht hat. Und ich empfange lieber Wolfsburger, die unglücklich kurz vor Abpfiff verlieren, als Wolfsburger, die mit einem Punkt gegen die Münchner von zu Hause zu uns anreisen, ehrlich gesagt.
Ja, das ist sehr gut nachvollziehbar. Ich will jetzt mal ein bisschen die Gegenposition einnehmen, denn wenn wir mal das Ergebnis rausnehmen, so wie es ja Martin Schmidt gefordert hat, dass man nicht danach guckt, dass es bis zur Nachspielzeit ein Punkt war und dann kein Punkt, dann finde ich, war die Leistung nämlich nicht gut. Wolfsburg war in der ersten Halbzeit besser, aber das hatte weniger mit dem VfL zu tun als mit dem FC Bayern. Die haben 8-mal gewechselt, haben fürchterlich gespielt. Wolfsburg hatte insgesamt nur 3 Torschüsse, einer davon aufs Tor, 2 sind aus Standards entstanden, also nur einer aus dem Spiel heraus. Ich fand, ja klar, gegen den FC Bayern kannst du verlieren, aber ich fand auch die Leistung nicht gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine unpopuläre Meinung ist oder ob das so ein bisschen meine Brille ist, aber in der zweiten Halbzeit hat man sich in einer Art und Weise in die eigene Hälfte drängen lassen. Süle und Martinez waren zum Teil Achter, sind richtig weit und es gab keinerlei Entlastung mehr. Und das Zustandekommen des Ergebnisses war zwar ärgerlich für den VfL, aber wenn wir das machen, was Martin Schmidt vorher gefordert hat, nämlich mal nur auf die Leistung gucken, dann finde ich, war das überhaupt kein gutes Spiel. Und mich wundert es auch so ein bisschen, dass das so in der Berichterstattung ein bisschen anders dargestellt wurde, hängt halt wahrscheinlich dann doch mit dem Ergebnis zusammen. Aber
echt, aber habe ich gar nicht so empfunden. Ja? Also weil ich habe von dem Spiel tatsächlich auch nur die Zusammenfassung gesehen und genau die Geschichte, dass die Bayern gerade in der ersten Halbzeit eigentlich überhaupt nicht stattgefunden haben und dass man da eben diese Wechselorgie gemerkt hat, ist eigentlich, also das, was ich irgendwie so gelesen und geschaut habe, hat da mehrfach Erwähnung gefunden und dass halt gerade die Einwechslung von Müller, aber eben auch von Lewandowski dann den Unterschied gemacht haben. Und ich fand es auch bezeichnend, dass Müller eben im Interview nach dem Spiel gesagt hat, der Unterschied zu manchen Jahren vorher ist, dass obwohl es ja im Prinzip in der Liga, also was heißt im Prinzip, obwohl es in der Liga einfach um gar nichts mehr geht für die Bayern, dass sie trotzdem irgendwie noch den Biss haben. Ich mir so dachte, na gut, nach allem, was ich über das Spiel jetzt mitbekommen habe, gilt es aber halt offensichtlich nicht für alle, aber umso besser, wenn man dann halt so einen bissigen Müller noch von der Bank reinwerfen kann.
Ja, absolut.
Ja, ich glaube, das ist auch dahingehend geschuldet, dass einfach im Moment so ein bisschen Ribéry und Robben so ein bisschen denen so ein bisschen diese letzte Normalleistung abgeht. Und ich glaube, wenn man die rausnimmt dann aus so einem Spiel, dann wirkt es aus Bayern Sicht oder aus einer vielleicht leicht nicht neutraler Sicht oder vielleicht sogar pro Wolfsburger Sicht ein bisschen anders mit in der Bewertung. Aber du hast sicherlich recht, dass da Trickpunkte zu wagen sind. Klar, die Zahlen letzten Endes sprechen natürlich dann insgesamt für die Leistung der Bayern. Ich meine, gerade was die Zentrale angeht, also Tolisso und Thiago war natürlich eine extreme Dominanz da. Es ist so eine Perspektivengeschichte. Aber normalerweise ein Spiel, wo ich sagen muss, da wäre so Wolfsburg in der Situation mit einem Punkt minimal rausgegangen. Also das ist aber diese Saison mit den Bayern einfach so, dass dann echt noch jetzt unter Heinkes dran gezogen wurde. Ich habe jetzt noch festgestellt, dass das jetzt schon eine ganze Halbserie ist, weil das Hinspiel war, glaube ich, das letzte Spiel unter Ancelotti, das 2-2, sind wir schon wieder so weit. Fühlt sich noch nicht so lange an, aber ja, das ist im Moment gibt es nur wenige, die den Bayern Punkte abnehmen können. Und bei denen wird es dann auch zum Fluch, wie wir vielleicht später noch besprechen.
Ich glaube aber auch, dass das von Martin Schmidt ein ganz intelligenter Kniff ist, zu sagen, das ist irgendwie ein Spiel, wo du am Ende nicht über das Ergebnis bewerten darfst. Weil wenn du tatsächlich dann in die Situation kommst, dass du was holst, bewerten natürlich alle trotzdem über das Ergebnis. Und wenn du nichts holst, aber lange zumindest dem Anschein nach mitgehalten hast, dann wird also hinterher auch keiner auf die Mannschaft einprügeln. Von daher gesehen hat er das eigentlich ganz schlau eingefädelt mit dieser Bemerkung.
Ja.
Also kommt dann vielleicht auch diese Berichterstattung zustande, wie du sie jetzt wahrgenommen hast. Weißt du, dass alle so denken, boah, der Martin Schmidt hat es ja vorher gesagt und die haben ja immerhin geführt bis zur, 64. Also kann es ja so schlecht nicht gewesen sein.
Ja, es sah ja auch ganz lange nicht schlecht aus, nur meiner Meinung nach lag das eigentlich fast nur an den Bayern und nicht an Wolfsburg, nämlich an völlig abgemeldeten Robben und Ribéry. Ich habe es schon vertwittert, aber insgesamt 4 erfolgreiche Dribblings auf Seiten des FC Bayern. Das hast du, wenn Robben und Ribéry in der Startelf stehen, hast du das nie. Und 2 davon hatte Thiago. Ein erfolgreiches Dribbling hatte Ribéry und Robben hatte auch ein erfolgreiches bei 11 Versuchen. Vielleicht nehmen wir noch das, das zum Strafstoß geführt hat, mit rein. Das wäre auch ein erfolgreiches gewesen. Aber trotzdem 2 von 12 wären das dann. Unglaublich.
Extrem, und extrem, ja. Da hast du normalerweise mehr vom Mannschaftsbus bis in die Kabine, ne, quasi.
Genau. Also, da merkt man richtig langsam das, was immer angekündigt wurde, der Umbruch, der kommt. Aber das wurde jetzt auch schon häufig genug, glaube ich, in der Schlusskonferenz thematisiert. Da muss man jetzt halt gucken, wie die Bayern mit umgehen. Aber dass man halt so wenig Entlastung hinbekommen hat, fand ich. Also für mich war die symbolische Szene dieses Spiels, war, dass sich Maximilian Arnold kurz vor Schluss nach einem Foul und dann, meiner Meinung nach, kriegt er die gelbe Karte, vor allem, weil er den Ball dann wegschlägt aus Frust, die 5. gelbe Karte holt und deswegen in Mainz nicht spielen darf. Einer der konstantesten und besten Spieler des VfL. Das hat für mich eigentlich diese 90 Minuten perfekt zusammengefasst aus Wolfsburger Sicht. Es war irgendwie dämlich. So ein bisschen.
Ja, ich sag doch, für uns ist es perfekt gelaufen und dann noch zu lange geführt, um jetzt diese Woche den Trainer zu entlassen, zumal es schon das Freitagsspiel ist. Also besser hätte es eigentlich für Mainz nicht ausgehen können.
So kann man das durchaus sehen. Und ich wundere mich über einige Dinge, wie in Wolfsburg die Sachen gerade ablaufen. Also es gab diesen Boykott der Fans, da werden wir sicher heute noch häufiger drüber sprechen, denn viele Vereine, die unten drin stehen, haben Probleme und Unstimmigkeiten gerade zwischen Mannschaft und Fans. Beim VfL Wolfsburg hat sich dadurch geäußert, dass die Ultras erst nach 19 Minuten 45 Sekunden in ihren Block reingegangen sind und sowohl Olaf Rebbe als auch Martin Schmidt haben unter der Woche gesagt, ja, das ist doch super, das ist doch ein tolles Zeichen, und Martin Schmidt hat gesagt, ja, das unterstreicht ja nochmal das, was ich den Leuten in der Mannschaftssitzung sage, dass jetzt wirklich 5:12 ist. Und das ist natürlich auf der einen Seite verständlich, dass man sich da dann rhetorisch dranhängt und eher auf die Seite der Fans stellt und die Mannschaft in die Pflicht nimmt. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch, das riecht so ein bisschen nach Verzweiflung. Also wenn Martin Schmidt seinen Spielern nicht anders klar machen konnte bisher, dass 5:12 ist, ja, wie denn dann? Also haben die mal auf die Tabelle geguckt? 14. Tabellenplatz, 24 Punkte, 1 Punkt Vorsprung vom Relegationsplatz. Also ich finde irgendwie ganz viele Dinge in Wolfsburg gerade merkwürdig.
Ja, aber findest du nicht, also ohne, man hat ja langsam irgendwie so die Twitter-Beißhemmungen, weil man zu viele nette Menschen kennt, die zu jedem Verein halten, aber findest du nicht, dass sich das in Wolfsburg in den letzten Jahren auch so ein bisschen durchzieht? Also ich meine, wenn die Schmidt jetzt tatsächlich noch entlassen sollten, was ich nicht für unwahrscheinlich halte, dann ist das, wenn ich nicht ganz falsch mitgezählt habe, das zweite Jahr hintereinander oder die zweite Saison, in der sie gleich zweimal den Trainer wechseln. Und so ein bisschen, finde ich, also riecht das aus Wolfsburg schon länger nach Verzweiflung.
Ja,
also die Konstanz ist doch da komplett weg.
Ja, das stimmt. Die Konstanz in der Verzweiflung und Misere ist da, das stimmt.
Und genau, und anders als man es irgendwie so aus der Entfernung beobachtet, hat sich ja wohl zumindest irgendwie, was die Heimbilanz angeht, der Fansupport in den letzten Jahren, also ich meine, Wolfsburg, ne, gehört ja immer noch zu den Vereinen, wo es immer so heißt, die fahren auswärts und bringen 3 Leute mit, aber die haben ja bei den Heimspielen eigentlich eine ziemlich gute Stadionauslastung erreicht, und von daher gesehen, wenn man da jetzt als Fanbasis sich so entwickelt hat, also kann ich schon nachvollziehen, dass man solche Geschichten dann macht. Ich meine, das Banner, was sie hatten, war ja, glaube ich, irgendwie dieses Fußball ohne Leidenschaft, ohne uns. Also finde ich jetzt irgendwie nicht völlig verkehrt. Ich bin immer gegen, man geht mit so einer Aggressivität irgendwie gegeneinander, aber dass man aus der Fanszene heraus in einem anhaltenden Support dann auch mal so ein Zeichen setzt, finde ich schon in Ordnung. Sie waren ja dann den Rest des Spiels auch wieder da.
Ja, genau, dagegen will ich auch gar nichts sagen. Ich finde nur den Umgang damit interessant. Ich gehe nach dem auch jetzt, was man gegen Bayern gesehen hat, auch wenn es ein knappes Ding war und so weiter und so fort, aber dieser Irrtum mit Martin Schmidt, glaube ich, wird korrigiert werden, denn er lässt einfach nicht den Fußball spielen, der auch zum Kader passt. Man hat mit Andris Jonker, man hat sich auf Andris Jonker festgelegt, obwohl es anscheinend schon im Sommer da einige Zweifel gab. Andris Jonker will einen Ballbesitzfußball spielen lassen. Genau danach hat man den Kader auch bestückt. Und dann hat man mit Martin Schmidt einen Umschalttrainer geholt und es passt einfach hinten und vorne nichts beim VfL Wolfsburg. Ja, das zieht sich jetzt auch schon über eine längere Zeit, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, selbst sollte jetzt der VfL bei Mainz gewinnen, das kann ja immer passieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das langfristig funktioniert. Irgendwie greifen mir da zu viele Dinge nicht ineinander und ich habe mich jetzt die ganze Woche nochmal näher mit dem VfL beschäftigt und mir dieses Spiel nochmal angeguckt und vielleicht bewerte ich da auch manche Dinge über, aber meiner Meinung nach kann das nicht gut gehen.
Ja, aber ganz ehrlich, also erstens nein, es kann nicht passieren, dass Wolfsburg am Freitag in Mainz gewinnt und zweitens, wer sich in den letzten Jahren, also vor dieser Saison, auch nur 3 Spiele der Mainzer am Stück angeschaut hat, der kann nicht der Meinung gewesen sein, dass Martin Schmidt mit dem Fußball, den er spielen lässt, nach Wolfsburg passt. Als die verkündet haben, dass sie Martin Schmidt engagiert haben, habe ich mich irgendwie also auch auf Twitter und so weiter höchst amüsiert gezeigt und bin dann mehrfach irgendwie so ein bisschen kritisch gefragt worden, ob ich jetzt Schmidt runtermachen will, wo ich damals schon gesagt habe, nicht im Entferntesten, aber das, was man in Wolfsburg angeblich möchte und gemessen an dem, was an Jonker kritisiert wurde, ist Schmidt der komplett falsche Trainer. Das kann nicht funktionieren, es sei denn, der hat jetzt in der kurzen Zeit, die er irgendwie Pause gemacht hat nach der Saison in Mainz, sich also komplett neu aufgestellt vom System her und wie man jetzt sieht, hat er das halt eben nicht. Also ich meine, das war sowas von Bums klar von vornherein. Ich habe das nie verstanden, wie diese Konstellation irgendwie zustande gekommen ist. Ist mir ein Rätsel. Gucken die sich dann nicht an, was der Trainer vorher gemacht hat?
Ja, oder man hofft auf den Korkut-Effekt. Man soll ja auch einen Trainer nicht bewerten, bevor er beim neuen Verein losgelegt hat. Wenn wir irgendwas. Ja, naja, es hätte ja auch irgendwie funktionieren können. Also mit
Umschaltspiel. Ja, aber reden die vorher nicht miteinander, weißt du?
Also ja, der wird ihnen schon gute Sachen erzählt haben. Also ich will ja als auch vielleicht gar nicht Martin Schmidt verstanden. Als Trainer generell, so wie du ja auch nicht, wollen wir ja beide nichts gegen sagen, aber es passt halt einfach nicht. Und jetzt muss man da wieder eine Kurskorrektur vornehmen und naja. Muss der VfL gucken, wie es hinbekommt. Jetzt dann eben auswärts bei Mainz 05 und dann zu Hause gegen Leverkusen. Und dann geht's nach Hoffenheim. Für die Bayern geht's jetzt weiter gegen Beşiktaş zu Hause und dann zu Hause gegen Hertha BSC. Wenn wir im Tabellenkeller sind, dann können wir auch über den Hamburger SV sprechen. Der hat mit Trainer Bernd Hollerbach nicht gewinnen können. Zu Hause gegen Leverkusen über eine Stunde lang kam nicht so besonders viel vom HSV. Vor allem am Anfang, Santos schenkt Bailey mit einem Ballverlust im eigenen 16er das 0:1, dann nimmt Hollerbach Mavrai raus und bringt dafür Hahn. Ganz kurz danach fällt das 0:2 nach einer schönen Kombination über die linke Leverkusener Seite, aber dann schenkt auch Leverkusen ein Tor her, verdattelt einige Kontersituationen, steht recht tief und dann reicht ein schöner Pass von Wallacy auf Hahn und das führt zum Anschluss und am Ende hätte auch noch der Ausgleich fallen können, ob verdient, das steht dann auf einem anderen Platz. So steht aber der HSV wieder ohne Punkte da und die Lage verschärft sich auch da. Beim Aufwärmen und über weite Teile der zweiten Halbzeit hing ein Transparent hinter der Kurve der Ultras mit dem Spruch, ich zitiere, bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt. Und gemeint ist natürlich die berühmte Erstliga-Zugehörigkeitsuhr. Die Mannschaft ging dann auch nicht in die Kurve und blieb auch der Mitgliederversammlung am Sonntag fern. Tja, Manuel, wie bewerten wir aus der Entfernung diese Situation beim HSV?
Ja, alles beim Alten, ne?
Also, das ist sogar ganz schön gemein.
Nee, also das, ich denke, diese fiese Spruchbandgeschichte, ich fand es eigentlich dann noch gut, dass Bruchhagen im Fernsehen gesagt hat, dass ihn das relativ locker lässt, im Sinne von, ich habe keine Angst, durch meine Stadt zu gehen, sagte er ja noch Samstagabend dann. Und letzten Endes muss man das nehmen. Ich glaube, aus vielen Aspekten dramatisiert sich so oder wird sowas dramatisiert. Das ist natürlich total daneben von der Formulierung, der Art und Weise, aber Letzten Endes sollte sich da sowohl die Mannschaft wie auch irgendwie die Fans einfach dem nächsten Spiel zuwenden und gut ist. Also bringt jetzt auch nichts, da noch irgendwie nachzuhaken oder irgendwie Probleme zwischen Fans und dem Kader weiter aufzuarbeiten über die Woche. Weil ich glaube, ja, wenn ich in dieser Saison dann schon seit Jahren hat der HSV andere Probleme, als sich das noch zusätzlich mit ins Boot zu holen. Und ja, das war ja auch so eine, ja, in weiten Teilen typische Leistung am Wochenende jetzt gegen Leverkusen. Also ich glaube, ich hätte mal zwischendurch in die Statistiken geguckt, stand es dann irgendwie 8-0 in Torschüssen oder 8-1 für Leverkusen. Und letztendlich ist das, glaube ich, nach der Ballbesitz noch, hat sich noch gedreht. Also dass Hamburg dann wirklich nach dem Tor ja noch stark aufgekommen ist. Aber ja, es ist nicht viel Gutes, was da bleibt, meiner Meinung nach. Also was so die Kaderleistung angeht oder an wen man sich jetzt da noch hochziehen soll. Es wird düster.
Ja, ich finde auch, dass man das nicht überdramatisieren sollte, weil es erstmal nur eine Meinungsäußerung von einigen wenigen da in der Kurve ist. Aber so auf einer größeren Ebene finde ich schon, also da bricht dem HSV schon etwas weg oder könnte ihm wegbrechen, was in den vergangenen Spielzeiten nochmal so eins der Argumente war, mit dem man sich auf den Relegationsplatz hieven konnte. Nämlich die Heimspiele waren immer ganz wichtig und auch der Support bei den Heimspielen. Jetzt war es nicht so, dass nach dem Anschlusstreffer kein Supporter war. Im Gegenteil, da war es wieder so, da hat sich so angefühlt wie die letzten Jahre auch. Aber sollte sich diese Kluft zwischen den Fans vergrößern oder dann irgendwie irgendwann doch zu Zuständen führen, wie man es jetzt in Wolfsburg hatte oder wie auch bei anderen Vereinen, dass eben ein so offener Bruch zwischen Fans und Mannschaft besteht, dass eben dann auch die Unterstützung fehlt, dann, ja, ich weiß nicht, im Abstiegskampf kommen einfach viele kleine Dinge zusammen, die passen müssen. Das sind auch ganz viele weiche Faktoren und da ist halt auch der Zusammenhalt mit den Fans einer der Faktoren. Und das, also dahingehend sehe ich das schon sehr kritisch, was da gerade
absolut
passiert.
Nein, absolut. Also um das nochmal so umzuformulieren, der Hamburger SV sollte sich selber den Gefallen tun, das nicht zu groß werden zu lassen. Natürlich kann man das intern behandeln, wenn da Kontakt zu der Fanszene da ist, aber das nicht so, sag ich jetzt mal, als Mauer bildend wirken zu lassen, dass da irgendwelche Gräben aufgetan werden, weil das war in der Tat der Rettungsanker der letzten Jahre, in den Heimspielen noch die nötigen Punkte sich zu erkämpfen, ganz klar. Ich erinnere mich da als Gladbacher immer auch leidtragend dran, weil wir haben da auch gerne immer Punkte gelassen, von daher, und das waren immer genau diese Spieler, wo du irgendwie denkst, dass die halbe Kurve irgendwie mit auf den Platz rennt, weil sonst keiner spielerisch was hinkriegt.
Passend, ja. Wobei, also was jetzt das Verhältnis zu den Fans angeht, also hat es ja in Hamburg durchaus in den letzten Jahren immer mal wieder Brüche gegeben, also gerade auch mit den einzelnen Ultra-Gruppierungen. Und es ist zwar so, wie ihr sagt, also dass dieser Heimsupport immer was war, womit die unheimlich gut gefahren sind und was wichtig war und der auch nicht weggebrochen ist, wo man eigentlich immer so vorm Fernseher saß und sich gefragt hat, wie das sein kann, dass diese tapferen Nordmenschen sich das also Wochenende für Wochenende wieder antun. Aber diese Saison, gerade jetzt in der Rückrunde, ist es ja, also zumindest nach meiner Beobachtung, schon so ein bisschen eingerissen, dass eben tatsächlich weniger Leute ins Stadion kommen und interessanterweise, zumindest bei den letzten Partien, sowohl Heimfans als auch Auswärtsfans. Ich finde es bei der Bewertung von solchen Spruchbändern immer so ein bisschen schwierig, dass man da mittlerweile so einen gewissen Empörungsmechanismus hat, weil natürlich ist es so, du siehst erstmal dieses Spruchband und da steht drauf, okay, bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch durch die Stadt. Dann ist es aber so, dass Wochenende für Wochenende in den Stadien gerufen wird, macht sie platt, schießt sie aus der Stadt, was sich dann halt eben auf die Gästefans bezieht. Ich fand es fast ein bisschen putzig, dass da stand, sie jagen sie durch die Stadt, weil ich mich gefragt habe, wie das irgendwie aussehen soll. Das hatte so ein bisschen was von Ringelpiez mit anfassen. Also ich glaube, dass man tatsächlich sagt, das ist jetzt eine Aufforderung zur Gewalt. Du hast natürlich dann die Handvoll Vollidioten, ja, die dann am Ende da irgendwie in die Luft schmeißen und offensichtlich der Meinung sind, sie verprügeln jetzt jeden Spieler einzeln und die sind das Problem. Aber ich mag diese Tendenz nicht. Jetzt natürlich nicht, also bei dir im Rasenfunk, Max, aber ich meine, ich denke, wir wissen, worüber ich spreche, dass dann in den Medien teilweise. Du hast dann diese drei Eskalationsstufen, ja. Du hast wirklich, und das betone ich, eine Handvoll von diesen richtigen Idioten. Du hast dann Leute, ein Frust, der sich über Jahre aufgestaut hat und hinter dem eine große Leidensfähigkeit steht, ja, die sich irgendwie in so einem Spruchband dann halt irgendwie mal also Luft macht, wo man dann schon sagen kann, ja, also muss man nicht überdramatisieren, finde ich persönlich. Und du hast dann immer noch die zehntausenden Leute in dem Stadion drin, also, und dann wird aber relativ schnell von einem Bruch gesprochen oder davon, dass jetzt in Hamburg auch wieder die Fans eskalieren und so. Also ich finde, da muss man immer so ein bisschen, da sind wir auch alle in der Verantwortung, die wir irgendwie uns zum Thema Fußball zu Wort melden, dass wir irgendwie mit der Sprache ein bisschen vorsichtig umgehen. Und wie gesagt, also ich glaube, dass Bruchhagen da ganz gut daran getan hat, was der Manuel gerade schon gesagt hat, dass er nochmal betont hat, er geht jetzt nicht irgendwie plötzlich angsterfüllt durch Hamburg, weil ich glaube nicht, dass es ernsthaft so ist, dass jemand damit irgendwie rechnen muss, dass er in Hamburg dann jetzt plötzlich als Spieler da irgendwie verdroschen wird. Und ich finde es ehrlich gesagt auch fast ein bisschen unglücklich, dass man jetzt begründet, man bringt die Spieler wegen dieses Spruchbandes heute nicht zu dieser Wahlveranstaltung, weil also das würde wirklich irgendwie, was suggeriert das denn, ja, dass die fünf Vollidioten, die halt auf den Rasen rennen und irgendwie sich vorher die Kapuze übers Gesicht ziehen, dass die jetzt irgendwie die Mitgliederversammlung auseinandernehmen, also das fand ich keine glückliche Entscheidung. Da hätte man sich irgendwie so ein bisschen, ja, so ein Gemeinsamkeitsgefühl eigentlich abholen können und das hat man sich selber genommen dadurch und das war total unnötig. Aber ganz kurz noch zum Spielerischen. Ich verstehe den Wechsel zu Hollerbach tatsächlich nicht, wo wir irgendwie schon über Trainer sprechen. Ich habe irgendwie, es mag ein völlig falscher Eindruck sein, aber schon irgendwie die ersten Konferenzen von ihm, als er dann irgendwie anfing mit, also wir müssen jetzt erstmal gucken nach der defensiven Stabilität und so. Ich mich mir irgendwie gefragt, ob er sich in der Saison geirrt hat, weil das war jetzt diese Saison, also für mein Empfinden nicht das Hauptproblem des HSV, sondern die schießen halt zu wenig Tore, ja. Und also ich gucke mir sehr viele HSV-Spiele an, aber ich finde es schwierig und ich kann also nicht wirklich sagen, dass bisher der Wechsel irgendwie eingeschlagen hätte. Und wenn ich mir dann noch angucke, wie er in den Interviews nach den Spielen sich da teilweise hinstellt, so mit seiner, das, wo ich sage, vielleicht tue ich ihm da Unrecht, aber so mit seiner irgendwie Gemütlichkeit und mit, ja, da muss ich mit den Jungs mal reden und so. Also da hat man überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendwie die Präsenz der Lage angekommen ist. Natürlich bringt es auch nicht, jetzt jedes Mal auf die Panikpauke zu hauen, aber also was da sein irgendwie Matchplan ist, sowohl auf dem Feld als auch irgendwie so psychologisch, das hat sich mir bisher noch überhaupt nicht erschlossen. Oder wie geht's euch dabei?
Nee, wobei ich jetzt da so öffentliche Äußerungen immer ein bisschen außen vor lasse. Ich bin mir sehr sicher, dass jemand wie Bernd Hollerbach anders mit der Mannschaft spricht, wenn kein Mikrofon in seiner Mundreichweite ist und das aufnimmt, was er gerade sagt. Aber das, was du meinst mit dem, dass das Tore kassieren nicht das Problem ist, das stimmt natürlich. 18 geschossene Tore, schlechtester Sturm der Liga dadurch und das hängt halt komplett an einzelnen Spielern. Gegen Leverkusen, wenn etwas offensiv lief, dann ging es immer über Kostic. Ja. Und dann hattest du einen sehr unglücklichen Fiete Arp, der ja zwei, drei Situationen hatten, die wirklich einfach haut am Ball vorbei, lässt ihn zu weit prallen im ersten Kontakt, wo ich dann schon sage, also ich will das jetzt nicht auf dieses Transparent zurückführen, aber wo ich dann schon sage, also jemand wie er zum Beispiel, der bräuchte eher den aufmunternden Applaus gerade, als dass er das Gefühl hat, oh Gott, ich muss hier alleine den HSV retten, als dann
Bobby. Ja, sorry. Ich muss mal noch was zu Fiete Arp sagen. Und zwar, der hat ja die ersten Spiele der Rückrunde wegen dieser verschleppten Grippe verpasst. Zum einen glaube ich tatsächlich, hätte der spielen können und wäre das mit dem so weitergelaufen, ist jetzt natürlich hätte Fahrradkette, dann wäre die Gisdol-Entlassung vielleicht gar nicht mal gekommen. Und zum anderen glaube ich, dass der in so einem Spiel den Druck nicht über das Transparent hat, sondern darüber, dass er das Gefühl hat, er muss jetzt quasi irgendwie gut machen für alles, was er zuletzt nicht konnte, weil er halt eben nicht spielen konnte. Also ich glaube, der hat den Druck tatsächlich mehr so aus der Situation heraus und das ist aber ein Riesenproblem und wird auch, fürchte ich, den Rest der Saison ein Problem bleiben, weil als der eben neu reingeschmissen wurde, zusammen mit dem Ito in dieser Saisonphase, in der es dann besser lief, war genau diese Leichtigkeit das, was dem HSV total geholfen hat. Und das Spiel gestern hat gezeigt, dass die Leichtigkeit total weg ist. Ich finde aber auch, ich weiß nicht, wer es genau war, er hat sich dann den Rest des Spiels, hatte ich zumindest das Gefühl, auch also versucht, es irgendwie gut zu machen, vielleicht weil von hinten aus der Regie irgendwie der Hinweis kam. Es muss nicht sein, dass dann irgendwie bei der Kommentatorenleistung zu so einem Spiel, da bei dem Fiete Ab direkt gesagt wird, so von wegen, jetzt bewegen wir uns hier auf Kreisklassenniveau, ja. Also da wird immer davon gesprochen, dass man die jungen Spieler schützen muss und so weiter. Und dann pappt man dem da gleich irgendwie, nachdem er einmal in die Luft tritt, so ein Label an. Auch da, also diese ganze Atmosphäre, die im Abstiegskampf irgendwie geschaffen wird, ja, an der wirken wir ja auch alle irgendwie mit. Und ich meine, so ein Fiete Ab, es nutzt nichts, wenn der Verein alleine den schützt. Das muss dann auch irgendwie von den Fans, von der Presse und so weiter kommen. Weil bei dem siehst du es, finde ich, gerade, dass er mit dem Rucksack, den er aufhat, mit HSV-Retter und so halt gerade echt nicht gut zurechtkommt.
Mhm. Und die viel größere Chance hat ja Bobby Wood vergeben, kurz vor Ende des Spiels. Ja. Das hätte eigentlich der Ausgleich sein müssen, ohne dass ich jetzt Fingerpointing betreiben will. Lass mal noch ein bisschen über das Sportliche an sich sprechen. Manuel, mir fehlt Dennis Diekmeyer. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, aber an seiner Stadt spielt Sakai auf der rechten Seite, der macht das auch ganz gut. Aber wenn ich mir angucke, was Santos und Kostic auf den linken Flügel machen, da fehlt mir total der rechte Flügel, der hinterherrückt. Und das hat Diekmeyer wirklich gut gemacht in dieser Hinserie. Ja, er hat kein Tor geschossen, der Running Gag, das ist immer noch wahr. Aber mir fehlt wirklich in der Offensive der Plan B zu, es geht was über die linke Seite mit Kostic oder Salihovic schlägt einen guten Standard.
Ja, ist ein guter Punkt. Ich habe just jetzt an diesem Wochenende auch nochmal irgendwie nach Diekmeyer Ausschau gehalten. Habe ihn dann auf der Bank
auf Instagram entdeckt, vermutlich.
Ja, genau. Das hat dann Hamburg Tradition mit Instagram und gewissen Spielern. Aber du sagst es richtig, das ist sehr Kostic-lastig. der unfreiwillig, tut mir leid.
7 Tage, 7 Köpfe.
Ja, richtig, uiuiui. Aber das, meiner Meinung nach sind die Rezepte da einfach falsch gesetzt, dass du halt einen Arp, den du jetzt dadurch quasi durchschleppen musst, der hat sein Leistungstief, was ihm mehr denn irgendeinen anderen Spieler im Kader zugestanden werden muss und kann. Dann musst du ihn aber dann vielleicht als Option bringen, ja, für die letzten 20 Minuten, gerade in der Phase, wo Hamburg in so einem Spiel dann auch aufkommt. Da würde ich schon eher sagen, musst du halt auf die Diekmeyers, aber auch auf den Hahn und Hand, auf diese Leute setzen. Bobby Wood ist da auch ein Beispiel, vielleicht ein bisschen verbrannt worden. Ich meine, das war so the next big thing aus Hamburg, ja, vor anderthalb Jahren oder wie lange ist es jetzt her? Und irgendwie, tut es einem fast schon leid, was das Leistungsvermögen mittlerweile angeht. Und wenn du zum Beispiel einen André Hahn, den kannst du durchaus auch im rechten Mittelfeld aufbieten, dann hättest du im Grunde so eine Flügelzange, die ist vielleicht etwas langsamer als früher im Falle von Hahn rechts dann als ein Kostic, aber ich glaube, du kriegst eine gewisse Spielintensität da rein, die du beim Sahilovic bei aller Liebe oder bei aller, sag ich jetzt mal, Pass- oder Flankengenialität, die er noch immer hat, die du so nicht wirklich mittlerweile mehr auf den Platz kriegst mit seinen 33 Jahren, glaube ich. Da müsste man vielleicht eher auch ein Standardrezept auspacken für den HSV für die letzten Spiele. Irgendwie klingt es, sieht es für mich aus, als wenn Hollerbach da noch so ein bisschen rumprobiert, was ihm am liebsten ist. Und das ist gerade dann so ein Arp vorne da durchzuschleppen, aktuell ist gefährlich. Da würde ich schon sagen, kann man eher auf diese Etablierteren setzen, die vielleicht auch von ihrer Art und Weise her, gerade in Hahn fällt mir jetzt wieder ein. Von der Art und Weise, Diekmeyer zählt er sich ja auch so, auch dann sind wir wieder beim Publikum, die Leute dann mitnimmt. Klingt jetzt so ein bisschen phrasenmäßig, aber André Hahn ist definitiv und auch Dennis Diekmeyer sind definitiv solche Typen, dass sich das auch dann halt nicht gegen die Spieler wendet, wie zum Beispiel ein Arp. Das ist jetzt nicht geschehen, aber es ist ja dann immer bei so jungen Spielern relativ schnell geschehen, dass man auf einmal, wie Mara sagte, dann Kreisklassenlabel kriegt, was relativ unverschämt ist.
Ich verstehe aber ehrlich gesagt sowieso nicht, warum jetzt plötzlich Salihovic statt Hand spielt, weil Hand eigentlich derjenige ist, von dem immer noch Impulse gekommen sind bei Hamburg. Und gerade irgendwie im Abstiegskampf der letzten Saison hat der sich echt super gemacht und dann auch angefangen, Tore zu schießen. Also das ist ein Wechsel, den ich gar nicht verstehe. Und Diekmeyer sowieso schon mal überhaupt nicht. Also weil wenn es jemanden gibt, der sich immer irgendwie aufgerissen und aufgerieben hat bis zum Schluss, der vor allen Dingen immer auch die Brücke zum Publikum geschlagen hat, immer die Leute mitgenommen hat, dann war das der Diekmeyer. Also den auf die Bank zu setzen, finde ich total sträflich. Und ich kann auch nicht verstehen, warum der Hollerbach im Tor den Wechsel zurückgemacht hat. Dass man sagt, also den Pollersbeck hast du dir damit kaputt gemacht. Und der Martinia, ich meine, ich mag den Martinia, das ist irgendwie ein Mainzer Bub, ja, aber wenn der irgendwie da in seinem 16er erstmal also 43 Kreise läuft, bevor er den Ball irgendwie wieder ins Spiel bringt, frage ich mich auch mal so ein bisschen. Also bringt dem irgendwie nicht mal jemand bei, dass es halt in so einer Situation auch ganz gut sein kann, das Spiel mal schnell zu machen. Immer so dieses, du hier mit dieser Handbewegung, so hier Jungs, alles ganz ruhig, ich hab's im Griff. Aber also ganz am Ende des Spiels gab es gestern mal zwei Situationen, wo er versucht hat, das Spiel schnell zu machen. Aber normalerweise behält er irgendwie minutenlang, tanzt er da mit dem Ball rum und dann landet der Abschlag beim Gegner und hat also gestern sogar zweimal irgendwie dann Konter eingeleitet. Also das ist irgendwie auch nicht so ganz nachvollziehbar, was die üben.
Naja, ich glaube, es gibt schon ein Muster in dem, wie Hollerbach die Mannschaft aufgestellt hat, seitdem er da ist. Und zwar, also an diesem Wechsel von Pollersbeck hin zu Martinia kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Meinem Eindruck nach ist Hollerbach ein Trainer, der sagt, okay, ich brauche jetzt erfahrene Leute, ich brauche Leute, die nicht sofort nervös werden, wenn man 0-1 gegen Leverkusen zu Hause zurückliegt. Und er guckt auf die Defensive. Das ist für mich auch der Grund, warum Hand gegenüber Salihovic Nachteile offenbar hat in den Augen von Bernd Hollerbach. Also er guckt halt erstmal, also er will den Nichtabstieg erstmal durch die nicht kassierten Tore schaffen und nicht dadurch, dass man vorne 3 schießt und hinten 2 fängt. Das ist ja vielleicht auch realistisch. Also ein 1-0 Sieg ist dem HSV, glaube ich, derzeit auch näher als ein 3-2 Sieg. Das Problem ist...
Ja, aber das Problem mit dem Pollersbeck ist, finde ich, dass ja gerade erst zu Beginn der Rückrunde der Wechsel eben hin zu Pollersbeck stattgefunden hat. Und wenn du den dann nach 2 Spielen direkt wieder rausnimmst, finde ich, machst du halt schon was kaputt. Also weil der hat das in den ersten Spielen, in denen der im Tor stand, gut gemacht. Und also das kann ich nicht nachvollziehen, weil der Martinia, wie gesagt, also der hat sicherlich irgendwie auch seine Stärken und es hat seine Berechtigung zu sagen, man nimmt dann so einen Spieler wieder rein. Aber wir haben ja schon drüber gesprochen, also die Defensive war jetzt weniger das Problem. Und wenn du halt die Tore nicht schießt, ich meine, du hast eben das Problem nicht nur mit dem gesundheitlichen Zustand von Arp zuletzt gehabt, sondern wann hat Wood das letzte Tor geschossen? Am 2. Spieltag gegen Köln. Also ich meine, das ist ja schon total tragisch. Dem haben sie zu Beginn der Saison da irgendwie den Vertrag vorzeitig verlängert und Gehalt, weiß Gott, wie aufgestockt.
Und weißt du, was noch tragischer Angebote ist? Gab. Pierre-Michel Lasogga.
Ja, Gott.
In 19 Spielen 12 Torbeteiligungen bei Leeds United. Das tut so richtig weh. Du hast einmal Gregoritsch weggegeben und dann Lasogga.
Ja, aber also ich meine, du hast ja auch durchaus irgendwie Kontakt mit einer Handvoll HSV-Fans. Ich habe den sehr direkten Kontakt, aber auch irgendwie über Twitter viel mit den HSV-Fans zu tun. Und diesen Gregoritsch-Wechsel, ich glaube nicht, dass es im Umfeld jemanden gibt, der das verstanden hat. Es war so eine ganz komische Geschichte, dass der Wood irgendwie da so vorzeitig irgendwie den Vertrag aufgestockt und verlängert bekommen hat, weil es angeblich irgendwie so viele Interessenten gab. Und seitdem ist bei dem gar nichts mehr passiert. Und ich meine, der hatte in der Vorsaison 4-5 Tore geschossen. Also nichts, was es gerechtfertigt hätte, jetzt so auf ihn als Heilsbringer zu setzen und alle anderen irgendwie zu verkaufen, das oder auszuleihen. Also das ist echt tragisch. Und man muss sagen, also ich meine, das ist ja was sich in den letzten Jahren beim HSV durchzieht, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, einen Spieler zu behalten oder den anderen und man sich immer für die falsche Variante entscheidet, aber in die einen Haufen Geld reinpustet. Also das ist halt, ja. Und ich meine, der Lasogga, dem hat es das Herz gebrochen. Also der wollte nicht weg. Der war im Abstiegskampf auch immer mal noch für eine Bude gut. Und dann hast du aber hier den, mir fällt schon der Name gar nicht mehr ein, wie heißt er? Der Blonde, ursprünglich Hoffenheim, Louis. Dann nach Darmstadt ausgeliehen. Nee, hier Stürmer, der dann ganz am Ende letzte Saison in Darmstadt zweimal so stand, dass der Ball von ihm ins Tor geprallt ist, auch mit dem der Gisdol immer so gerne.
Schiplock.
Ja, genau. Also bevor ich mir den auf die Bank setze, setze ich mir doch den Lasogga auf die Bank, weißt du?
Ja gut, wer weiß, was da alles dahinter steckt. Ich meine, wir tun uns natürlich auch ein bisschen leichter, aber trotzdem ist an allem, was du sagst, was dran. Und vor allem sieht man, die Situation wird immer prekärer. 6 Punkte Rückstand sind es jetzt schon auf den Relegationsplatz. Und in einem Worst-Case-Szenario verliert man jetzt am nächsten Spieltag bei Werder Bremen und Mainz 05 gewönne gegen den VfL Wolfsburg. Dann wären es schon 7 Punkte. Dann hätte Wolfsburg nämlich, wäre runtergerutscht und es würde immer enger werden. Also, ja, Aber dass beim HSV die Lage schwierig ist, das wussten wir auch schon vor diesem Spieltag. Es hat nur nicht so arg viel zur Verbesserung beigetragen. Lass noch ein kurzes Wort zu Leverkusen verlieren. Da guckst du ja wahrscheinlich auch genauer drauf, Manuel, allein qua Tabellenregion. Ich fand es erstaunlich, wie Leverkusen das fast noch vertändelt hätte. Und das war auch gerade im Ausspielen der Konter fast ein bisschen überheblich, fand ich. So wirkte es zumindest auf mich.
Ja, das ist vielleicht... Liegt das vielleicht so, also ist vielleicht inhärent in dieser Mannschaft, ne? Also von der Spielanlage, von der Art und Weise, wie sie Fußball zelebrieren. Also ich gucke mir Leverkusen, das als Gladbach zu sagen, ist natürlich schwierig, aber ich gucke mir die eigentlich ganz gerne an mittlerweile. Wenn man sich so durch die Liga guckt, ist das immer noch was sehr Erfreuliches, was so den Fußball angeht. Das sieht man ja auch dann beim zweiten Tor. Ja, ich habe da auch keine wirklich gute Erklärung für, warum das so extrem eingeknickt ist, beziehungsweise gerade diese Konterstärke war ja auch etwas, was sie in der Hinrunde ausgezeichnet hat, das wirklich gut zu Ende zu spielen und auch einfach brutal effektiv zu sein teilweise, mit vielen, vielen Toren. Überrascht mich eigentlich auch. Vielleicht sind da nochmal die alten, das alte Volksparkstadion-Gen ist da nochmal aufgekommen, dass selbst haushoch überlegene Mannschaften da niedergespielt werden. Nee, also ich kann keinen guten Grund liefern eigentlich.
Zu Hause letzte Woche gegen Berlin war es ja auch schon.
Genau, ich finde, die schlingern gerade so ein bisschen so. Also das ist nicht mehr das Leverkusen aus der Hinrunde und ich kann es noch nicht genau festmachen. So, ich hatte das Gefühl, aber das ist bisher nur ein Gefühl, dass das, was zur Hinrunde fehlt, die wichtigen 1-0-Tore durch Leon Bailey sind. Ironischerweise hat er das 1-0 gegen den HSV gemacht, aber was ich damit meine, ist, das war ja ein geschenktes Tor des Gegners, sondern es fehlen so die, also ich kann mich noch erinnern, wie er gegen Schalke ein Tor gemacht hat aus einem unmöglichen Winkel und der hat einfach die wunderbarsten Treffer gemacht und du hattest so das Gefühl, ja, heute kann nichts schief gehen, der Bailey ist heute wieder super drauf und dann legt er auch noch zwei auf und bei ihm fehlen ein paar Prozentpunkte im Vergleich zur Hinrunde und da kann man bei einigen Spielern so sagen, ja, das ist immer noch bei weitem nicht schlecht und da muss man jetzt nicht sagen, Leverkusen, da droht der Absturz, aber es fehlen einfach so 2-3 Prozentpünktchen bei einigen Leuten, dann ein bisschen Verletzungssorgen hinten drin, Bender fehlt, Jedwai hat jetzt sein Debüt, also seine Rückkehr gegeben, Wendell gleich wieder verletzt raus, das tut halt dann alles auch weh, aber ich finde, Leverkusen, ja, schlingert gerade so ein bisschen in die Rückrunde rein, ich bin mir noch nicht sicher, wie es da weitergeht.
Müsste dem Manuel ja gefallen.
Das ich beschäftige mich immer mit anderen Regionen. Also ich so weit nach oben gucke ich nicht mehr. Von daher, ich glaube, Leverkusen ist ja mittlerweile auf 3 oder 4. Ja, im Moment sehe ich die nicht so direkt ganz nah bei uns. Von daher.
Okay, Leverkusen spielt jetzt nächsten Spieltag zu Hause gegen Schalke 04. Das könnte eine ganz interessante Standortbestimmung werden. Dann folgt ein Auswärtsspiel in Wolfsburg und dann ein Heimspiel gegen Gladbach. Spätestens dann wird sich auch der Manuel nochmal mit Leverkusen befassen müssen. Und das tröstet doch auch irgendwie. Ebenfalls tröstlich war das 1-0 für alle SC Freiburg-Fans. In einem eigenes armen Heimspiel gewinnt man 1-0 gegen Werder Bremen. Es gibt 3 strittige Strafraumszenen. 2 davon führen zu Strafstößen für den SC und genau die eine andere eben nicht zu einem Elfmeter. Für Werder Bremen. Werder hat in dem Spiel sehr viel den Ball. Der SC spielt sehr defensiv. Es gibt viele lange Bälle, über 100 auf Seiten von Bremen. Allein 56 davon schlagen die Innenverteidiger Moisander und Veljkovic. Bei Twitter hat Stefan Romme geschrieben, der @knallgövermara, Zitat, wenn es nicht Freiburg wäre, würden ja alle meckern. So von wegen Defensivmauern und dann halt Standards wie Darmstadt. Und ich habe da eine Weile drüber nachgedacht und mir auch diese Spielnummer vor Augen geführt. Kann man da widersprechen? Ist jetzt gemein, weil ich über diese Frage schon nachgedacht hatte.
Und es kann durchaus sein, dass er damit recht hat, weil ich glaube, dass Freiburg schon irgendwie so einen Maskottchencharakter hat in der Liga. Ne? Also es gibt nicht so viele Leute, die aus irgendwelchen Gründen was gegen Freiburg haben und von daher gesehen, also glaube ich zumindest, wenn man irgendwie Fans aus allen Vereinsbereichen zusammensetzt und dann die Ergebnisse vorliest, dann wirst du es selten erleben, dass bei einem Freiburger Punktgewinn jemand sagt, oh, was für ein Scheiß, sondern auf die kann man sich irgendwie so einigen. Und von daher kann es schon sein, dass man dann quasi so eine zärtliche Toleranz hat, wenn sie halt auch mal nicht so schön spielen. Man muss aber natürlich bei dem Spiel gestern also auch das Wetter mit einfließen lassen, weil also, dass man da dann am Ende überhaupt noch irgendwas hinbekommt. Ich habe schon lachen müssen, als sie dann noch irgendwie die Außenlinien rot irgendwie nachgezeichnet haben. Also von daher gesehen, das ist, glaube ich, sowieso irgendwie eine erschwerte Bedingung. Und so viel kam ja dann von Bremen auch nicht mehr, oder?
Nee, ich finde, bei Bremen hat man gesehen, dass da in dem Spiel die Mittel gefehlt haben, sich gegen einen defensiv gut eingestellten Gegner irgendwie was einfallen zu lassen. Also die Pässe auf die Außenverteidiger waren zugestellt, Bargfrede kam nicht so richtig ins Spiel. Kruse hat getan, was er kann, aber bei Kruse ist das große Problem, wenn er versucht, das Spiel aufzubauen, dann fehlt er vorne als Abnehmer seiner eigenen Pässe. Das hat er irgendwie noch nicht hingekriegt. Und dann war es aber insgesamt irgendwie Geschmacksklasse relativ ungenießbar aus einer neutralen Sicht, weil eben, wie gesagt, viele lange Bälle, Freiburg sehr, sehr defensiv. Und das hat schon seine Gründe, dass man nach dem Spiel vor allem über irgendwelche Strafraumszenen diskutiert und jetzt nicht über den Fallrückzieher, der an die Latte ging, und über die Traumkombination, wie sie sich von hinten nach vorne kombiniert haben.
Gab ja nicht mal ein Spiel aus dem Tor, also nicht mal ein Tor aus dem Spiel. So.
Ja, das ist allerdings wahr. Wollen wir denn dann auch über die Strafraumszenen noch sprechen, Manuel?
Können wir machen, gerne. Ja, was möchtest du wissen?
Das Narrativ, was nach dem Spiel sich entsponnen hat, war, wenn der erste Strafstoß von Foul Johansson gegen Terrazino, wenn der gepfiffen wird, er hat Terrazino geschubst nach einem schnell ausgeführten Freistoß, dann muss auch das Foul von, jetzt weiß ich es gerade nicht an, Kruse von Günther mit angelegten Arm im Strafraum gepfiffen werden. Und dann wäre es mutmaßlich ein 1:1 geworden. Stimmst du dem zu? Mhm.
Ich kann das zumindest nachvollziehen, wie diese Argumentation zustande kommt. Und das ist sicherlich völlig im Rahmen, da dreimal Elfmeter zu geben in diesen drei Szenen. Was glaube ich, den Ausschlag gegeben hat, dass in der Kruse-Szene nicht Elfmeter gegeben wurde, war, dass du diese, sag ich jetzt mal, diese Impulsdynamik nicht so richtig siehst, weil es halt eher näher am Mann ist. Dieses Drücken vom Arm ist sicherlich sehr hinderlich für Kruse in der Szene, aber es ist weniger offensichtlich als in den anderen beiden Szenen, wo es wirklich so, ja, quasi auf freiem Platz gesehen, dass da irgendwo ein Körperteil oder im Weg ist oder gehalten wird. Und in der Szene ist es hinderlich, aber das wurde deswegen nicht gegeben. Also von daher kann ich das nachvollziehen, warum es weniger ersichtlich war. Aber die sind definitiv alle drei im Rahmen, um das jetzt sehr, sehr neutral auszudrücken. Das ist alles so, das wird mal gegeben, mal wird es nicht gegeben, je nach Linie. Klar, könntest du letzten Endes sagen, du musst deiner Linie treu bleiben und dann musst du alle drei gehen. Das ist sicherlich ein Argument. Also mich hat es jetzt insgesamt nicht mehr gestört als in anderen Spielen. Also dass jetzt da zwei von drei gegeben wurden, habe ich jetzt kein großes Problem mit. Also bei aller Neutralität oder Nicht-Neutralität.
Ich weiß auch nicht, ob ich dieses Jahr oder was ist dieses Jahr, dieses Wochenende irgendwie kontra Berichterstattung eingestellt bin, aber ich fand auch, dass die erste Szene nicht so mit der zweiten verglichen werden kann, weil bei der ersten hast du eindeutig das, was du ja auch gesagt hast, die Hand am Rücken des Gegenspielers, und in der zweiten Szene hast du in Anführungszeichen nur einen angelegten Arm. Und meine These ist, wenn es den ersten Strafstoß nicht gegeben hätte, dann wäre die Bewertung des zweiten nicht gegebenen Strafstoß im Groben und Ganzen bei den meisten Leuten gewesen, naja, wenn du sowas pfeifst, dann musst du pro Spiel 10 Strafstöße pfeifen. Also ich fand, da gab es schon noch einen kleinen qualitativen Unterschied. Über den dritten Strafstoß muss man dann nicht diskutieren. Vielleicht noch um die Frage, hat der Veljkovic da wirklich Chance, den Ball zu spielen? Nur dann war die gelbe Karte anstatt einer roten gerechtfertigt. Das wurde gar nicht so wirklich diskutiert. Gut, meinetwegen muss ja auch nicht alles diskutiert werden. Aber das war so mein Gedanke dazu, zu diesen Szenen. Ich fand, es hatte nicht die gleiche Güteklasse, diese beiden Fouls an Kruse.
Da ist man doch auch aus Versehen mal geneigt, irgendwie Sandro Wagner zuzustimmen, den sie doch auch gefragt haben nach dem Spiel, ob sein einer Schubser da nicht irgendwie dazu, war das nicht die Geschichte, ob sein Schubser nicht Anlass genug gewesen wäre, das Tor irgendwie nicht zu geben, wo er dann meinte, also dann spielen wir halt irgendwann komplett ohne Körpereinsatz. Das funktioniert halt eben auch nicht. Also es ist halt eben immer noch ein körperliches Spiel und da gibt's nun mal Berührung. Und dann sollte sowas wie eben die Tatsache, also ist der Arm jetzt draußen oder ist er angelegt, halt schon eine Rolle spielen. Ist einfach so. Ja. Kannst nicht verhindern, dass die Leute sich auf dem Feld auch mal berühren.
Das ist wahr. Und ich meine, dass es dann unterschiedliche Meinungen gibt, das ist ja auch völlig okay. So wird es ja auch immer sein. Insgesamt war es ein wenig ansehnliches Spiel, nur 7-9 Torschüsse zugunsten von Werder. Werder hat gezeigt, dass es den Ballbesitz Fußball noch nicht so wirklich gegen jeden Gegner aufziehen kann. Und Freiburg hat gezeigt, dass man gerade den Ball gar nicht so gern haben möchte, vor allem wenn man führt. Das hat Christian Streich dann danach auch nochmal gesagt. Grüße an Zerstreuung Fußball, ein empfehlenswertes Freiburg-Blog. Da lese ich inzwischen sehr gerne nach jedem Spiel nochmal dessen Meinung durch. Ja. Freiburg hat das gemacht, was gerade in seinen Möglichkeiten steht und damit einen wichtigen Dreier geholt, 28 Punkte, damit 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und Werder hängt aber punktgleich mit dem FSV Mainz 05 auf Platz 15 fest und ja, läuft jetzt zu auf das sehr, sehr, sehr wichtige Nordderby zu Hause gegen den HSV. Für Freiburg kommt es jetzt recht dicke von den Gegnern, erst Hoffenheim, das ganze Dorf macht da schon mobil gegen dieses Derby. Dann, naja, habt ihr den Flyer gesehen?
Nee. Ich krieg nur Zuckungen, wenn überall immer von Derby gesprochen wird, aber wahrscheinlich löst du es gleich auf.
Es kursierte ein Flyer einer Hoffenheimer Fanszene, auf dem draufsteht: Alle in die Stadt, Derby, Samstag, 24. Februar, 15:30 Uhr. Wer wir sind, Hoffenheim. Was wir vertreten, Nordbaden. Null Toleranz gegenüber Freiburg.
Oh Mann.
Und dann unten noch ein Transparent mit einer Alliteration zu Freiburg und einem, tja, na gut, in Bayern ist das gar kein Schimpfwort. Fotzen Freiburg steht da. Ja, in Freiburg, in München verwendet man das ja auch durchaus für die Mundpartie. Ja,
also, ja, aber nicht in Freiburg oder in Hoffenheim, ne? Oder ja, doch? Also ich sind die jetzt plötzlich da? Na gut.
Nein, so war es auch, glaube ich, nicht gemeint. Aber nun ja, es ist, ganz viele Dinge an diesem Flyer haben so eine Metaebene, die ich sehr als sehr humoristisch empfinde, die aber bestimmt nicht so gemeint war. Nun ja, also Freiburg gegen Hoffenheim, Bayern und dann gegen Berlin. Das sind die nächsten Spiele und eben Werder, wie eben schon gesagt, im Nordderby zu Hause gegen den HSV und dann bei Borussia Mönchengladbach.
Ich kann natürlich noch einwerfen, dass auch dieses Spiel genau nach Plan gelaufen ist. Wie fast alle an diesem Wochenende aus Mainzer Sicht.
Ja, ich weiß ja schon gar nicht, ob das vielleicht ein Rasenfunksegen, das dürfte das Gegenteil von Fluch sein, ist. Das ist jetzt schon häufiger passiert in dieser Saison, dass ich Themenschwerpunkte gewählt habe zu Vereinen, weil ich mir dachte, da brennt's gerade so ein bisschen, da schwelt so ein kleines Brändchen. Und dann haben sie an dem Spieltag so gut gespielt, dass man dann ganz anders auf diesen Verein geblickt hat. Mal gucken. Wollen wir das jetzt einfach mal ausprobieren und über Mainz 05 sprechen, Mara?
Ja, bitte.
Ich finde, die Zeit ist gekommen. Denn Mainz 05 hat gewonnen. Und zwar in Berlin mit 2-0. Hertha bietet dabei das laut Dardai schlechteste Heimspiel seiner Amtszeit in Berlin und bietet damit einen wichtigen Dreier an, den sich aber auch Mainz 05 verdient hat. Mit einer guten Defensive, vielen langen Bällen und dann einem ungefährdeten 2-0-Sieg. Du hast gerade schon scharf aus- oder eingeatmet, Macher.
Was ich wollte das Schwachsinn sagen, ja, weil ich das von Dardai echt, also ich mag den, damit ist man ja außerhalb von Berlin oft relativ allein auf weiter Flur. Ich mag aber seine knorzelige Art und ich liebe seine Interviews nach dem Spiel, aber am Freitag habe ich mich echt so ein bisschen über ihn geärgert. Also zum einen habe ich mich gefragt, ob er irgendwie so, ja, einige Spiele seiner Amtszeit vielleicht dann halt verschlafen hat aus lauter Verzweiflung oder sich einfach die Augen zugehalten, weil es war definitiv nicht die schlechteste Leistung der Berliner, seitdem Paul Dardai dort Trainer ist und auch nicht die schlechteste Heimleistung. Und zum Zweiten finde ich, also natürlich hat man, wenn man so ein Spiel gewinnt und nach einem Jahr plötzlich mal wieder auswärts einen Dreier holt, kann man wahrscheinlich die Vereinsbrille nicht völlig abziehen. Warum auch, aber also die Mainzer haben halt die Berliner auch in diese Drecksspielweise reingezwungen. In der ersten Halbzeit hat Berlin es ja durchaus noch versucht. Die zweite Halbzeit war dann sicherlich schlecht. Also er hätte gerne sagen dürfen, die zweite Halbzeit war einer der schlechtesten Heimspielhalbzeiten unter seiner Ägide. Aber ich finde es dann immer so ein bisschen quatschig, die eigene Leistung irgendwie so runterzureden, dass dann plötzlich, ist für mein Empfinden zumindest immer so, auch die des Gegners irgendwie nicht mehr so zählt. Weil Mainz hat das wirklich gut gemacht am Freitag. Also in einer Situation, in der dann wirklich alles dermaßen auf Null gesetzt war, dass keiner mehr damit gerechnet hat, so ein Spiel zu bringen, das zeigt, dass sie es dann doch noch verstanden haben und hoffentlich auch gerade noch rechtzeitig. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist den einen Abstieg, den wir hatten, aus der ersten Liga zurück in die zweite, war tatsächlich auch das Spiel in Berlin. Eins, wo man so dachte, jetzt ist der Wendepunkt gekommen, weil man in Berlin und auswärts eben gewonnen hat. Also in Berlin ist ja dann für Mainz auswärts und dann sind wir aber trotzdem abgestiegen. Daran habe ich so ein bisschen denken müssen. Aber es ist ja nicht gesagt, dass Geschichte sich irgendwie immer wiederholt. Von daher gesehen nehmen wir diesen echt super wichtigen Dreier sportlich, atmosphärisch und für alles andere jetzt einfach mal und hoffen, dass das Ganze irgendwie vergoldet oder aufgewertet wird durch einen Heimdreier gegen Wolfsburg. Weil nur dann hilft es natürlich tatsächlich was, ne? Weil den Dreier zu Hause gegen Wolfsburg, den hättest du so oder so holen müssen in der Situation, wenn du drinbleiben willst und vor allen Dingen, wenn du dich nicht durch diese Drecksrelegation schleppen möchtest. Also von daher gesehen ist das Spiel jetzt am kommenden Freitag, also hat an Wichtigkeit nicht verloren, dadurch, dass man jetzt die 3 Punkte in Berlin geholt hat.
Und wir befinden uns jetzt in einer merkwürdigen Situation. Ich muss jetzt mit dem Manuel darüber diskutieren, wie schlecht war jetzt Hertha wirklich?
Mach mal.
Wenn du, Mara Pardadei, widersprichst. Manuel, ja, was? Wie schlecht war's? Sag's.
Ich fand, das war Freitagabend und ich wünschte mir, es wäre Montagmorgen, was die Zeit angeht. Also Mara hat es dann noch relativiert, jetzt gut, mit erster Halbzeit war vielleicht noch besser. Die zweite Halbzeit war natürlich dann recht grausam. Also es fehlte
2 Torschüsse in der zweiten Halbzeit.
Ja, ich glaube, Pekarik hatte so, das war ja irgendwie dann kurz vor Schluss, diese Abnahme am langen Pfosten. In der ersten Halbzeit hatte ich noch gedacht, ab und an versuchten sie da diese Durchbrüche mit Lazaro, das hat noch einigermaßen geklappt. Da dachte ich, gut, vielleicht landet der dann bei Ibisevic oder ne, Selke dann per Substitution. Vielleicht kommt da noch was zustande oder so gehen sie vielleicht sogar in Führung, aber das ebbte so nach und nach immer mehr ab. Und es war natürlich teilweise ein Festival der langen, hohen Bälle oder auch so Kopfballstaffetten, da gab es ja einige. Ja. Ich fiel mir dieses Video ein, das kursierte auch mal irgendwie, das ist dieses Meanwhile in Scotland, wo irgendwie erst Barca gezeigt wird, Tiki-Taka, und dann irgendwie Meanwhile in Scotland und irgendwie 16 Minuten lang nur Kopfbälle vom einen Torende zum anderen. Es gab da so ein paar Gedächtnisstaffetten, aber ich muss sagen, ich habe jetzt nicht Mainz durchgängig gesehen, aber man kriegt es natürlich mit und denkt sich, ja, warum rutschen die da so wieder rein und ist das jetzt mit ihr schwarz? Was passiert da? Und letzten Endes, ich habe mir sagen können, ich kann nicht verstehen, wie Mainz so weit da hinten rein gerutscht ist. Ne? Also ihr werdet mich da sicherlich jetzt nochmal aufklären, aber ich finde sowohl, was jetzt die Optionen im Sturm, was die Optionen im Sturm betrifft, als auch die Zentrumsbesetzung, gut, Diallo war jetzt gesperrt in der Abwehr, aber ich fand immer Diallo und aber auch Gmamin fand ich immer top. Also wo ich dachte, da würde ich eigentlich mal Max Eber gerne kurz einen Fax schicken, dass er da vielleicht auch mal seine Fühler ausstreckt. Also in der Richtung habe ich da schon die ganze Saison gedacht, das sind echt top Leute von einem Verein, der vielleicht jetzt, ich muss alles aus Gladbacher Sicht formulieren, da so rein, vielleicht, dass man sich da Spieler angucken kann. Aber offensiv ist das auch. Bergren hat mich bislang immer überzeugt als Typ, den du da vorne so brauchst. Und Quaison hat es auch gut gemacht. Also ich bin jetzt hier, ne, Anthony Uja kommt noch drauf, irgendwie so als auch irgendwie letzten Endes gute Laune Stürmer-Rückkehrer. De Jong, gut, ist noch ein anderer, ist ein Streitfall und eine Diskussion wert. Jetzt habe ich euch relativ viele Kapitel aufgemacht, aber ich weiß nicht, wieso, also Mara, wie siehst du das? Wo war das Problem bislang? Also ich fand, das war echt eine souveräne Vorstellung, gerade auch in der zweiten Halbzeit, wie von uns jetzt allen gesagt. Das müsste auch noch zu vielen weiteren Punkten reichen.
Was läuft
schief sonst? Also ich finde, individuell ist es ordentlich besetzt. Und ich fand jetzt auch die Spielweise nicht, natürlich war es nicht der attraktivste Fußball, aber völlig legitim und letzten Endes auch wesentlich gefährlicher als die Heimmannschaft. Also
wir haben sicher schon attraktiver Fußball gespielt diese Saison. Es ist ein bisschen schwierig. Also es kommen mehrere Faktoren zusammen, wenn man es mal auf den kompletten Saisonverlauf sieht und tatsächlich irgendwie sich fragt, wo sind Punkte irgendwie liegen geblieben. Dann gehören wir schon durchaus auch gerade also zu Beginn der Saison zu den Mannschaften, die im Glückslotto mit dem Videobeweis also eher so daneben gegriffen haben. Also da gab es so den einen oder anderen Punkt, der durchaus auch dadurch mit auf der Strecke geblieben ist, nur um jetzt mal irgendwie einzusteigen in die Ursachenforschung. Du hast meiner Meinung nach immer die Problematik, wenn du, und das war bei Mainz leider die letzten ein, zwei Jahre so, eine generelle Unruhe im Verein hast durch gewisse Faktoren, wie eben jetzt also bei uns durch die Unruhe an der Vereinsspitze, dass sich das auch niederschlägt in dem, wie die Mannschaft spielt. Das ist, glaube ich, ganz normal, dass das nicht auf Dauer psychologisch da irgendwie rausgehalten werden kann. Du hast dann den Trainerwechsel. Es gibt in Mainz die komische Situation, dass Sandro Schwarzzahn Mainzer Bub ist, dass der hier aber bei vielen von Anfang an sehr, sehr wenig Kredit hatte. Ich habe es nie verstanden. Er hat immer so diese dieses Label mit dem Drittliga-Abstiegstrainer, weil er eben mit der zweiten Mannschaft letzte Saison aus der dritten Liga abgestiegen ist. Es war aber denkbar knapp. Es ist eine zweite Mannschaft und er hat auch mit der zweiten Mannschaft schon einen sehr ansehnlichen Fußball gespielt. Man hatte teilweise, fand ich, das Gefühl in bestimmten Spielen, dass es einfach noch nicht so ist, dass die Spieler tatsächlich umsetzen, was er von ihnen will. Also, dass so dieser Prozess, einen neuen Spielstil in eine Mannschaft reinzubekommen und halt eben nicht nur den Konterfußball zu haben, sondern auch eine stärkere Ballorientierung haben, flexibler zu sein. Das hat sehr lange gedauert. Mich hat das in der Kritik, die da von außen kam und in der Betrachtung von Sandro Schwarz häufig ein bisschen an Jülmend erinnert. Der Sandro Schwarz hätte sicherlich auch, glaube ich, innerhalb des Vereins schon massivere Probleme gehabt bei dem Punktestand, wenn nicht erstens sowieso diese große Unruhe geherrscht hätte und man nicht an der Stellschraube noch auch noch hätte anfangen wollen rumzudrehen. Und zum anderen, wenn er halt eben nicht aus diesem Umfeld schon gekommen wäre. Und was dann dazu kommt, ist, dass sich so die schlussendliche Konstellation bei den Spielern auch noch nicht gefunden hat. Also du hast, Max, ne, wir haben es bei der Royal-Edition davon gehabt, du hast so Pech wie die Geschichte mit dem Adler, der zwar zu Beginn der Saison gar nicht mal besonders gute Noten hatte im Tor, der aber eben einfach eine bestimmte Präsenz hat, der natürlich ja auch mit einem bestimmten Anspruch irgendwie nach Mainz kommt und dann hast du so einen Spieler direkt halt eben auf der Ausfallliste. Was aber ein ganz großes Problem bei uns tatsächlich ist, was sich diese Saison durchzieht, was man im Pokal auch mal, also tatsächlich allen Fans, die da eingeschaltet haben, gezeigt hat, die sich normalerweise irgendwie nicht für Mainz interessieren, ist, dass wir diese Saison ganz krass mit individuellen Fehlern zu kämpfen haben. Und das ist das, wo ich tatsächlich für mich sage, da finde ich die Ursachenforschung am schwierigsten, weil wenn du echt, also auf den Saisonverlauf gesehen, würde ich echt sagen, fast in jedem zweiten Spiel Punkte liegen lässt wegen ganz krasser individueller Fehler, wo jemand einfach im entscheidenden Moment nicht auf der Höhe ist. Da musst du ja wahnsinnig werden draußen als Trainer. Wie sollst du das irgendwie abstellen? Und dann kannst du natürlich die Diskussion anfangen. Also es gibt in Mainz ein sehr, sehr starkes Lager, das sagt raus mit dem Schwarz. Das sind aber dieselben Leute, die auch sagen raus mit dem Schröder. Und also ich finde beides Quark. Und es gibt ein sehr, sehr starkes Lager, die sagen nein, festhalten, sowohl an dem einen als auch an dem anderen. Klar kannst du sagen, das ist was Psychologisches mit den individuellen Fehlern, da muss irgendwie der Trainer ran, aber letztlich ist es schon auch was, was die Jungs dann irgendwie auf den Platz bringen müssen. Also das ist, wie gesagt, der Punkt, wo ich die Ursachenforschung am allerschwierigsten finde. Ein Wort noch zur Aufstellung, dass der Jebamar wieder spielt, der ja beispielsweise gegen Frankfurt im Pokal nicht spielen konnte, ist sau wichtig für uns. Das ist einfach ein Spieler, der den Unterschied absolut machen kann. Ich bin super froh, dass der Berggren jetzt häufiger mal von Anfang an tatsächlich spielt, dass er überhaupt mehr Einsatzzeiten bekommt. Ich bin von dem total überzeugt. Ich glaube auch, dass so ein körperlicher Stürmer uns im Moment einfach mehr helfen kann. Ich mag den Muto wahnsinnig gerne. Ich finde, es ist ein toller Spieler und das ist ganz sicher ein ganz toller Kerl, aber jemand wie Berggren ist da im Moment einfach giftiger. Ja, dann musst du den Muto eher mal, der versucht es mit Wirbeln und der versucht es auch noch ein bisschen technischer, aber den würde ich echt immer eher als Joker bringen. Und ich fand halt vor allen Dingen Berggren und Quaison, das hat super funktioniert miteinander. Also die beiden haben das echt toll hinbekommen da vorne. Und ja, das, also es hat lange nicht mehr so einen Spaß gemacht, sich irgendwie ein Mainz-Spiel anzugucken.
Eine allumfassende Analyse, wie wir es von dir gewohnt sind, Mara. Ich will mal auf ein paar Punkte eingehen, zu denen ich auch Gedanken habe. Also interessanterweise war ja das Spiel, das man in Berlin gesehen hat, die direkte Konsequenz aus allem, was du gerade erzählt hast, nämlich vor allem aus den individuellen Fehlern. Dass man so viel zu langen Bällen gegriffen hat, war auch ein taktisches Mittel, um Fehler im Aufbau zu vermeiden. Ja. Dass dann daraus auch alle Chancen entstanden sind, das hat dann Hertha auch angeboten. Da hatte auch zum Beispiel Torunariga hatte keinen guten Tag. Die Abstimmung hat zum Teil zwischen Stark, Torunariga und Pickerick nicht so ganz geklappt, wer wann reinrückt, wenn einer zur Seite weggezogen wird von seinem Gegenspieler. Da gab es eine Szene, da stand Pickerick fürchterlich bei einem langen Ball. Aber das ist ja das Interessante, dass Sandro Schwarz das auch analysiert hat mit den individuellen Fehlern. Das konnte jetzt auch jeder beobachten und die Konsequenz war eben, gut, da müssen wir jetzt einfach einen risikoärmeren Fußball spielen, was das angeht, dass wir diese Fehler machen. Das heißt, häufiger mal hinten raus den langen Hafer. Und dann hat es in diesem Spiel halt auch wunderbar geklappt. Gegen Wolfsburg jetzt zu Hause bin ich sehr gespannt, weil das ist eine andere Konstellation. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Herangehensweise wieder eine andere ist. Und dann glaube ich, dass man bei Mainz 05 aber schon eine Situation hat, in der man zumindest als ein Beobachter, der nicht so mit dem Herz dran hängt, sondern eher einfach nur mit den Augen sich den Kader anguckt, diese individuellen Fehler, dass die immer passieren, ist für sich genommen zufällig, aber ich glaube, dahinter steckt schon, dass der Kader nicht die höchste Qualität hat. Also, dass da eben einfach auch Spieler mit dabei sind, die diese Fehler machen. Dass ein Jobamin da herausragt, der aber auch einige dieser Fehler gemacht hat in wichtigen Spielen. Das war vor allem, glaube ich, in der Hinrunde, hat er immer so 2-3 Spieltage nacheinander, wo es auch gar nicht gut für ihn lief, hat sich dann wieder gefangen. Aber das eben.
Ist halt auch noch saujung.
Ja, genau. Ich will jetzt auch gar nicht über einzelnen Spielern den Stab brechen, möchte ich ja nie, aber du hast hinten eine Dreierreihe mit Balogun, Bell und Hack jetzt in diesem Spiel gegen Hertha gehabt. Und da hat das wunderbar funktioniert. Ich kann mir aber allein, wenn ich diese drei Namen höre, auch vorstellen, dass da mal was nicht funktioniert und man 0-1 hinten liegt. Also will sagen, das ist eine Mannschaft, das kann in der ersten Liga funktionieren, aber es ist auf jeden Fall unteres Drittel und dann hängt es halt an ganz vielen Dingen, ob man den Abstieg vermeiden kann oder nicht. Und das ist jetzt aber auch Mainz 05 nicht vorzuwerfen. Also man weiß ja, wo Mainz herkommt und wie der Kader zusammengestellt ist. Aber ich glaube, das ist schon einer der wichtigsten Punkte bei der Bewertung. Es ist einfach nicht der beste Kader der Liga und man spielt letztlich in der Region, wie es auch zu erwarten war, dass Mainz 05 spielen würde, außer man befreit sich durch irgendwelche Dinge, die dann zusammenkommen aus dieser Situation. Das hätte eben sein können, dass Sandro Schwarz da mit einer eigenen Spielidee was bringt. Da fällt aber auch auf, dass in der Vorbereitung konnte man noch so Spiele sehen. Da habe ich auch ein bisschen was von Mainz mitbekommen, wo man mit sehr vielen Passstaffetten sich hinten raus kombiniert hat, so wie es Hannover 96 zum Beispiel von Spieltag 1 an gemacht hat. Und das hat er aber relativ schnell zurückgefahren, einfach weil es auch zu häufig schiefgegangen ist. Gerade in den ersten Spielen, wo du auch gesagt hast, also ich glaube, die ersten beiden ja gleich mal 0-1 verloren, zu Hause gegen Hannover, dann in Stuttgart, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ging ja auch denkbar schlecht los. Und jetzt spielt man einen Fußball, der ein bisschen identitätslos ist, zu viel, aber also
ein bisschen einfacher vor allen Dingen. Also
ja, und ich habe auch immer so das Gefühl, aber das ist jetzt auch nur ein Gefühl, dass das, was Mainz 05 spielt, gar nicht das ist, was Sandro Schwarz gerne spielen lassen würde. Und dass sich beide, sowohl die Mannschaft als auch er, damit noch nicht so ganz abgefunden haben, dass da die Ansprüche noch nicht ganz zueinander passen.
Ja, das ist ja das, was ich meine, dass man also in vielen Spielen das Gefühl hat, die Mannschaft kann das, was er eigentlich möchte, nicht auf den Platz bringen. Was ja dann wiederum im Umfeld auch häufig zu Kritik an den Transfers irgendwie führt, weil man dann sagt, ja okay, aber dann muss man also in der Winterpause auch Spieler nachlegen, die halt eben ihm dabei helfen können. Und dann braucht man halt auch eher mal wieder junge und hungrige Spieler. Wieso holt man dann einen Uca und einen De Jong? Ich finde es schwierig. Ich habe, als der De Jong-Wechsel bekannt gegeben wurde, war ich schon auch erst ein bisschen überrascht, weil es natürlich in Mainz 05 komplett untypischer Wechsel ist. Habe mir aber dann gedacht, wieso eigentlich nicht, so einen erfahrenen Spieler sich irgendwie dazuzuholen, um die Mannschaft irgendwie ein bisschen zu stützen und zu stabilisieren. Dann war es, glaube ich, direkt das erste Spiel, wo er da so ein bisschen blöde den Elfer verursacht hat, ja, aber trotzdem angedeutet hat, was er für eine Bedeutung haben kann für die Mannschaft. Und ehrlich gesagt, also ohne ihn jetzt persönlich da angreifen zu wollen, ist es aber für mich schon so, dass also nach dem ersten Spiel direkt so einen gewissen, ja, Abfall gab. Also ich hab bisher nicht so richtig erkennen können, was er irgendwie beitragen kann. Ich habe mich teilweise auch, wenn es viele Fans gab, die das bejubelt haben, auch dann über seine Bemerkungen hinterher ein bisschen geärgert, weil es für mich nicht so klang, als ob er sich da in diese Generalkritik mit einbezieht. Und ich mir so dachte, also wenn ich irgendwie so neu komme und den Anspruch habe, hier irgendwie so der Leader zu sein, dann muss ich halt auch mal auf dem Platz was zeigen und nicht hinterher immer nur am Mikro dann irgendwie rummosern. Und ich war ehrlich gesagt ganz erleichtert, dass er jetzt in Berlin nicht gespielt hat. Und also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass er mir im Spiel gefehlt hätte oder dass ich jetzt das Gefühl hatte, er hätte da irgendwie was zu beitragen können, sondern das haben die anderen schon gut gemacht.
Ist das vielleicht auch ein Führungsspieler-Thematik, die da bei Mainz 05 auch zu so einer Verpflichtung wie De Jong geführt hat? Das hat uns unter anderem Kloko im Forum gefragt.
Ja, also ich habe gerade, als ich das Spiel von Hamburg gesehen habe am Wochenende und dann kurz vor Schluss Julian Baumgartlinger eingewechselt wurde, nochmal mit so großer Wehmut an Julian Baumgartlinger gedacht, weil das war tatsächlich für mein Empfinden der letzte von diesen klassischen Führungsspielern, die wir in Mainz tatsächlich hatten. Also für mein Gefühl ist der Verlust von Julian Baumgartlinger als Spielertyp, der so vorangeht, in Mainz nicht richtig aufgefangen worden. Ich glaube, dass es damals dann schwierig war, dass man, ich komme jetzt schon gar nicht mehr drauf, wer wurde denn nach Baumgartlinger zum Kapitän gemacht? Ich kann es dir gerade gar nicht sagen, aber auf jeden Fall war Bungert immer der zweite Kapitän hinter Baumgartlinger, also sein Vize. Und es war irgendwie klar, dass der damit rechnet, dass er dann, als Baumgartlinger gegangen ist, zum Kapitän gemacht wird. Und das ist er dann aber nicht geworden. Und ich hatte immer das Gefühl, das hat bei Bungert irgendwie zu einem Bruch geführt, von dem der sich, was so dieses Selbstverständnis angeht, voranzulaufen, nicht erholt hat. Und nee, es stimmt überhaupt nicht. Ich erzähle Blödsinn. Noweski war immer der Kapitän. Als Noweski gegangen ist, ist Bungert natürlich davon ausgegangen, er wird jetzt Kapitän. Und dann ist es aber Baumgartlinger geworden. Und dann ist Baumgartlinger ein Jahr später gegangen. Und dann hat man Bungert zum Kapitän gemacht. Aber da war für mich bei dem dieser Bruch eben schon da. Der hat, also ist vielleicht eine Überinterpretation, aber ich habe das immer so empfunden. Der hatte damit ein Riesenproblem, dass er nicht zum Kapitän gemacht wurde und dass er es dann quasi nur bekommen hat, jetzt mal überspitzt gesagt, weil Baumgartlinger jetzt irgendwie weg ist. Jetzt hast du Bungert und Bell, hast witzigerweise wieder die Situation wie damals unter Noweski, also dass der nominelle Kapitän, nämlich Bungert, eigentlich fast nie auf dem Platz steht. Jetzt aber für mein Gefühl wiederum fast aus dem Off eine bessere Rolle spielt für die Mannschaft, als das irgendwie in der Saison vorher, als er noch selber gespielt hat, konnte. Also ich glaube, der hat einen sehr positiven Einfluss auf die Mannschaft, aber es fehlt halt so dieses totale Kämpferherz. Der Brosinski hat das zuletzt häufiger mal probiert, also wenn dann sowohl Bungert als auch Bell ausgefallen sind und eben dann Brosinski Kapitän war. Mir gefällt er in der Rolle auch sehr gut. Der hat aber halt so einen Hang zu so einem sehr Unzufriedenen dann auch. Also wenn du dem dann teilweise zu früh nach dem Spiel irgendwie hinhältst, dann sagt er vielleicht auch mal Sachen, wo er sich hinterher wünscht, das hätte er irgendwie für sich behalten, weil es dann eben nicht konstruktiv ist. Aber ja, also diese Führungsgeschichte, ist ja auch relativ offensichtlich, dass das was ist, wofür man halt Adler eben auch geholt hat vor der Saison. Und das hätte halt eben aufgehen können und ist es eben nicht durch die Verletzung. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Und das ist auch was, wo man danach gucken muss. Also wer da perspektivisch auf jeden Fall eine gute Rolle spielen kann, glaube ich, ist Serdar. Ich kann mir auch vorstellen, dass, also wenn er wirklich länger bleibt, irgendwie nächstes Jahr ein Bergren da irgendwie reinwachsen kann. Aber wir brauchen schon wieder jemanden, wo klar ist, dem folgen sie im Zweifelsfall auch. Wenn man es jetzt mal irgendwie auch runterbricht auf die Situation neben dem Feld, also die Geschichte in Hoffenheim, ne, wo man sich dann entschieden hat, nicht in die Kurve zu gehen, wo ja dann hinterher so irgendwie sogar Eier mit, ja, wer hat es eigentlich entschieden? Und dann sagen Spieler irgendwie am Mikrofon, also sie haben es mitgeteilt bekommen, dass sie nicht gehen sollen. Und dann ist so die Frage, kam es eigentlich aus der Mannschaft oder kam es aus der sportlichen Leitung? Und wenn sportliche Leitung, war es dann Schröder oder Schwarz? Und was ist jetzt eigentlich los in der Situation? Muss auch klar sein, es gibt einen Spieler, nach dem alle gucken. Und das ist eine Situation, wo in Mainz im Moment die Spieler nicht wissen, nach welchem Kollegen gucken sie, um zu wissen, was passiert als nächstes. Und das ist keine gute Situation.
Ja, erklär uns das mal noch so ein bisschen, was da passiert ist. Wir haben alle schon mitbekommen, auch durch deine letzten Auftritte im Rasenfunk, dass bei Mainz 05 seit dem Weggang von Heidel so ein bisschen oder mit dem Weggang, also es begann schon davor, also mit der auch der Art und Weise, wie das alles bekannt wurde, da sind Dinge zerbrochen oder ins Rollen gekommen, vielleicht aber auch einfach Dinge aufgedeckt worden, Bruchstellen, die es schon vorher gab, die man aber so nicht gesehen hat. Und es gibt ganz, ganz viele Themen beim FSV Mainz 05, die es vorher nicht gab. Und eins davon ist jetzt eben dieser, in Anführungszeichen, Bruch der Fans mit der Mannschaft, dass man über das Ausscheiden im DFB-Pokal, über die Art und Weise sehr verärgert war, dass man über das Spiel in Hoffenheim sehr verärgert war, da dann eben die Mannschaft nicht in die Kurve gegangen ist. Und dann gab es einen offenen Brief von der Mannschaft an die Fans. Und vielleicht willst du für alle diejenigen, die deine Kolumne dazu nicht gelesen haben, ich habe sie gelesen, mal kurz zusammenfassen, um was es da ging und wie das so auf dich gewirkt hat.
Ja, das ist natürlich jetzt schwierig in irgendwie 1,5 bis 3 Minuten, aber ich versuch's mal. Also genau, du hast schon angesprochen, es gab ja auch die Frage in der Sendungsvorbereitung, ob es vielleicht daran liegt, dass Mainz ähnlich wie Dortmund die emotionale Lücke, die Klopp hinterlassen hat, irgendwie bis heute nicht gefüllt hat. Also ich denke mal, die emotionale Lücke war bei uns zwar natürlich auch groß, war aber natürlich ein bisschen was anderes, als ich es jetzt in Dortmund wahrnehme, weil bei uns eben Heidel und Strutz genauso starke Identifikationsfiguren waren und weil man halt eben dann einen Teil dieser Identifikation mit Kloppo verloren hat, aber eben auch noch einen sehr starken Teil hatte. Dann kam eben die bekannte Geschichte, dass Heidel also zu Schalke gegangen ist, dass das in der ganzen Kommunikation, wie du gesagt hast, ein bisschen ja unglücklich gelaufen ist, wie sowas dann halt eben nun mal passiert. Heidel hat ja dann aber selber also den Schröder noch ausgesucht und auch eingearbeitet, was es sich ja so sonst irgendwie also schwierig vorstellbar ist in der Bundesliga. Und dann kam eben im Nachgang diese ganze Geschichte mit Strutz, der also ja immer ein ehrenamtlicher Präsident war. Und dann kam eben raus, dass er halt doch Bezüge bekommt, also sowohl für seine Rechtsberatung als auch eben also grundsätzlich. Und das Ganze leider in so einer Salami-Taktik. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich glaube bis heute, wenn an dem Punkt, als das losging, Strutz und seine Vorstandskollegen, die das ja alles mitgetragen haben, sich hingestellt hätten und hätten gesagt, Leute, passt auf. Das hat sich alles so eingeschliffen. Das war nicht in Ordnung. Das wurde früher halt so gemacht. Uns hat auch einfach 25 Jahre funktioniert. Wir sehen aber ein, das war nicht in Ordnung. Wir klären das jetzt alles auf. Wir verpassen dem Verein eine neue Struktur und wir gehen zusammen in die Zukunft. Hätte niemand irgendwas gesagt. Niemand erwartet ernsthaft, dass jemand in dieser Position kein Geld nimmt. Aber wenn man sagt, man macht es ehrenamtlich, macht man dann halt eben sich auch ein bisschen lächerlich und man zieht natürlich auch den Zorn all derer, die tatsächlich ehrenamtlich im Verein arbeiten, auf sich. Und davon gibt es in so einem Verein ja nicht gerade wenige, ja, bis runter irgendwie zum, weiß ich nicht was, Trainer. Also das mal so als die strukturelle Vorgeschichte. Dann wurde ja der neue Präsident gewählt. Das hatte ja den bekannten Ausgang, also Johannes Kaluza, dass der dann nach einem halben Jahr unter großem Druck von verschiedenen Seiten und auch sehr vielen selbstgemachten Problemen schon wieder abgedankt hat. Mhm. Jetzt gab es gerade Anfang des Jahres die Wahl des neuen Präsidenten. Stefan Hofmann ist es geworden, von den Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt hatten. 5 waren es ursprünglich, einer hat dann kurz vor der Wahl seine Kandidatur zurückgezogen. Es gab 3 Kandidaten, wo man gesagt hat, die haben also gute Chancen, nämlich Dötz, der langjährige Vize von Strutz. Dann eben Stefan Hofmann, der zusammen mit Volker Kersting in Mainz das Nachwuchsleistungszentrum aufgebaut hat und da eine hervorragende Arbeit geleistet. Und dann Eva-Maria Federhen, die als Kandidatin des Aufsichtsrates ins Rennen gegangen ist. Der Aufsichtsrat ist ja auch neu in Mainz, ist auch im Juni das erste Mal gewählt worden und darf eben eine Kandidatin nominieren, hat aber aus meiner Sicht sich für die nicht ganz glückliche Konstellation entschieden, tatsächlich eine Kandidatin aus dem Aufsichtsrat zu nominieren, was ihr dann ja direkt eben sehr negativ ausgelegt wurde und wo dann sowohl von einigen Fans, ja, also war sicherlich, hätte man geschickter machen können, war aber dann so, gut, lasse ich mich auch nicht mehr dazu aus, was dann da teilweise irgendwie.
Aber das ist ja auch alles so ein bisschen die strukturelle Sicht. Wo ist denn das Ganze mit den Fans auf so eine Bahn gekommen, dass man sich so auseinandergelebt hat? Also das hat ja auch damit zu tun.
Ja, eben, das kommt eben da ganz, ganz stark mit rein, weil nämlich, also speziell Christian Heidel, jemand war, der immer ansprechbar war für die Fans. Das war immer klar, egal was ist, es wird miteinander geredet und nicht übereinander. Solche Geschichten wie, dass der Abschied von Tuchel schon keine Ahnung wie viele Spieltage vor Ende der Saison bekannt war und auch den Journalisten bekannt war und es nicht nach außen gedrungen ist, das war Christian Heidel. Christian Heidel hat das wie so eine Familie, ne? Also alles, was irgendwie wichtig ist, kann offen auf den Tisch gebracht werden, aber wir regeln das untereinander und es dringt nichts nach außen. Und in diesen ganzen Veränderungen in der Struktur ist das total verloren gegangen. Auch Harald Strutz war jemand, der sehr fannah war. Harald Strutz war natürlich auch immer ein streitbarer Typ und es gab also auch gerade zwischen Strutz und den Ultras hat es auch häufig geklingelt, aber trotzdem war Strutz auch einer, mit dem man immer reden konnte. Der hat dann auch ab und zu mal in einem Interview einen rausgehauen, wo man sich so dachte, meine Güte, wieso ja, bist du nicht irgendwie direkt an die Bar gegangen nach dem Spiel anstatt ans Mikrofon, aber nichtsdestotrotz, Harald Strutz war auch immer für die Fans ansprechbar. Und jetzt ist da halt plötzlich ein Vakuum entstanden. Du hast also
Das ist eine Trennungsgeschichte. Ja, ihr hattet einen Trennungsjahr hinter euch und die Fans rebellieren jetzt, wie wenn der neue Papa einzieht oder die neue Mama.
Nein, das ist Quatsch, das meine ich nicht. Aber das Problem ist, es gibt halt eben in diesem Abstiegskampf gewisse Situationen, wo du über Sachen miteinander reden musst. Im Prinzip ist es so, dass die Fans in den letzten anderthalb Jahren, und mit Fans meine ich jetzt nicht jeden, der irgendwie im Stadion sitzt und mal seinen Frust ablassen möchte, sondern auch die ganzen Fangremien. Es gab im Prinzip überhaupt keinen Ansprechpartner. Wir haben jetzt irgendwie eine neue Fanabteilung, die also eine Abteilung des Vereins ist. Wir haben bei uns natürlich die Supporters, wir haben das Fanprojekt. Das sind alles Organe, sofern sie früher schon bestanden, wo es eine klare Zuteilung gab, mit wem im Verein können die sprechen, Strutz oder Heidel. Und da war dann jetzt halt zuletzt niemand. Der Aufsichtsrat war eben erstmal mit anderen Sachen beschäftigt und das ist auch natürlich also nicht primär deren Aufgabe. Das mit Kaluza hat sich halt relativ schnell gezeigt, dass das irgendwie nicht funktionieren würde. Und Schröder hatte jetzt halt eben auch andere Sachen auf dem Zettel, die ihm vorrangiger waren, verständlicherweise, als der Dialog mit den Fans. Aber auch wenn ich sage verständlicherweise, sowas gab es früher halt nicht. Der Dialog mit den Fans war immer ganz zentral. Und jetzt gab es diesen Ansprechpartner plötzlich nicht. Zu dem Spiel in Hoffenheim jetzt. Es hat in Mainz eine traurige Tradition, dass die Fasnachtsspiele immer komplett verkackt werden. Mhm. Also es gibt wenige Spiele zur Fasnacht, die keine Katastrophe waren. Jetzt hattest du unter der Woche dieses Pokalspiel in Frankfurt. wo irgendwie 2.500 Fans waren, wo der Verein irgendwie, keine Ahnung, 19 Busse, glaube ich, und die Supporters nochmal 7, wo alle verkleidet, weil das halt in Mainz ein Riesenthema ist, da irgendwie 4 farbbunt nach Frankfurt gefahren sind. Und dann passiert so ein Spiel, was ja nun wirklich also ist wie ein Verkehrsunfall, ja. Und du stehst als Fan im Block und weißt eigentlich überhaupt nicht, was du machen sollst. Trotzdem sind wirklich nicht wenige Fans nach Hoffenheim gefahren. Und das musst du dir ja dann erstmal antun, 3 Tage später. Dann haben die Fans im Block ab der 60. Minute bei was auch immer dann der Spielstand war, angefangen, so Sachen zu singen wie "So ein Tag so wunderschön wie heute" oder "Wir wollen Jürgen Klopp zurück" und so weiter. Es waren Spott war dabei und auch sicherlich irgendwie war das eine oder andere höhnisch, aber es waren keine Beleidigungen, es waren keine Angriffe. Und wenn die Mannschaft oder die sportliche Leitung oder wer auch immer es letztlich entschieden hat, dann sagt, wir gehen nicht in die Kurve, weil uns die Unterstützung gefehlt hat, dann muss man sagen, haben diese Entscheidung Leute getroffen und unglücklicherweise dann auch noch saublöd in diesem offenen Brief kommuniziert, die den Geist von Mainz 05 und die Geschichte von Mainz 05 entweder nicht verstanden oder in diesem Moment komplett ausgeblendet haben. Weil womit sonst soll man denn in so einer Situation reagieren? Also wenn die Fans nicht mal mehr mit ihren Spottgesängen sich irgendwie dieser Verzweiflung entledigen dürfen, die sie in dem Moment fühlen, ja, dann ist echt irgendwie was im Verein oder im Verhältnis zwischen Fans und Verein extrem krumm gerade. Und dass man dann halt auch noch mit so einem offenen Brief nachlegt, der so ein bisschen suggeriert, ja, also wenn wir es jetzt nicht packen, ja, dann liegt es aber auch echt dran, dass ihr die falschen Lieder gesungen habt. Das ist natürlich halt komplett irgendwie Öl ins Feuer gegossen. Und also es wird jetzt an der einen oder anderen Stelle schon aufbereitet hinter den Kulissen. Ich hoffe, es wird irgendwie neben dem Statement, was die Mannschaft ja zum Glück auf den Platz gegeben hat, vielleicht auch irgendwie auf Dauer mal noch eins vom Verein geben. Klar ist, es gibt jetzt mit Stefan Hofmann zum Glück ja den neuen Präsidenten. Das ist auch jemand, also der da sicherlich offen ist für einen Dialog. Ich würde mir langsam mal wünschen, dass er auch ein bisschen sichtbarer wird. Ich verstehe, dass man erstmal arbeiten will und dann irgendwie Interviews geben, aber also er dürfte sich jetzt langsam mal ein bisschen mehr zeigen in der Situation. Man hat jetzt mit Jan Lehmann einen neuen kaufmännischen Vorstand. Das heißt also, mit Hofmann, Schröder und Lehmann ist der Vorstand dann jetzt auch endlich komplett. Ja, und hoffen wir zum keine Ahnung wievielten Mal in den letzten 2 Jahren, dass es damit dann vielleicht mal wieder in ruhigere Gewässer geht.
Ach. Meine Güte, ist das Verfahren bei euch, aber ich habe gelernt, bei Mainz, der Platzsturm des Mainz 05ers ist, dass er ein Lied singt, in dem er sich Jürgen Klopp zurückwünscht. Das ist die höchste Eskalationsstufe. Und ich musste auch mehrmals an Max Eberl denken, Manuel, der ja auch so eine Art und Weise hat, fannah, aber dennoch auch manchmal sehr kritisch. Und ich weiß nicht, ob du den Gedanken auch hattest. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man ihn mit Christian Heidel vergleichen kann, aber immer mal wieder muss ich dran denken, also für mich hat von außen betrachtet Max Eberl die Sache bei Gladbach ganz gut im Griff und das ist nicht nur Zuckerbrot, sondern er sagt ja manchmal auch sehr deutlich, also Leute, jetzt müsst ihr auch bitte mal alle ein bisschen runterkommen. Verkläre ich da Max Eberl?
Also mir ist das auch gerade, dieser Vergleich, oder das habe ich auch gerade dran gedacht, wie du auch. Ja, Eberl ist sicherlich interessanter Charakter, was diese ganze Geschichte angeht, wie das Verhältnis zu den Fans ist. Und das ist auch so der unterschwellige oder die unterschwellige Debatte seit dem HSV-Spiel eigentlich, als Eberl ja vor die Presse getreten ist, beziehungsweise auch sich an die Fans gewandt hat und relativ ausfällig geworden ist, wie es manche gesagt haben, weil da gepfiffen wurde, als der 18-jährige Cuisance zum Beispiel einen Rückpass gespielt hat bei 1-1, um den Spielaufbau wieder voranzutreiben, hat dann noch explizit, hat Eber gesagt, aus dem ist dann eine Riesenchance entstanden, oder beziehungsweise ist, glaube ich, sogar das Tor rausgefallen, das 2-1 in dem Spiel. Also da pfeifen die keine Ahnung haben. Und ja, daraufhin gab es ja auch lange Debatten und ja, Eberl macht das recht klar. Ich weiß nur nicht, ob er sich in diesem Falle oder in diesem 5., 6. Kapitel der Fans gegen den Verein oder gegen Eberl oder beziehungsweise Fans pfeifen Kapitel, in diesem 6. Teil, ob er sich da nicht ein bisschen vertan hat. Also aus meiner persönlichen Sicht, weil es wirkte so ein bisschen trotzig in diesem Falle. Und ich glaube, dass man das den Gladbachern auch zugestehen muss, dass den Gladbacher Fans zugestehen muss, dass sie vielleicht auch ein Gespür haben, was gerade nicht so passt und was passt im Kader. Und es ist nicht immer nur Ungeduld und wir müssen ja unbedingt Dritter werden. Also das ist so ein bisschen diese Narrative, die dann auch vom Verein vielleicht kommt und auch vom Eber kommt, dass die Leute vergessen haben, wo der Verein herkommt. Das berühmte Zitat, wir müssen wissen, wo wir herkommen. Was sicherlich alles richtig ist, aber das kannst du auch nicht immer als Blaupause auf jegliche Spielsituation und Saisonsituation anwenden. Und dahingehend ist es so in den letzten Monaten auch interessant geworden, weil es nicht in allen Fällen, sage ich jetzt mal, pro Eber meiner Meinung nach ausgegangen ist, was so die Darstellung anbetrifft. Also da gibt es einige Momente, wo ich sage, das hätte man anders, das muss man anders kommunizieren vor allem, das hätte man anders machen können in der Situation. Es wirkt so ein bisschen, dass ab und an mal eine Blaupause kommt. Also hier ist alles sehr gut, wir machen alles sehr gut, was auch sportlich gesehen kann man da auch sehr viele positive Punkte finden, was Gladbach in diesem Jahrzehnt gut gemacht hat. Aber man muss natürlich auch kritisieren dürfen. Und ich glaube nicht, dass jeder Fan, der mal Mob hat im Stadion oder mault, dass das so ein Stadion-Wutbürger ist, der irgendwie immer nur 6-0 haben möchte. Also und das ist so ein bisschen, da fehlt mir, das ist so ein bisschen schwarz-weiß dann auch vom Verein, der vielen Fans schwarz-weiß vorwirft.
Sag und, mal, bilde ich mir das ein oder ist das in dieser Saison besonders extrem mit Vereinen, die mit deutlichem Unmut ihrer Fans zu tun haben und wo sich dann auch kommunikativ die Vereinsverantwortlichen versus die Fans stimmen? Wenn ich die Tabelle durchgehe, dann hatten wir das bei Borussia Dortmund in der Zeit, in der es überhaupt nicht lief und die komplette Südtribüne die Mannschaft ausgepfiffen hat, nachdem man lange supportet hat. Auch wir erinnern uns unter anderem an die Aussagen von Roman Bürki nach dem 1:2 gegen Freiburg. Wir hatten es auf Schalke vor der Saison, als Hövedes gewechselt ist, bei Hannover 96 sowieso mit der ganzen Kinddebatte. Wir hatten bei Hoffenheim 8000 Fans beim letzten Europa-League-Spiel und Nagelsmann, der schon, glaube ich, nach dem ersten Europa-League-Spiel gesagt hat, ja, also ein bisschen mehr Fans wäre irgendwie schon nett. Wir haben das, was du jetzt gerade in Gladbach beschrieben hast. Hertha weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Freiburg, Insel der Glückseligen. Stuttgart, die Häme nach der Korkut-Verpflichtung und damit verbunden und auch eine sehr heftige Kritik an Reschke unter anderem. Und am neuen Präsidium, Wolfsburg jetzt der Boykott, Werder, da ist gerade alles noch okay, Mainz haben wir gerade schon drüber gesprochen, Hamburg haben wir schon drüber gesprochen und dass beim ersten FC Köln nicht alles Gold ist, was glänzt in dieser Saison und auch da mit den Fans, da gab es ja auch einen offenen Brief, das ist ja, also ist das jetzt gerade selektive Wahrnehmung, weil wir über dieses Thema sprechen oder ist es in dieser Saison besonders extrem?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass da zwei Sachen mit reinspielen. Und zwar zum einen
der Videobeweis.
Ich glaube, was die Fans angeht, die sind es ein bisschen satt, dass sie in den letzten Jahren in so vielen Diskussionen immer so in die Bad Guy Rolle gedrängt wurden. Hm. Verständlicherweise finde ich, dass man das satt hat. Das aber auf der anderen Seite, wenn es den Vereinen schlecht geht, wenn es Schwierigkeiten gibt und wenn man irgendwo taumelt, plötzlich so eine Anspruchshaltung da ist, dass die Fans ja gefälligst da zu sein haben und für die Stimmung zu sorgen. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Also für mein Empfinden zumindest hat sich bei einigen Vereinen daraus irgendwie so ein bisschen eine komplizierte Situation ergeben. Man kann natürlich sagen, und auch das ist nicht falsch, dass es auch immer Fangruppen gibt, die sich irgendwie selbst vielleicht ein bisschen zu wichtig nehmen und das schadet der Gesamtsituation dann auch wieder. Aber ich glaube, so die Bedeutung der Fans bei den Vereinen ist auf eine Art und Weise irgendwie runtergespielt und runtergeredet worden an der einen oder anderen Stelle in den letzten paar Jahren, die langsam zu einem Problem wird. Weil, also du hast zum Beispiel das Beispiel irgendwie Hannover genannt, wenn man sich halt eben immer hinstellt und sagt, ja, am Ende brauche ich die Fans sowieso nicht, ich mache mir irgendwie den Laden hier alleine schön, dann wird das auf Dauer zu Problemen führen.
Zumindest Teile der Fans, ne? Also wir sprechen jetzt, aber das meintest du ja.
Genau.
Aber das ist also ein exzellenter Punkt und ich glaube, wenn man das umformulieren möchte, kann man auch sagen, dass viele Vereine natürlich in den letzten 5 Jahren sehr viele Anstrengungen gemacht haben, um ihre Vereinsstrukturen zu professionalisieren. Und Gladbach ist da ein Paradebeispiel für, ja, um zu sagen, den Umsatz zu steigern, auch infrastrukturell viel zu machen. Und das trifft sicherlich auch auf andere Vereine zu, die da ja, gleich gestartet sind oder weiter voraus waren, wie auch immer, aber die gewisse Maßnahmen treffen, um Einnahmen zu generieren oder auch Einnahmen zu sichern. Und das ist natürlich dann immer eine Sache, wie werden Fans oder auch Supportergruppen, Ultras und Co., wie werden die damit eingebunden, wie werden sie mitgenommen? Und das führt in vielen Fällen natürlich zu, ja, interessanten Spannungen. In Gladbach ist es auch so eine komplizierte Dreiecksgeschichte, habe ich so den Eindruck als Beobachter, dass es so irgendwie Ultras gegen Normalo-Fans, Normalo-Fans gegen den Verein, Verein gegen Ultras oder Normalo-Fans, also es ist ein bisschen da gab es ja auch Stimmungsboykott-Geschichten in Gladbach oder ne, um Leipzig-Spiel, es gab auch Geschichten mit Fahne wurde oder kam weg, vom Verein sagte, dies ist passiert, Ultras sagten, das ist passiert, deswegen gab es dann keinen Support in dem Spiel danach. Es ist schwierig dann auch natürlich immer zu wissen, was jetzt genau passiert war, weil da Beschuldigungen fliegen und letzten Endes ist es aber auch eine Geschichte in Gladbach meiner Meinung nach der Professionalisierung, dass der Verein natürlich gerne dabei ist, wenn es darum geht, so Sachen möglichst in Eigenregie jetzt mittlerweile zu machen, was früher nicht existierte. Ich denke halt auch an mediale Arbeit, auf allen Kanälen präsent zu sein. Und ja, gleichzeitig, das ist natürlich dann naturgemäß, wird der Fan dann zur Seite geschoben oder wird den Fans nur ein gewisser Raum zur Verfügung gestellt. Und letzten Endes wird es am Ende des Tages wird der Fan immer im Stadion sein Ventil finden müssen und können. Und vielleicht haben wir dadurch auch in vielen Stadien eine Dramatisierung, also dass die Leute dann wirklich das nutzen, um vielleicht auch zu reagieren, was also in bestimmten Situationen.
Und Max, du wirst lachen, also in einer Hinsicht spielt da aus meiner Sicht tatsächlich der Videobeweis mit rein, weil nämlich auch da die Fans im Stadion zu wenig mitgenommen werden.
Ja, stimmt.
Und wenn die Fans im Stadion nur noch das Gefühl haben, sie sind irgendwie die Deppen vom Dienst, die sich da hinzustellen und für gute Stimmung zu sorgen haben, aber eigentlich kümmert sich überhaupt keiner mehr um ihre Belange. Und wenn man irgendwie von einem Videobeweis spricht, dann wäre es halt beispielsweise, dass man es mal schafft, nach einer Dreiviertelsaison das auf eine Art und Weise im Stadion zu kommunizieren, dass halt die Leute in den Blöcken auch wissen, warum wurde jetzt ein Tor eigentlich zurückgenommen und was war jetzt eigentlich? Also weil die Tatsache, dass der mir da irgendwie seinen Fernseher in die Luft malt, erklärt mir erstmal noch überhaupt nichts. Dann wirst du einen Unmut bei den Leuten bekommen und dann, ja, also ist halt irgendwann die Frage, wenn einem sowieso ständig vermittelt wird, man ist irgendwie das unwichtigste Glied an der Kette und alles andere ist irgendwie wichtiger und vordergründiger, dann geht halt natürlich auch was verloren.
Ja, das stimmt schon. Das dachte ich mir dann auch, nachdem ich erst gelacht habe über Videobeweis, dachte ich mir, naja, das gehört schon irgendwie mit rein. Da gebe ich dir völlig recht. Irgendwie man, als Fan fühlt man sich, vor allem als Fan, der im Stadion sich befindet, fühlt man sich nur noch als Kulisse. Und das war schon immer so, aber vielleicht fühlt sich's in diesem Jahr noch etwas krasser an, durch eben solche Dinge wie den Videobeweis, durch auch Entwicklungen, die Auseinandersetzung mit dem DFB, auch die Art und Weise, wie da Argumente ausgetauscht wurden lange Zeit, wie es jetzt auch, wie da erst Bewegung kam in diesen Dialog, der erst ein Monolog war, dann wurde es ein Dialog. Und jetzt, also da gab es auch eine sehr gute Ultra-Dokumentation im ersten, am Sonntag letzter Woche war das. Die kann ich wirklich sehr empfehlen. Vielleicht findet man die ja auch noch außerhalb von irgendwelchen Mediatheken. Da wird es auch nochmal ganz gut nachgearbeitet. Vielleicht ist es wirklich stellvertretend für ein grundsätzlicheres Problem. Und es ist ja, ich war selber erstaunt, dass ich bei fast jedem Verein, ich bin ja einfach nur die Tabelle durchgegangen, da irgendwelche Punkte nennen konnte. Ein paar habe ich noch ausgespart. Also auch bei den Bayern ist ja zum Beispiel nicht alles Gold, was glänzt. Da protestieren die Fans auch gegen viele Dinge. Es fällt nur nicht so auf, weil die halt ständig am Gewinnen sind. Und wenn wir dann gleichzeitig noch sportlich nicht die beste Saison aller Zeiten haben, also es sind auch einfach viele grausliche Spiele derzeit, das lädt auch ein zu pfiffen bei Rückpässen. Es gibt halt auch sehr viele Rückpässe, die gerade bepfiffen werden könnten, um es mal so zu formulieren. Ja, interessant. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir haben über Hertha BSC gar nicht so viel geredet. Ich habe aber irgendwie so den leisen Verdacht, dass das diesmal die Berliner Fans uns gar nicht übel nehmen werden, dass wir nicht so viel über Hertha geredet haben. Es war überhaupt kein schönes Spiel und Hertha muss jetzt reagieren, hat ja auch nur ein Auswärtsspiel bei den Bayern und dann ein Auswärtsspiel auf Schalke vor sich. Das wird ja jetzt total einfach, darauf zu reagieren. Aber vielleicht ist das tatsächlich, also ich meine das sogar nur so halb ironisch, hat man am Leverkusen-Spiel ganz gut gesehen. Man erwartet nichts von Hertha Und dann könnte ja vielleicht auch was kommen. Und für Mainz geht's jetzt eben in diese wichtigen Spiele zu Hause gegen Wolfsburg und dann auswärts beim HSV. Und dann könnte es auch sein, Mara, dass wir uns in 2 Wochen noch einmal unterhalten und Mainz 05 mit 29 Punkten auf einmal 10 Punkte Vorsprung hat vor dem Abstiegsrennen und alles ist eitel Sonnenschein und die Familie findet wieder zueinander.
Ja, ich lass mich gerne positiv überraschen. Also gegen Wolfsburg jetzt müssen natürlich erstmal die 3 Punkte her, das ist ganz klar.
Das ist sowieso klar. Und vor allem keines dieser Spiele verlieren. Aber das geht ja allen jetzt unten drin so. Unter anderem ja auch den VfB Stuttgart. Und der hat es an diesem Wochenende sehr gut hinbekommen. Und zwar beim FC Augsburg 1-0 gewonnen. Und das, obwohl man in slapstickartiger Art und Weise seine Konter und seine Chancen, die man zum Teil auch nach haarsträubenden Fehlern im Aufbau vom FC Augsburg hatte, nicht verwertet hat. Dennoch hat dann ein Treffer von Mario Gomez gereicht, der nicht Mario Gomez-iger hätte sein können. Ein Freistoß fällt ihm vor die Füße und dann dreht er, macht er einen Schuss aus der Drehung. Gefühlt ist der Ball noch 2 Meter von seinem Fuß weg und er setzt ihn dann perfekt ins Eck. Und so gewinnt man dann 1-0 und springt damit auf Tabellenplatz 13. Und wichtiger als der Tabellenplatz sind die 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Bartstuber auf der 6. Das war eine der taktischen Änderungen, aber auch über das Taktische hinaus, Manuel, was hat denn dazu geführt, dass der VfB diesen Dreier einkassieren konnte?
Also ich fand, dass ja, Augsburg ungewohnt fahrig wirkte in vielen, also beispielsweise auch in Daniel Bayer, in vielen Szenen. Und man hatte kurz das Gefühl, das war, denke ich mal, glaube ich, so gegen Ende der ersten Hälfte und Anfang der zweiten Hälfte, dass da ein bisschen was kommt, als Kajubi und Max auf links mehr gemacht haben, wobei gerade Max auch eigentlich einen unglücklichen Tag hatte insgesamt, aber ich dachte so ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Saison der Augsburger, dass in der zweiten Hälfte gerade mit dem Wechsel zu Hause viel nochmal kommt, da dachte ich, gut, das wird jetzt passieren, aber es ebbte dann relativ schnell ab. Es war auch ein zerfahrenes Spiel. Meine größten Erinnerungen sind an Hinteregger gegen Gomez. Das gab es, glaube ich, 4 oder 5 Szenen, wo die beiden sich in inniger Umarmung irgendwo auf dem Platz begegnet sind und Gomez meistens am Ende am Boden lag und einen Foul haben wollte, es auch in einigen Fällen bekommen hat, in anderen nicht, wie, glaube ich, auch eine Elfmeterszene gab es ja. Letzten Endes, klar, hätte Stuttgart, es gab diese eine Szene, wo die echt überraschend flink und zielstrebig den Konter spielen über Gentner und dann Ginczek und Gomez. Sah richtig gut aus, wäre ein schönes Kontertor geworden, aber Hitz da wirklich eine wunderbare Parade rausgeholt hat, sodass es dann noch relativ lang eng blieb. Ich glaube, Insua hatte auch eine Konterchance ganz gegen Ende.
Ja, ein 3-1 war das, das war unglaublich.
Ja, der hat es dann aber irgendwie, hatte nur die Augen nur am Ball und lief dann zur Eckfahne am Ende. Ein paar Ansätze von Gregoritsch auch gesehen, aber das war insgesamt sehr viel Stückwerk. So richtiger Schwung ist da nie aufgekommen. Mit 2 Stürmern und Bartstube auf der 6 scheint es irgendwie gut zu laufen momentan.
Ja, mir haben die Sechser sehr gut gefallen, also Askasiber und Bartstuber. Ich kann auch sehr gut nachvollziehen, wie Korkut auf diese Idee mit Bartstuber kam, denn die Innenverteidigung ist mit Baumgartl und Pavard gut besetzt, da kann man nichts sagen. Die Außenverteidiger Beck und Insua, alles gut. Und dann kann man sagen, okay, ich brauche jemanden, der wenig Fehlpässe spielt im Spielaufbau, der zweikampfstark ist, der auch die spielerische Intelligenz hat, in den richtigen Situationen sich da angemessen zu verhalten, in dieser wichtigen Position vorne im Zentrum und der, wenn sein Pendant, nämlich Askasiba, wenn der mit nach vorne geht, hinten absichert und vice versa. Und das hat mir sehr gut gefallen. Die haben beide gutes Spiel gemacht und übers Zentrum ist ja bei Augsburg überhaupt nichts gegangen in diesem Spiel. Und gleichzeitig hat man Gentner auf den Flügel stellen können, der halt vielleicht auch wirklich nicht der stärkste Sechser der Liga ist. Also habe ich in der letzten Folge habe ich noch die Frage gestellt, warum spielt Gentner eigentlich jetzt alle möglichen Positionen, aber nicht mal seine Angestammte? Ist das ein Lob für Gentner oder spricht das gegen Gentner? So langsam erkenne ich da eine Tendenz. Also man kann ihn nicht spielen lassen. Dafür ist er noch zu wichtig für die Mannschaft. Vielleicht sprechen wir da auch über ein mannschaftshierarchisches Thema, so ähnlich wie bei Mainz 05. Aber man will ihn dann vielleicht auch nicht an der neuralgischen Stelle spielen lassen, weil er halt ein Spieler ist, der, wenn man den Ball hat, dann ganz gerne auch mal vergisst, dass man nach hinten absichern müsste. Also er hat da dann so einen Offensivdrang positiv gesprochen.
Aber kann mir vielleicht mal jemand erklären, dass mich natürlich qua Tabelle tierisch ärgert, dass Stuttgart jetzt irgendwie plötzlich anfängt zu gewinnen? Ist Korkut dann einfach, ist der so furchtbar unterschätzt? Haben wir uns alle geirrt? Oder ist es dann auch am nächsten Spieltag schon wieder ausgestanden?
Man hört so eine ganz leichte tendenziöse Färbung in dieser Frage durch. Also ich bin noch nicht in der Lage, eine abschließende Bewertung der Leistung von Taifun Korkut abzugeben. Ich finde, er macht einige Dinge.
Max.
Ja, tut mir leid. Ich bin aber auch kein Fan davon, nach 3 Spielen da was zu sagen. Denn nach 3 Spielen haben wir auch über Martin Schmidt zum Beispiel noch anders gesprochen, beziehungsweise ich hatte da schon meine Gedanken. Aber also die Ideen, die er hat, funktionieren gerade sehr gut. Ein 1:1 in Wolfsburg, ein 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach, Manuel wird sich daran erinnern, und jetzt eben dieses 1:0 bei Augsburg. Also von den Ergebnissen her stimmt das. Aber ich fand, wenn man alle Spiele einzeln betrachtet, und da muss man das Augsburg-Spiel fast am meisten ausnehmen, weil das war das noch, was jetzt am überzeugendsten gewonnen wurde und auch völlig verdient. Man hätte es nur viel deutlicher noch gestalten können. Dann waren da gute Ansätze, aber ein bisschen sind auch die Dinge geglückt, die in manchen Spielen vorher unter Hannes Wolf einfach nicht geklappt haben. Und das ist zwar so ein bisschen, ja, so eine Larifari-Argumentation, was soll das jetzt heißen? Hat vielleicht auch ein bisschen mit Einstellung zu tun, also dieses Auswärtsspiel von Stuttgart in Mainz, da wirst du dich ja sehr gut dran erinnern können, Mara, dieses 3:2, das war wirklich erschreckend und das war einer der Knackpunkte, denke ich. Beim VfB Stuttgart, dass man, also die Art und Weise, wie man da einfach gespielt hat, dass man die Bedingungen des Platzes nicht angenommen hat und auch nicht die Bedingungen des Gegners, der hat einfach, das war keine spielerische Klasse, das war einfach Willen. Die einen wollten es mehr und das reicht halt manchmal im Fußball. Wenn man Pech hat, reicht es manchmal nicht, aber in der Regel, in der Summe reicht das. Also da haben sich schon so ein paar Dinge geändert, ich bin aber immer noch da, also das sieht von der Tabelle her jetzt sehr viel entspannter aus und das kann man dann auch, das alleine reicht vielleicht auch schon, um das ins Ziel zu tragen. Ich bin aber noch nicht sicher, auf wie festen Füßen das steht, weil dass man jetzt sowohl gegen Gladbach als auch gegen Augsburg kein Tor kassiert hat, das hatte auch zum Teil mit Spielglück zu tun. Also auch und auch wesentlich damit, das hören jetzt wahrscheinlich die Stuttgart-Fans nicht so gerne, aber beide Mannschaften hatten keinen guten Tag gegen den VfB. Und da hatte der VfB zwar auch Anteil daran, also es ist nicht immer so, dass eine Mannschaft schlecht ist und deswegen ist die andere gut, aber das muss man schon auch in die Bewertung mit einbeziehen. Und ein Auswärts bei Wolfsburg, über Wolfsburg haben wir ja schon gesprochen, die haben kein gutes Jahrzehnt im Grunde. Also deswegen,
wann war die Meisterschaft?
Ja, 2007. Nee, 2009, Entschuldigung. Also deswegen bin ich da noch so ein bisschen zurückhaltend.
Aber ich glaube, das ist auch doch schon ein entscheidender Punkt, dass du einfach auch, wenn du Matchglück klingt dann immer so ein bisschen gemein, aber definitiv, wenn gewisse Sachen in deine Ecke laufen, richtig, in solchen Spielen, wo vielleicht keiner wirklich brilliert, also das war definitiv auch der Fall gegen Gladbach, also von Gladbacher Seite aus ein richtig schlimmes Spiel, ein frühes Gegentor, was dann auch Gift war in der Situation, und das war dann im Grunde verteidigen und auch viel rausschlagen gegen in unserem Fall Gladbacher Mannschaft, der nicht viel eingefallen ist. Und wenn du dann aber da auf die Punkte kommst und dann auch so ein, natürlich letzten Endes dann jetzt eine, ne, auf 5-6 Positionen Sicherheit hast und die Leute da so spielen lässt und wie du sagst, Gentner rückt etwas eher auf den Flügel, dann gibt dir das so ein paar Prozentpunkte extra Selbstbewusstsein, auch durch diese Punkte. Und das, natürlich ist das alles Phrasenschwein irgendwo, aber ich glaube, da kommen wir irgendwie wieder auf die Ligasituation zurück, dass die Liga so eng beieinander ist, dass diese 10-15%, wenn man das auch irgendwie, ich denke da an Hans Meyer, den das immer gefreut hat, Sachen in Prozent auszudrücken, wenn man es dann machen möchte, wenn dir so 10-20% fehlen oder du die dazu nimmst, dann machst du einen Riesensprung, was die Punktausbeute angeht und was deine Situation in der Liga angeht. Das ist jetzt zum Beispiel auch eine Gladbacher Situation im Negativen. Und Stuttgart, wenn die an ein paar Rädchen zu drehen und so ein Schachzug wie jetzt, gut, gegen uns hat Aogo dann noch gespielt, jetzt dann halt Badstuber rein, ja, Ginczek trifft dann früh gegen uns, für ihn sicherlich auch hilfreich, dass er da, ne, was macht. Ich glaube, Gomez hat da kein Selbstbewusstseinsproblem, mal ein paar Spiele nicht zu treffen. Das ist, und klar, natürlich haben die auch richtig gute Leute, wie Pavard, der und Askasiba, der, die sicherlich die Qualität haben. Und wenn dann einmal so der Lauf kommt oder dass die Mannschaft dann auch selber daran glaubt, wiederum, nein, nicht Phrasenschwein, aber das ist, ne, klingt natürlich relativ peripher
jetzt. Naja, doch, Analyse. Aber sich selbst verstetigende Trends, das.
Genau, klar, und das ist echt, glaube ich, dieses Jahr auch extremes Thema in der Liga. Und das absolute Positivbeispiel aus der Vorsaison übernommen ist einfach Frankfurt da letzten Endes, die da einfach extrem viel mitmachen können mittlerweile. Und das hattest du auch mit Hoffenheim. Und aktuell ist es halt, gut, jetzt hat, ne, Korkut hat 7 Punkte geholt von 9 möglichen. Und das, da machst du halt einen Riesensatz, auch wenn es Mara nicht gerne hört.
Ich wollte gerade sagen, aber ich möchte das nicht.
Ja, aber ich finde, an Stuttgart sieht man auch noch eine andere Sache, nämlich man kommt nicht an Mario Gomez vorbei, der einfach eine Haltung hat in jedem einzelnen Spiel. Ist jetzt auch kein Zufall, dass er jetzt auch in dem Spiel das entscheidende Tor geschossen hat. Hat insgesamt 4 Torschüsse, hat auch gut in den Kontern aufgelegt. Ginczek ebenfalls 4 Torschüsse, also es funktioniert besser als die 19 geschossenen Tore nach 23 Spieltagen vermuten lässt in der Offensive beim VfB. Und ich finde aber auch generell, das ist das, was du ja auch schon angedeutet hast, Manuel, der VfB hat eine Haltung zum Abstiegskampf entwickelt. Und wenn ich mir zum Beispiel Wolfsburg angucke, die haben immer noch keine Haltung zum Abstiegskampf. Gegen Bayern, wir haben es jetzt vorhin, ich will jetzt nicht wieder das Thema komplett neu aufmachen, aber allein, dass Itter da alleine in ein Duell gegen Robben gehen muss in der 91. Minute, zeigt auch, dass da auch andere Dinge nicht funktioniert haben und da war kein Dagegenhalten, also in keinem Sinne, weder, dass da mal die Grätsche ausgepackt wurde, noch, dass da irgendwie man irgendwie versucht hat, einen langen Ball rauszuschlagen und mit aller Wucht auf den zweiten Ball gegangen ist. Die haben einfach keine Haltung zum Abstiegskampf und der VfB hat eine Haltung entwickelt, erstaunlicherweise, obwohl sie einen Trainer Malus fast hatten in der öffentlichen Wahrnehmung statt eines Trainerbonuses. Aber vielleicht war auch genau das, was die Mannschaft zusammengeschweißt hat. Es sind ja, manchmal sind es auch genau diese Gegentrends in der Öffentlichkeit, die dann dazu führen, dass ein Team sagt, ja gut, jetzt erst recht. Und das hat der VfB Stuttgart auf jeden Fall gefunden, auch wenn es dir wehtut, Mara.
Ja, sehr. Die müssen wir doch noch einfangen. Oder Wolfsburg, ist mir ja auch schon egal. Also,
das ist ja generös, dass es dir eigentlich schon egal ist, wen ihr noch überholt.
Also sicher. Ich meine, gut, wenn ich also, ne, träumen darf, dann krabbeln ja 2 noch raus da unten und dann wird es halt ganz schwer. Also deswegen der Stuttgarter Sieg heute, der hat schon wehgetan.
Ja, mal gucken, wie es beim VfB weitergeht. Jetzt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und dann wichtiges Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Dann zu Hause gegen Raber Leipzig und dann gegen Freiburg und den HSV. Das heißt, die nächsten Spiele werden sehr wichtig für den VfB und da schadet es jetzt gerade nicht, so eine kleine Welle zu reiten. Hinten raus hat man dann übrigens an den Spieltagen 32, 33 und 34 Leverkusen, Hoffenheim und Bayern.
Ach gut, ja, na dann, mach ich mir keine Sorgen.
Genau, ich wollte. Es ist, ja, also so langsam lohnt es sich schon, das Restprogramm bis zum Ende der Saison hinzugucken. Ich erinnere mich noch, es war, glaube ich, auch am 23. Spieltag, dass ich in der Schlusskonferenz gesagt habe: 34. Spieltag, HSV gegen Wolfsburg, ich lege mich fest, da wird es darum gehen, wer von beiden in Relegations- oder direkt die Liga runter muss. Und so kam es ja dann auch, weil irgendwie konnte man dieses Schneckenrennen da schon so ein bisschen spüren. Naja. Wollen wir noch ein Wort zum FC Augsburg verlieren? Manuel, wie bewertest du die Lage da? Also, dass wir uns jetzt da keine Sorgen machen müssen in jegliche Richtung, ist ja klar, aber schon interessant, wie man dieses Spiel verloren hat, oder?
Ja, es, wie ich vorhin vielleicht kurz gesagt habe, sie haben es Augsburg untypisch verloren. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch deswegen, vielleicht sind es auch Augsburg untypisch angegangen. Haben halben Weg im Spiel irgendwie ihren Faden verloren oder beziehungsweise hatten sie vielleicht vor, den zu einem gewissen Punkt aufzunehmen wieder, durch ihre ja nach wie vor starke linke Seite. Ich glaube, Kajubi ist ja auch so ein Spieler, der immer unterschätzt wird oder das, vielleicht auch was generell im Augsburger Kader so ein bisschen anhängt. Aber sie haben dann ja in dem Spiel nicht viel gebracht, was, das Heim von Heller habe ich jetzt auch nicht viel gesehen. Gut, der hat eine Stunde gespielt, aber ich denke aber, Ich persönlich mache mir keine Sorgen um sowohl die Augsburger als auch meinen Namenskollegen auf dem Trainerstuhl. Das ist ja eine saubere Saison, die mit denen sie immer weiter, wahrscheinlich auch noch immer weiter vorne am Platz 7 knabbern werden. Trotz allem, ich glaube, Platz 7 wird so das wirkliche Schneckenrennen jetzt werden. auf das ich schiele als Gladbacher. Also von daher, das es war ein sehr untypisches Augsburg-Heimspiel. Ich glaube, sie hatten jetzt auch länger nicht verloren zu Hause oder zumindest zumindest lag es schon ein paar Monate zurück. Ich denke, das Matchglück war eine Tatsache, wenn Mario Gomez da diesen komischen Staubsauger-Bodentor-Move auspackt, dann kann man da einfach nichts machen.
Ach ja, ich habe schon getwittert. Mich erinnern diese Gomez-Tore immer so an Luca Toni. Das war der einzige Mensch, der auch so groß war, der auch so einen Bewegungsradius hatte und auch so einen Bewegungsablauf, also Stichwort hölzern, der aber genau diese Tore auch immer gemacht hat. Wahnsinn. Na gut, machen wir einen Haken hinter dieses Spiel. Für Augsburg geht es jetzt dann weiter beim BVB und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Und von einer Mannschaft müssen wir uns vielleicht so langsam verabschieden. Der erste FC Köln hat jetzt nach diesem 1:1 gegen Hannover 96 9 Punkte Rückstand auf den rettenden Relegationsplatz. Und die Schiedsrichter standen mal wieder im Mittelpunkt beim Spiel des FC. Zweimal wurde Köln wegen Abseits zurückgepfiffen in einer aussichtsreichen Offensivaktion. Zweimal war die Entscheidung falsch. Dann fiel in der 94. Minute der vermeintliche Siegtreffer durch Pizarro nach einer Risseflanke und wurde nach Rücksprache mit dem Videoassistenten zurückgenommen, diesmal wegen einer korrekt anerkannten Abseitsstellung. Und wieder läuft sie an, die Diskussion rund um den Videobeweis. Und obwohl wir jetzt schon so viel diskutiert haben, kommen wir an diesem Thema, glaube ich, nicht vorbei. Wer von euch möchte seinen Hut argumentativ in den Ring werfen?
Ja, was heißt argumentativ? Ich kann gerne mal was dazu sagen. Der Manuel wird sicherlich auch gerne was dazu sagen. Ich trete nur einfach mal vor. Ich finde, das, was du jetzt gerade zusammenfassend über das Köln-Spiel gesagt hast, offenbart tatsächlich schon einen Teil der Problematik. Es wird ja bei dem Videobeweis immer von zwei Themenfeldern gesprochen. Das eine ist das Themenfeld Gerechtigkeit. Das ist was, was man eben messen kann. Das andere ist das Themenfeld Emotionen. Das ist natürlich das, was von Fanseite zu Recht durch die Art und Weise, wie das bisher läuft, eben kritisiert wird. Für mich sticht das Argument Gerechtigkeit insofern noch nicht wirklich, weil du eben genau diese Situation hast. Also was könnte denn, ich habe es heute überlegt und auch mal geschaut, aber ich habe zumindest nichts gefunden für so eine Situation, wie eine vermeintliche Abseitsposition wird abgepfiffen und das stellt sich dann als Fehler raus, gibt es ja in dem Sinne keine Wiedergutmachung. Es ist ja jetzt nicht so, als würde man dann plötzlich irgendwie aus einer guten Position einen Freistoß bekommen oder was weiß ich nicht was. Und wenn du so ein Spiel wie jetzt das Spiel der Kölner am Wochenende siehst, dann hast du einfach aus meiner Sicht den Beweis dafür, dass das noch nicht für Gerechtigkeit sorgt, weil das, was rausgenommen wird durch dieses korrigierende Element, was eben nicht überall eingreift und nicht in jeder Situation gleich, ist meiner Meinung nach, dass das, was man früher immer so schön gesagt hat, mit dem das gleicht sich irgendwie alles aus über die Saison, halt eben verloren gibt, weil in dem Spiel hättest du klassisch das gehabt. Du hast die zwei Situationen, in denen der Spieler abgepfiffen wird, obwohl er eigentlich eben vielleicht noch, also zumindest in der einen eine aussichtsreiche Situation gehabt hätte, und du hast aber dann halt eben später auch die Situation, in der dann halt eben der Fuß oder die Schulter oder was auch immer bei der Abseitslinie war, halt eben nicht gesehen wird. Und das, finde ich, ist ein Riesenproblem, wenn wir von Gerechtigkeit reden wollen. Jetzt ist Köln natürlich halt auch also arg gebeutelt mit den Entscheidungen. Und ich meine, was das Emotionale angeht, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also ich bin ja nun wirklich viel im Stadion und es ist auch egal am Ende, ob das also eine halbe Minute oder zwei Minuten dauert, das macht dann nicht mehr den Unterschied. Ab dem Moment, wo da irgendwie der Fernseher in die Luft gezeichnet wird, ist ja klar, es wird jetzt irgendwie alles zurückgepfiffen. Ich muss immer dran denken, als Mainz damals schon aufgestiegen war, quasi mit dem eigenen Abpfiff, und in Frankfurt aber noch gespielt wurde und Frankfurt dann eben am Ende noch vorbeigezogen ist, da wurde von den Frankfurtern in Richtung Mainz gerne gesagt, wie kriegt man einen Korken wieder in eine Sektflasche? Frag doch mal die Mainzer. Und so fühlt sich das im Stadion halt einfach jedes Mal an. Und die Tatsache, dass es nicht so häufig passiert, ändert nichts dran, dass du inzwischen einfach beim Tor, ja, anders reagierst. Und das macht meiner Meinung nach wahnsinnig viel kaputt. Und da muss man eine Lösung finden, zumindest dafür, wie man dann anschließend irgendwie damit umgeht, dass da irgendwas zurückgenommen oder verändert wird und wie man das kommuniziert. Also ich wünschte mir wirklich, man hätte, ich habe es auch die Tage getwittert, die Testphase nicht einfach nur so genannt, sondern sie auch als solche genutzt. Also warum macht man nicht erstmal eine Kaltsaison, sondern lässt das Ding irgendwie direkt dermaßen eingreifen? Ich finde, damit hat man sich nicht unbedingt einen Gefallen getan, weil wenn die Akzeptanz bei den Fans erstmal so niedrig ist, wie sie durch diese emotionale Geschichte jetzt ist, dann kommst du mit Argumenten auch schon fast nicht mehr dagegen an. Also von daher gesehen wurde das Pferd da irgendwie falsch rum aufgezäumt für meine Begriffe.
Gut, da gab es aber auch nur einen Zeitkorridor, den das IFAB offen gelassen hat, das internationale Regelboard, das ja 2 Jahre für das Testen des Videobeweises freigegeben hat. Und deswegen, also es war now or never. Also entweder jetzt in dieser Saison anfangen mit einem Live-Test oder es würde nicht mehr klappen. Also vielleicht ist das grundsätzliche Problem beim Videobeweis dieses: Wenn du mit Gerechtigkeit argumentierst, hast du natürlich in allem, was du sagst, recht. Das ist alles faktisch belegbar. Aber gleichzeitig ist das grundsätzliche Problem, dass es noch nie völlige Gerechtigkeit gab im Fußball und dass auch der Videobeweis nie völlige Gerechtigkeit herstellen würde. Er wird nur näher an Gerechtigkeit rankommen. Das heißt, er wird die Fehler reduzieren, aber nicht komplett ausmerzen.
Und ja, aber dann musst du dich fragen, ob der Preis, den du dann innersystemisch dafür bezahlst, ob das also sich dann ausgleicht miteinander. Und also momentan würde ich sagen, aus Fansicht definitiv nicht.
Und ja, aber ich meine, andererseits hattest du doch auch genügend Fehlentscheidungen, die an diesem Spieltag auch völlig korrekt zurückgenommen wurden. Ein Abseitstor für Gladbach gegen Dortmund, tut mir leid, Manuel, aber musste zurückgenommen werden. Ein Abseitstor von Schalke gegen Hoffenheim musste zurückgenommen werden. Also du hast ja auch immer wieder die Szenen, wo du sagst, naja, hätte der Schiedsrichter natürlich vielleicht auch sehen können. Das ist die Sache, die man da noch mit reinnehmen kann. Aber es ist doch eigentlich richtig und gut, dass diese Fehlentscheidungen korrigiert werden.
Das ist natürlich nicht falsch, aber das Problem ist doch, in dem Moment, wo du die Möglichkeit hast, Fehler zu korrigieren und im Ergebnis ein Teil der Fehler korrigiert wird und ein Teil der Fehler nicht, wirst du immer eine noch größere Situation haben, weil es dann jetzt plötzlich nicht mehr irgendwie, also was ja ein Trugschluss ist, weil am Ende sind es ja immer Menschen, die diese Systeme bedienen, aber dann ist es jetzt nicht mehr in Anführungszeichen menschliches Versagen, sondern dann steckt quasi auch noch ein System dahinter. Also du wirst in Sachen Unzufriedenheit, also wirst du diese Problematik, so wie es momentan läuft, nicht lösen. Natürlich kannst du sagen, und gebe ich dir auch völlig recht, gibt es ganz klare Situationen, wo du dann sagen kannst, wie du es angesprochen hast heute mit dem Gregoritsch-Tor, hat man zurückgenommen, war eine sehr eindeutige Sache, ging dann auch irgendwie relativ schnell. Aber wie gesagt, du wirst dieses Gefühl bei den Leuten, dass diese Gerechtigkeit selektiv stattfindet, wirst du nicht rausbekommen. Und das ist ein großes Problem, weil wenn du sagst, du führst etwas ein, um etwas zu verbessern, und du verbesserst es dann eben so lückenhaft, wie das jetzt passiert, dann ich finde, man kann dann auch im Prinzip nicht sich hinstellen und sagen, guck mal, wie toll, es gab irgendwie in den letzten 3 Spieltagen 10 Fehlentscheidungen und 7 hast du korrigiert. Weil die 3, die du nicht korrigiert hast, die bekommen ein dermaßen anderes Gewicht, als sie es vorher hatten. Und wenn du dann halt eben noch das Problem hast, wie jetzt beispielsweise Köln, dass diese nicht korrigierten Fehlentscheidungen in einer solchen Dichte immer wieder denselben Verein treffen und dass dann am Ende auch noch ein Verein ist, der absteigt, steigen wird. Das ist doch Wahnsinn. Dann kannst du dich doch nicht hinstellen als Verantwortlicher und kannst sagen, wir haben den Sport gerechter gemacht. Wenn du wirklich am Ende des Tages irgendwie als Kölner dich eigentlich also um die Ligazugehörigkeit betrogen fühlst.
Ja, aber der Sport ist doch gerechter geworden. Also nee, ist das nicht eine rein emotional geführte Debatte, wenn du sagst, von 10 Fehlentscheidungen werden 7 zurückgenommen und dann sind die 3 noch schlimmer?
Nee, ich finde eben, dass dieses Argument, das man immer sagt, das ist eine rein emotionale Debatte der Fans, ich finde, das ist genau falsch. Ich finde, es ist nicht eine rein emotionale Debatte, sondern es ist ja faktisch so, dass diese 3 Fehlentscheidungen, die man nicht zurücknimmt, ein anderes Gewicht bekommen. Das hat ja auch was irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Also wenn du einen gewissen Prozentsatz von Fehlentscheidungen korrigieren kannst und den anderen nicht, wie kannst du dich dann hinstellen und sagen, du hast eine größere Gerechtigkeit hergestellt, du hast mit Hilfsmitteln bestimmte Situationen trotzdem falsch entschieden oder nicht korrigiert, und das ist doch also eine größere Fehlleistung unterm Strich, als wenn du von Anfang an es eben so gelassen hättest. Du nimmst dieses Gießkannenprinzip raus, dass es mal den einen und mal den anderen trifft. Weil natürlich, wenn du nur noch so wenige Fehlentscheidungen hast, so positiv das auf der einen Seite zu betrachten sein mag, dass du die Anzahl der Fehlentscheidungen korrigierst, gibst du den Fehlentscheidungen, die stehen bleiben, eine größere Bedeutung. Alleine was Punkteausbeute, Tabellenplätze und so weiter angeht.
Ich weiß es nicht. Also ich bin davon nicht überzeugt, Mara, weil das suggeriert ja auch, dass jede dieser Fehlentscheidungen dann immer gleich spielentscheidend ist, was ja auch nicht der Fall ist. Und man müsste dem Ganzen entgegenrechnen, wo der Videobeweis eingegriffen hat, ohne dass man es vielleicht auch gemerkt hat, oder wo er auch Situationen zum Positiven aufgelöst hat. Ich meine, es gibt einige Probleme im Videobeweis und auf die haben wir uns im Grunde aber schon ab Spieltag Nummer 10 kollektiv verständigt, die werden halt jetzt nur immer wieder rausgeholt. Die sind deswegen nicht weniger richtig, aber da gibt es halt jetzt gerade keine aktuelle Entwicklung. Also der Fan im Stadion ist der Letzte, an den gedacht wurde bei Schaffung des Videobeweises. Riesenproblem, liegt zum Teil am DFB, zum Teil aber auch am IFAB, dass gewisse Dinge auch untersagt wurden. Also es war nie vorgesehen, dass zum Beispiel strittige Entscheidungen auf den Videoleinwänden gezeigt werden in den Stadien. Da gab es jetzt im Winter ein bisschen Bewegung in der Sache. Es wird jetzt auch, das IFAB hat auch gesagt, man dürfe jetzt kommunizieren vom Schiedsrichter an die Zuschauer. Jetzt hat man es bloß nicht umgesetzt bekommen. Sind wir uns alle einig, der Zuschauer im Stadion muss besser mitgenommen werden. Das ist, so wie es jetzt gerade läuft, fürchterlich. Dann hast du technische Probleme wie nicht bestehende kalibrierte Abseitslinien.
Ja, das ist der größte Gag.
Ja, genau, wo man sich denkt, warum kündigt ihr es so groß an, dann schafft ihr es nicht mal zum Spieltag 23. Also es ist quasi für dieses Jahr ist die Nummer durch mit den kalibrierten Abseitslinien. Schwierig. Das ist aber auch,
trotzdem wird eben eingegriffen.
Ja, aber du brauchst ja nicht immer eine kalibrierte Abseitslinie, um es zu sehen. Und gleichzeitig haben sich die Art der Eingriffe hat sich halt verändert. Das ist das, was richtig wehtut und was auch ein großes Problem ist. Aber das ist eben auch das einer Testphase, dass in der Hinrunde der Videobeweis noch etwas komplett anderes war als jetzt in der Rückrunde. Und dass sich die Art und Weise des Eingriffes, sowohl von den Zeitpunkten, an denen es passiert, als auch wie häufig eingegriffen wird und mit welcher Konsequenz, das hat sich verändert. Und da gibt es auch eine Ungerechtigkeit, weil es eben Mannschaften gibt, die in der Hinrunde Szenen bewertet bekommen haben vom Videobeweis, der da mit der Detektivlupe hingegangen ist und gesagt hat, ich habe da XY gesehen und revidiere jetzt eine Entscheidung. Und jetzt in der Rückrunde ist es eindeutig die Linie und ist ja auch so kommuniziert vom DFB, dass man weniger eingreifen möchte. Da gibt es eine Ungerechtigkeit.
Und Entschuldigung, wenn ich nochmal eingreife, es ist doch dann Quatsch zu sagen, es ist eine Testphase. Es ist doch, also das ist, du probierst ja irgendwie eine neue OP auch nicht an einem echten Patienten aus, weißt du? Naja, also,
wie willst du es denn sonst machen, Mara? Also gerade diese Spielunterbrechung, dass du auch innerhalb von einem möglichst kurzen Zeitraum die Entscheidung treffen musst und sowohl Tore bestätigen musst, als auch die viel schlimmeren Situationen sind ja noch Strafraumszene und dann. Ich warte schon jetzt immer drauf, wann meine Mannschaft, die glaubt, da ist ein Strafstoß für uns passiert, der nicht gepfiffen wurde, einfach mal den Ball ins Aus spielt, um dem Videoassistenten die Zeit zu geben, drauf zu gucken. Also das ist ja gerade noch das Kniffligste und das kannst du doch nur so testen.
Keine Ahnung, mit einer Kaltphase, ich weiß es nicht.
Vielleicht müsste es nicht in der ersten Bundesliga sein, die Frage kann man natürlich stellen, aber also es geht nicht anders. Und also ich finde, dass die Argumente sich so häufig wiederholen. Manuel, die Mara und ich, wir diskutieren immer sehr gerne.
Ich auch. Ich habe auch schon stundenlang im Vollreiter-Podcast haben wir uns auch die verbal die nicht die Köpfe eingeschlagen, aber vielleicht eher die Köpfe haben geraucht am Ende. Wir haben da auch leidenschaftlich drüber diskutiert, weil in Gladbach-Spielen auch relativ viel passiert ist. Stichwort Köln, Rückrundenauftakt, 87. Minute hätte Jonas Hoffmann durchaus einen Elfmeter kriegen können. Dann hätte es 2-1 für Gladbach gestanden. So viel zum
Köln. Wir alle erinnern uns, Manuel.
Das nur am Rande.
Ich träume oft noch von dieser Szene.
Ja, ich auch.
So ist es halt. Ja, also ich war lange Zeit, beziehungsweise bin ich letzten Endes vielleicht wahrscheinlich immer noch. Mir macht diese ganze Abseitsliniengeschichte und diese, du kannst diese Sachen wie auch Fouls nicht in binären Geschichten ausdrücken. Also 0-1, dass du sagst, das ist falsch, das ist richtig. Immer ist es alles Ermessensspielraum. Von daher schließt sich mir fast schon, bis auf Torlinientechnik, erschließt sich mir der Videoassist oder Videobeweis nicht. Nun gut, jetzt kann ich aber auch verstehen, weil ich mir es ja auch mittlerweile jetzt 23 Spieltage angeguckt habe und darüber diskutiert habe. Ich kann das Argument sehr gut sehen, dass unterm Strich der Fußball dadurch gerechter wird. Und das ist definitiv auch so. Dass es ein sehr schmerzhaftes Live-Experiment ist, das kommt dann dazu. Und ja, dann bist du natürlich in meiner Position beispielsweise, wenn ich monatelang mich drüber echauffiert habe, dass dieses Abseits nicht feststellbar ist und auch ein Foul alles, ne, jeder anders entscheidet. Wie soll das jemals klar geregelt werden? Gleichzeitig siehst du aber, das wird besser. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich.
Es orientiert sich jetzt mehr an der Linie des Schiedsrichters auf dem Platz. Und das finde ich ist eigentlich eine Sache, mit der man wieder leben kann. Also, oder was heißt leben kann? Man muss damit leben. Aber es werden ja jetzt viel weniger Entscheidungen overruled. Das heißt, dass der Videoassistent sagt, ich sehe es jetzt so komplett anders, als der Schiedsrichter auf dem Platz entschieden hat, dass ich sage, es muss revidiert werden. Das gibt. Und das macht es auch wieder transparenter und nachvollziehbarer. Das macht es nicht unbedingt besser, weil ich kann auch mit der Linie, die der Schiedsrichter pfeift, völlig uneins sein. Aber ich finde, es bringt wieder eine gewisse Logik in Abläufe und es wird halt auch beim Einsatz des Videoassistentes würden halt bestimmte Graubereiche nie weggehen. Unter anderem dann eben die Frage, okay, war das jetzt eindeutig genug, dass ein Schiedsrichter überstimmt wird in seiner Entscheidung? Aber ich finde, das ist in der Rückrunde schon wesentlich besser geworden.
Eigentlich. Ja, das kommt mir auch so vor eigentlich, ja. Ist es denn nicht letzten Endes unterm Strich ein Problem der Kommunikation, ein Problem auch des Labelings, also dass du sagst, es ist nicht der Videobeweis, sondern es ist die Videohilfe oder Unterstützung oder zweite Meinung?
Die Sehhilfe.
Ja, vielleicht.
Ja, nee, also Kommunikation ist auf jeden Fall auch ein Thema. Also der DFB ist halt einfach, das ist, als würdest du irgendwie, keine Ahnung, den Taubenzüchterverein Obergiesing um eine Stellungnahme in den Tagesthemen bieten. Ungefähr so stellt sich halt der DFB in fast allen kommunikativen Dingen an. Das ist auf jeden Fall auch ein Problem.
Schön gesagt,
und es ist auch intransparent. Und ich verstehe ja auch, dass man, also ich verstehe auch die Emotionen. Das Einzige, was mir so ein bisschen vergessen wird bei der ganzen Diskussion ist, können sich die Leute noch dran erinnern, wie wir letzte Saison über Schiedsrichter gesprochen haben und vor zwei Spielzeiten und vor drei Spielzeiten, also letztes Jahr war es besonders schlimm, da hatten die Schiedsrichter aber auch wirklich kein gutes Jahr. Aber es verging kein Spieltag und ich krieg's ja wirklich in der Schlusskonferenz genau mit, weil ich mir nämlich auch immer überlege, möchte ich das thematisieren, war es so wichtig fürs Spiel, dass ich jetzt wirklich über den Schiedsrichter sprechen möchte? Nicht immer ist es nämlich dann auch so gewesen. Aber letzte Saison jeden zweiten Spieltag Minimum eine oder zwei krasse Fehlentscheidungen. Und es ging immer dann sofort um die Personen. Es ging sofort auf die Schiedsrichter. Und das finde ich, das mag jetzt die Leute nicht trösten, die gerade einen Groll hegen gegen dieses System, aber das hat sich verändert, denn jetzt geht der Groll gegen diese Instanz des Videoassistenten. Aber ich habe jetzt noch nie gehört, dass jemand im Stadion skandiert hat, Wolfgang Stark, Videoschiri, wir wissen, wo dein Auto steht in Köln. Auf dem Parkplatz. Also was ich damit sagen will, der Groll ist jetzt ein bisschen mehr auf die Institution übertragen des Videobeweises. Es geht auch viel gegen den DFB. Und das empfinde ich aber eigentlich im Vergleich zu dem, wie in den letzten Jahren über Schiedsrichter diskutiert wurde, als wohltuend. Und wenn es etwas ist, wo zum einen die Vereine gesagt haben, ja, wir wollen das testen, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist nicht so, dass da irgendwie der DFB und die DFL sich hingesetzt haben, gesagt haben, wir machen jetzt. Und alle Vereine haben gesagt, okay, wollen wir testen. Und gleichzeitig sagen alle Schiedsrichter, es ist uns eine Hilfe. Wir müssen halt noch A, B, C regeln. Dann ist es doch eigentlich, muss man dann nicht auch sagen, ja gut, wenn die Beteiligten das als Verbesserung der Situation sehen, müssen wir jetzt mal diesen Test ins Land gehen lassen. So schwer es ist, ich verstehe total die Emotionen, aber...
Aber Max, also zwei Sachen dazu. Zum einen, wenn du sagst, die Beteiligten sind sich einig, sind wir wieder bei der Thematik von vorhin, nämlich, dass die Fans komplett außen vor sind, weil die Fans sind sich also alles andere als einig, beziehungsweise die sind sich zumindest mal nicht einig mit der Position der Vereine und des DFB. Und
aber
zum
wann
anderen,
fanden
wenn du
Fans
sagst,
mal etwas gut, was neu eingeführt wurde? Das ist, als würdest du eine Website relaunchen. Die Leute finden es immer super hässlich. Sie sagen, meine Augen sterben, ich krieg Augenkrebs und nach 3 Monaten wenn sie sich nicht mehr erinnern, wie es vorher war.
Das ist zu einfach, finde ich. Und ich finde, wenn du sagst, die Schiedsrichter sind dadurch aus der Schusslinie genommen worden, wenn du siehst, wie überhaupt nicht nachvollziehbar und heftig und unschön auf die Verletzung von dem Schiri-Assistenten bei dem Spiel Schalke-Hoffenheim reagiert wurde. Und zwar eine Vermischung irgendwie, also von sich persönlich lustig machen, natürlich nicht namentlich, aber halt eben schon auf die Person gemünzt und irgendwie scheiß DFB und was weiß ich nicht was, siehst du, dass also das gar nicht mal unbedingt zutrifft. Ich glaube nicht, dass da irgendwie so eine rein systematische oder so eine rein systemische Wut ist. Ich glaube aber sehr wohl, dass das, was an systemischer Wut dazukommt, genau dieses Auseinanderklaffen von Fan und Fußball, über das wir vorhin schon gesprochen haben, tatsächlich weiter befördert. Weil in dem Moment, in dem du diese Institution des Videobeweises über alles andere stellst und auch da wieder so wenig eben die Fans, die für den Fußball eben die Bedeutung haben, die sie haben, aber in dieser Bedeutung immer weniger wahrgenommen werden für das eigene Gefühl stellst, dann arbeitest du oder schraubst du an diesen ganzen Problematiken mit. Das soll nicht heißen, dass man die Fans umgekehrt über alles andere stellen soll, aber man kann bei so einer Geschichte nicht auch immer nur so aus dieser institutionellen Perspektive heraus argumentieren, finde ich. Weil die Leute möchten ja schon auch gerne, dass die Stadien weiter voll sind. Also das ist ja durchaus auch im Interesse der Verbände. Und jetzt mal überspitzt gesagt, keiner sagt, oh, ich gehe jetzt irgendwie am Samstag um 3:30 mal wieder ins Stadion, weil es da schön gerecht zugeht, sondern es sind halt nun mal die Emotionen, die die Leute ins Stadion holen. Und da muss man schon ein bisschen auch aufpassen, finde ich, dass man da irgendwie die Balance hält. Und im Moment wird sie eindeutig nicht gehalten zu Ungunsten der Fans. Ist einfach so.
Ja, das stimmt. Ist aber auch nicht so, dass das Stadion jetzt ein emotionsfreier Raum wäre. Also zum Beispiel Schalke war ein super Beispiel. Das vermeintliche 2:0 von Embolo wurde naturgemäß gefeiert, wie ein Tor gefeiert wird. Es lief dann sogar schon die Durchsage des Stadionsprechers mit der Nennung des Torschützen und dann erst wurde klar, es würde zurückgenommen. Das war emotional, ja, als würdest du gegen eine Wand fahren. Aber deswegen wurde das 2:0, dass der reguläre 2:0 nicht weniger enthusiastisch gefeiert. Es gab halt immer schon Tore, wo man sich dachte, war das jetzt nicht abseits oder hat er ihn da nicht gehalten? Und dann hat man eben immer sofort auf den Schiedsrichter und den Assistenten geguckt. Und das ist das, was sich ändert. Man kriegt jetzt nicht mehr sofort das mit. Und im schlimmsten Fall kann passieren, 30 Sekunden vorher war irgendwas im Mittelfeld und die zählen das zum Angriff mit dazu und nehmen es zurück. Und im Stadion kriegst du es eben nicht mit. Aber da kommen wir jetzt ja zum Punkt, den wir gerade schon besprochen hatten. Das auf jeden Fall. Und ich würde euch auch recht geben, wenn ich sage, wenn der Videobeweis in der nächsten Saison genauso durchgeführt wird wie in dieser Saison, ja, dann wäre es sehr schlecht. Ich gehe aber davon aus, dass es da eine Lernkurve geben wird. Vielleicht bin ich da auch zu optimistisch und zu institutionenfreundlich, aber es würde mich sehr wundern, wenn es im nächsten Jahr wieder so chaotisch werden würde wie in diesem Jahr. Und ich verstehe total, dass das keiner Mannschaft hilft, die in diesem Jahr benachteiligt wird. Wir sind ja gerade, ohne dass wir es gemerkt haben, im Segment des Spiels Köln gegen Hannover 96. Das hilft den Kölnern nicht, weil die dann sehr wahrscheinlich viele Montagsspiele haben und damit meine ich nicht die 5 Montagsspiele, die es jetzt in der ersten Fußball-Bundesliga gibt. Das ist super, ja, ich werde auch nie einen FC-Fan dafür kritisieren, dass er da seine ganz eigene Meinung vertritt. Aber so ein bisschen dreht sich die Diskussion. Ich habe den Eindruck, eigentlich wurden alle Argumente schon ausgetauscht und zwar schon an Spieltag Nummer 10 in der Hinrunde und in der Winterpause wurden Änderungen eingeführt, die zu großen Teil sinnvoll sind, aber es ist noch bei weitem nicht alles geil. Ja, aber jetzt muss man das halt auch aushalten, dass es so geht und ja, Es wird.
Ich glaube, der Manuel möchte noch was Abschließendes sagen, habe ich im Urin.
Max, du hast kurz was angesprochen und den Blick auf die Vorsaisons ohne VAR, auf die Schiedsrichter, wie die Schiedsrichter da im Fokus stehen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe hier immer, da ich ja in Großbritannien lebe, habe ich ja immer den Vergleich oder oftmals den Vergleich mit der Berichterstattung, wie hier die Institution BBC's Match of the Day, die halt sich die Premier League anguckt. Und da fallen einem natürlich extrem die Unterschiede auf in der Aufbereitung der Spiele, aber auch wie bestimmte Sachen bewertet und auch kommentiert werden. Und da muss ich sagen, meiner Meinung nach muss man wirklich vielleicht dann auch mal von Match of the Day beispielsweise oder von der britischen Art lernen. Und der Engländer an sich ist kein ruhiger Genosse, wenn es um Sport geht. Auch gerne im Verbund mit Ale im Pub, das wissen wir alle. Das ist ja nicht so, dass es einfach auch sehr stoisch und ruhige Menschen sind, wenn es den Sport angeht. Aber da ist ein wesentlich respektvollerer Umgang mit dem Schiedsrichter. Jetzt nicht auf Amateurebenen, da gibt es andere Beispiele, aber natürlich ist es auch eine Sache der Professionalisierung der Premier League. Aber wenn du Match of the Day guckst, werden ab und an Schiedsrichterentscheidungen angesprochen, wenn es gravierende Entscheidungen waren, also richtig schwere Fouls, die nicht rot zur Folge hatten oder eine richtig krasse Elfmeterentscheidung. Es wird aber ruhig im Nachhinein, wird es im Studio kommentiert, so hätte der Schiedsrichter hier rot geben sollen. Und dann sagen zwei vielleicht ja, aber der Schiedsrichter wird nicht eingeblendet, wird nicht quasi, ja, eigentlich, also es wird nicht so visuell oder auch mit Kommentaren aufbereitet, dass jeder weiß, wie der Name, welcher Schiedsrichter hat was jetzt falsch gemacht, können Sie noch eine Stellungnahme dazu, was sagen die Spieler zur Fehlentscheidung. Da finde ich, ist die deutsche Medienlandschaft extrem fokussiert auf das. Und das hat auch vor dem Videobeweis schon Ausmaß angenommen, dass du in den Samstagssendungen teilweise 60-70% des Spielberichtes nur an den nicht gepfiffenen oder gepfiffenen Sachen ausgemacht hast. Und das kann es ja nicht sein. Und darauf verzichten Match of the Day nahezu ausschließlich. Also selbst wenn da eine richtige Fehlentscheidung ist, gut, da diskutiert dann auch England drüber am nächsten Tag oder am Montag oder am Dienstag. Aber es ist nicht dieses, es ist nicht dieses wirklich fast schon pathologische Fokussieren auf diese Schiedsrichterleistung. Der natürlich, wir merken das jetzt auch als am VAR natürlich, in der Hinrunde noch geschwächter war. Dass er da rumlief und irgendwie biebste es am Arm und du weißt dann noch weniger, was kommt. Von daher kann ich das nur begrüßen, wenn der Schiedsrichter auf dem Platz gestärkt ist. Aber vielleicht sollte da auch medial einfach mal weniger Scheinwerfer treiben. Betrieben werden.
Und da kriegen wir nämlich auch ganz gut die Kurve zum Spiel, das wir jetzt zumindest ganz kurz noch ansprechen wollen, auch wenn es schon recht spät ist. Es lag nämlich auch nicht nur am Schiedsrichter, dass der erste FC Köln hier verloren hat. Es war eine Verkettung sehr unglücklicher Schiedsrichterentscheidungen, aber Hannover hatte 15-5 Torschüsse, Hannover hat auf den Rückstand sehr gut reagiert, Hannover hatte den geordneteren Spielaufbau. Es wäre möglich gewesen, dieses Spiel zu gewinnen, aber es hat auch sportlich hat es der erste FC Köln auch nicht voll dominiert. Und ähnlich war es zum Beispiel auch mit Werder in Freiburg, wo auch nicht der Schiedsrichter dran schuld war. Und mir ist eben der Schiedsrichter auch zu häufig der Schuldige. Man muss sie nicht heilig sprechen und auch nicht die Augen zumachen, wenn Dinge schlecht laufen. Aber also sportlich war das jetzt auch. Es ist halt extrem bitter für den ersten FC Köln. Aber die Art und Weise, wie man die Führung hergeschenkt hat durch Osako, Klaus ist weggerutscht, schön gemacht nach dem Freistoß. Aber Hannover hat super drauf reagiert. Hannover hat einen tollen Kombinationsfußball gespielt und hätte dennoch verlieren können. Das haben sie aber nicht getan. Aber es hat auch sportliche Gründe, dass das für den FC in diesem Spiel mal wieder nicht geklappt hat. Und ich glaube, das ganze offene Briefthema vom ersten FC Köln, das skippen wir jetzt in der Folge, sonst können wir nämlich nicht mehr über Gladbach sprechen. Und was wäre das, wenn man über den ersten FC spricht und nicht über Gladbach? Das geht ja gar nicht. Also Köln, 9 Punkte Rückstand auf Mainz. Jetzt geht's nach Leipzig und dann zu Hause gegen Stuttgart. Hannover 96 darf jetzt dann sich mit Borussia Mönchengladbach messen und dann gegen Eintracht Frankfurt antreten. Und damit kommen wir zum Sonntagabendspiel Gladbach gegen Borussia Dortmund. Sehr passend, dass wir im Rasenfunk über dieses Spiel sprechen, das auf einem Platz stattfand, der schon auch noch Rasenelemente, Spurenelemente in sich enthalten hatte. Es war aber eher schwierig und dennoch ist ein sehr gutes Spiel dabei herausgekommen. 28-7 Torschüsse für Gladbach, aber am Ende entscheidet ein wunderbarer Treffer von Marco Reus. Das Spiel quasi aus dem Stand gibt er dem Ball eine solche Flugkurve, dass er aus 15 Metern circa über Sommer hinwegfliegt und sich dann so senkt, dass er noch an die Unterkante der Latte geht und damit ins Tor. 1:0, ein überragender Birki und eine unterragende Chancenverwertung bringen Dortmund den nächsten Dreier, wäre so mein Fazit dieses Spiels. Was hast du dazu ergänzt, Manuel?
Wenn man sich die Torchancen oder das Zählen der Tormöglichkeiten oder Torabschlüsse anguckt, weiß man schon, was passiert ist, im Gegensatz zum Ergebnis. Ich glaube, Gladbach hat wirklich ein gutes Spiel hingelegt. Also will jetzt nicht sagen, ein richtig starkes oder sehr gutes Spiel, weil dazu gehört immer noch, dass diese 28 irgendwie auch in Zählbares, ne, auf der Anzeigetafel umgemünzt worden wären. Aber es wurde viel probiert in dem Spiel von Hacking. Bobadilla stand ja in der Startelf, was auch relativ unerwartet war, was durchaus natürlich immer Sinn macht als Option, deswegen ist er auch geholt worden. Gleichzeitig hatte sich aber auch Janschke wohl am Tag oder vorm Aufwärmen verletzt und für ihn ist dann Oxford gleich in die Startelf gekommen. Von da hatten wir so ein paar kleine Änderungen da drin. Dafür ist die Mannschaft, fand ich, hat genau das gemacht, was ihr abhandengekommen ist in vielen Spielen, gerade auch in den Auswärtsspielen der letzten Wochen, über winterpausenübergreifend der letzten Monate. Und das ist wirklich extrem nachzusetzen und auch viele zweite Bälle zu bekommen. Da fand ich, hat Gladbach wirklich ein starkes Spiel gemacht. Und das war auch in der ersten Halbzeit so. In der zweiten Hälfte wurde es dann naturgemäß aufgrund des Spielstands ein Spiel, wo Dortmund versucht hat zu kontern. Ja. Sowieso vom Ansatz her. Aber es wurde richtig extrem. Aber auch in der ersten Halbzeit hat man das oft gesehen. Also die Dortmunder Führung war da eigentlich so im Grunde der erste, vielleicht zweite Angriff. Es gab so ein paar gefährliche Szenen mit Schürrle und Götze. Aber im Grunde war das so die erste wirkliche Szene. Und auf der anderen Seite gab es schon gute Möglichkeiten. Ne? Stindl, Hazard, gut, das war dann schon beim 0-1, zur Pause dribbelt er sich durch. Aber es war so eine gewisse Aggressivität im Spiel, die oft kritisiert wurde oder die, ja, sehr viele sagen, dass es Gladbach abhanden gekommen ist in dieser Saison, so wirklich drauf zu gehen. Und eigentlich hätte da was Zählbares rauskommen müssen am Sonntagabend da.
Hat das auch mit Bobadilla als Person zu tun, der Raphael vertreten musste, aber wie ich fand, eine Körperlichkeit vorne reingebracht hat, gerade im Festmachen von Bällen? Vielleicht ist es auch in diesem Spiel besonders aufgefallen, weil so viele Gegenspieler ausgerutscht sind und es holperte immer mal wieder im Spielaufbau und das ist jetzt aber nur auf den Platz bezogen. Also die Bälle waren auch ein bisschen unruhig, aber ich hatte den Eindruck, das hat in manchen Situationen dafür gesorgt, dass Gladbach so fast gemächlich nachrücken konnte, ohne sich komplett zu entblößen. Einfach weil Bobadilla seinen Körper reinstellt, den Ball vor sich hat und dann kommt da halt erstmal keiner dran vorbei.
Ja, ist ein guter Punkt. Und ich glaube, Stindl hat unheimlich davon profitiert, weil unter dem normalen Duo vorne sind es natürlich zwei abkippende oder abfallende Stürmer, spielende Stürmer, ne, Raphael und Stindl. Und Stindl hat jetzt wirklich eine Formkrise gehabt, wochenlang. Ist natürlich, macht immer seine Meter, arbeitet, aber hat einfach so nicht die Effektivität am Ball gehabt, um wirklich was Kreatives zustande zu bringen. Und er hat mir in dem Spiel jetzt auch wesentlich besser oder verbessert, war er, und hat mir wirklich gut gefallen. Und ich glaube, das lag auch daran, dass er oftmals eher den Prellbock geben muss in einer oftmals körperlosen Gladbacher Mannschaft oder die mit sehr wenig Körperlichkeit arbeitet. Und in dem Spiel war das dann, hast du halt den wütenden Bobadilla da vorne reinschicken können und Stindl hat das so ein bisschen dann davon so dahinter spielen können. Und das war mit Raphael in den letzten Wochen nicht so oder auch in jedweder Kommission. Ab und an hat der Hazard auch damals zentral gespielt. Das war nicht so gegeben und das war durchaus gut zu sehen. Immer noch überraschend, weil Bobadilla nur jetzt gegen Stuttgart eingewechselt wurde und da eigentlich in 15 Minuten kaum einen Ballkontakt, ich glaube 3 Ballkontakte hatte. Mhm. Also er ist jetzt nicht so, hat es nicht so aufgedrängt. Von da war das eine interessante Variante und es hat für dieses Spiel durchaus funktioniert. Er hat ja auch fast noch getroffen, als Hermann nachher reinkam, der dann schnell weiterleitet in die Mitte, in einer Situation, einer der weiteren gut gehaltenen Bälle von Birky. Wobei muss ich sagen, da war jetzt meiner Meinung nach kein Unhaltbarer dabei. Also wo ich sage, das wäre absolut ein Tor. Die Abschlüsse an sich waren eher nicht so optimal, also oftmals relativ zentral gewählt. auch eine Geschichte dieser Saison.
Für Damit wir über Thorgan Hazard sprechen können. Ja. Also allein Stindl hatte 8 Torschüsse, den hast du ja schon erwähnt. Hazard hatte derer 6 und davon aber keinen aufs Tor. Und das benennt das Problem, glaube ich, schon ziemlich direkt.
Ja, das ist brutal. Also wenn er das so umsetzt, wenn er noch diesen letzten Teil der Attacke machen würde, so wie das sich andere vorstellen, dann wäre vielleicht auch jetzt schon nicht mehr bei Gladbach, aber er demonstriert das gerade extrem, wo es noch fehlt. Also diese Powerläufe, auch wenn er so diagonal in den Strafraum reinkommt, und mittlerweile hat er sich das über die Jahre auch sehr gut erarbeitet, dass er nicht so leicht vom Ball zu trennen ist und leicht an 1, 2, 3 Leuten vorbeigeht, aber dann liebend gerne mal den Ball dann verzieht. Also da nur ein bisschen Effektivität und wir würden, also wäre definitiv im zweistelligen Bereich, was die Tore angeht.
Aber jetzt bleibt ja mal abgesehen von diesem guten Spiel gegen Dortmund, was aber auch eben nicht siegreich oder mit wenigstens Punkten gestaltet werden konnte, bleibt ja eine Rückrunde des Grauens bisher. 6 Spiele, nur ein Sieg zu Hause gegen den FC Augsburg. Ansonsten nur verloren und das auch jetzt in den letzten 4 Spielen ohne ein Tor erzielt zu haben. Also gegen Frankfurt, Leipzig, Stuttgart und jetzt eben Dortmund. Das heißt, man merkt auch als neutraler Fan, die Lage spitzt sich dazu und die Frage ist auch so ein bisschen, wo soll es hingehen mit Borussia Mönchengladbach? Und es stellt sich auch wie immer die Hacking-Frage. Hacking ist einer der Trainer, die eher mal zu früh als zu spät kritisiert werden. Da nehme ich mich auch durchaus mit ein. Ich habe mir auch schon die Frage. Ich habe hier auch schon im Rasenfunk sehr früh die Frage gestellt, welchen Fußball möchte Hacking eigentlich spielen lassen und so weiter. Wie ist denn jetzt mal losgelöst von diesem Spiel betrachtet die Situation in Gladbach?
Ja, sie ist so ein bisschen auf der Kippe. Würde ich fast sagen. Also es gibt schon viele Stimmen, die jetzt vielleicht auch die Stimmen sind, die gerne laut werden und gerne auch dann von Max Eberl adressiert werden. was die Unmutsäußerung angeht, die natürlich vielleicht auch schon von Tag 1 Hacking so ein bisschen im Beschuss hatten. Und das wird natürlich bei 4 Niederlagen oder auch 4 Spielen ohne Tor wird das sicherlich nicht weniger werden. Heute natürlich eine Leistung, wo du sagst, das sind eher Pluspunkte. Also das ist, ne, je nachdem, wie sehr man sich an Resultaten orientiert. Aber ich kann da niemandem der Beteiligten heute was vorwerfen, war des eigentlichen Torerfolgs. Was die Gesamtsituation angeht, ist klar, dass es ein bisschen verschütt gegangen ist, was die Idee des Trainers ist. Das war in den ersten Monaten ganz gut. Da kam Gladbach auch einen ganz guten Lauf vor etwas über einem Jahr. Haben wir eigentlich ganz gut Punkte geholt. Und seitdem ist es so ein bisschen heiß-kalt-Wechsel. Ja, es war eine Zeit lang auswärts gut. Dann waren zuletzt die Heimergebnisse ein bisschen besser. Und jetzt seit Winter gar nicht mehr. Es ist nicht so klar, wo es hingeht, aber das ist nur eins der Probleme. Also es ist natürlich am Trainer, das ist ja keine Überraschung, das nur am Trainer festzumachen, wer ist leider zu einfach. Das ist also nicht die Zauberformel. Was sicherlich noch dazu kommt, ist, dass etliche Spieler zeitgleich in so einer Krise sind beziehungsweise auch nicht sich verbessert haben. Wir haben jetzt über Hazard geredet. Wenn er nur alleine in vielen Spielen der Hinrunde, auch jetzt wieder, einfach nur am Ende den Ball, sag ich jetzt mal, vernünftig aufs Tor gekriegt hätte, würden wir wahrscheinlich gar nicht darüber reden. Das sind auch wieder nur Nuancen. Stindl ist seit dem Confed Cup überspielt. Der hat jetzt im Grunde 1,5 Jahre durchgespielt. Der rennt immer seine 12,5 Kilometer. Ist ein Problem. Und dann hast du viele Spiele, wie zum Beispiel ein Hermann, der auch im Grunde mit mehreren schweren Verletzungen über ein Jahr weg war. Der ist jetzt schon wieder ein paar Monate dabei, aber der ist immer noch nicht so wirklich da. Viele sagen auch, vielleicht erreicht er auch dieses Niveau nicht mehr. Das ist die Frage. Traoré fehlt seit Monaten. Der hat auch oft in engen Spielen oder auch, wenn es gerade gegen defensivere Teams ging, auch den Unterschied gemacht. Ich glaube, das ist auch was fehlt. Und natürlich Raphael, der große Diskussionspunkt in Gladbach. Was kommt nach Raphael? Was hätte früher darauf reagiert werden müssen, dass sicherlich Raphael nicht jünger ist und auch in der Vorsaison schon seine Auszeiten hatte und auch verletzt war? Das sind so im Moment ist es, ich glaube, viele Leute mögen es gerne, dass man es an einer Sache festmacht, aber so leicht ist es leider nicht. Das geht, glaube ich, ist in den meisten Vereinen so. In Gladbach ist definitiv eine Mischung aus allem. Verletzten werden auch gerne von Vereinsseite aufgeführt, dass ein unglaublich Verletztenpech ist. Da stellt sich bei mir aber die Frage, warum triviale Verletzungen, um es mal so zu nennen, wirklich zu extrem langen Ausfallzeiten führen. Also du hast Leute, ich meine es nicht vom Laszlo Benes, der hatte einen Mittelfußbruch. Gut, der ist aber letzten Endes auch jetzt wieder im Training, das sind 5 Monate. Und Rafael hat jetzt eine Wadenverhärtung gehabt, wurde zumindest so kommuniziert. Mhm. Ist aber auch, hat jetzt auch schon wieder vier Wochen, bis auf die Vorwoche, wo er eingewechselt wurde, ist er 4 Wochen nicht dabei gewesen. Ist, ich habe das mal nachgeguckt, unter Muskelverletzung in den oberen 5% der Ausfallzeit. Und das, da gibt es viele so Beispiele. Fabian Johnson, der natürlich auch in den guten oder richtig starken Gladbacher Jahren tolle Spiele gemacht hat, ist mit Rückenproblemen bis auf Weiteres nicht dabei. Und natürlich kannst du dann auch als Gladbach nicht so viele Ausfälle kompensieren. Die Frage ist nur, warum teilweise so lange Ausfälle da dabei sind. Das sind auch so ein so eine beständige Diskussion im Gladbacher Umfeld, sage ich mal, warum es zu diesen vielen und häufigen Muskelverletzungen auch kommt.
Und was sind die Ansprüche, die realistischen Ansprüche? Nicht das, was man kommuniziert, mit dem man jetzt aus dieser Saison herausgehen möchte. Also aktuell ist es Tabellenplatz 10, aber die Tabelle ist so zusammengeschoben noch, dass es jetzt nur ein Punkt auf den Tabellenplatz 7 ist, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Immerhin schon 5 aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Tabellenplatz 6. Ist es das internationale Geschäft ein Muss für Gladbach oder ein Kann?
Der Kader immer oder auch die Gehälter geplant wurden, scheint es immer noch Gott sei Dank ein Kann zu sein, mhm, und kein Muss. Es wurde aber vor dieser Saison offensiver kommuniziert, auch ungewohnterweise vom Verein, zu sagen, dass es international schon das Ziel ist, nicht einstellig. Von daher wird es interessant sein zu sehen, wie das am Ende bewertet werden wird. Also ich gehe davon aus, wenn du irgendwie noch auf 6 oder 7 kommst, natürlich die Anzeichen gerade nicht so sehr da sind, ist es durchaus alles in Ordnung. Da werden sich auch, ja, der größte Teil der Gladbacher Fans werden sich damit abholen lassen. Bei 8, 9 wird es sicherlich schon wieder schwieriger. Dann kann man vielleicht wieder auf diese Einstelligkeit zurückverweisen. Und natürlich stehen von den Möglichkeiten, vom Budget stehen viele Vereine da oben, die ebenbürtig oder ein bisschen höher sind von den Gehältern und vom Budget her. Aber eben auch nicht so weit weg sind und beziehungsweise auch nur ebenbürtig sind. Von daher kann man schon die Frage stellen, ob der Anspruch nicht sein müsste, in die Top 6 zu kommen. Ich sage es nochmal, es ist ja auch so formuliert worden. Und da sind sich auch Kritiker einig oder Leute, die vielleicht auch eher notorisch nörgeln am Gladbacher Spiel oder am Trainer oder wem auch immer. Der Kader an sich sollte es hergeben. Nur da sind vielleicht mittlerweile auch Zweifel angebracht, dass vielleicht viele Spieler etwas über Wert gesehen werden. Oder das ist wieder so eine Geschichte. Dann kommt man wieder auf den Trainer zurück, ist vielleicht die Summe der Einzelteile in Gladbach sogar noch weniger, als was die Einzelteile ergeben würden. Also es ist interessant, nicht nur im positiven Sinne leider momentan, aber ich glaube, eine Bestandsaufnahme auch des Kaders ist dringend vonnöten im Sommer. Und da sind die vielen Talente, die uns jetzt auch in diesem Jahr schon Freude gemacht haben, davon auszunehmen. Aber das muss durchaus adressiert werden, weil es halt auch schwieriger wird. Und das ist der Punkt, worauf du auch vielleicht auch hinaus wolltest. Wenn du die Saison auf Platz 9 oder 10 beendest, ist es natürlich auch schwieriger, im neuen Jahr gewisse Talente oder auch fertige Spieler zu holen. Weil einfach dann 2 Jahre lang nicht international aus der Champions League, aus den Champions League-Lagen kommt, ist schon natürlich ein Rückschlag. Mag intern vielleicht gar nicht so gesehen werden vom Verein oder nur bedingt, das weiß ich nicht, aber es ist natürlich, auf dem Spielermarkt wird es so gesehen werden. Und andere Vereine sind dann nach und nach vorbeigezogen oder gleichgezogen. Und das ist gerade in dieser engen Liga schwierig und wird es echt nicht einfacher machen, weil das ja auch gerade auch die Qualität war in Gladbach jahrelang über Eberl, die Perlen von vielleicht den Plätzen 10 bis 16 zu holen und die den nächsten Schritt in Gladbach gemacht haben. Stichpunkt, Max Kruse beispielsweise, ja. Das ist natürlich dann eine heiklere Situation, wenn du halt dich nicht vielleicht so einfach darauf berufen kannst, dass es ein Ausrutscher war in der Kommunikation mit neuen Spielern.
Wie ist denn, wenn ich mal ganz kurz zwischenfragen darf, für dein Befinden, die Akzeptanz von Hacking bei den Fans aktuell? Finde ich immer in solchen Geschichten irgendwie ganz spannend. Also sind die Fans irgendwie der Meinung, dass das der richtige Weg ist mit ihm? Oder gibt es da auch in Richtung Hacking schon Unruhe?
Ja, das würde ich schon so sehen, dass es da Unruhe gibt. Das ist natürlich, wenn man natürlich auch viel betrachtet, was, sag ich jetzt mal, soziale Medien angeht, um nur auf quantitativ auf Fan-Nummern zu kommen, ist es immer ein bisschen eine heikle Sache. Die da am lautesten schreien, werden auch am meisten gehört. Aber es ist schon so, dass durch die Bank Hacking nicht mit offensten Armen empfangen wurde. Ja, weil er vielleicht auch nicht so der. Ja, ich glaube, am Niederrhein ist auch seit Jahren immer der Trainertyp, der gut angekommen ist, war so ein bisschen der kauzige Typ. Das ist ja nicht nur ein Lucien Favre, das waren auch Vorgänger, die so ein bisschen was Spezielles mitbringen. Und da ist Hacking, ist er auch gekommen, ich glaube, ist auch geholt worden, weil er sehr ruhig und fast schon so unbeeindruckt auftritt, was so diese Sachen angehen. Das war vielleicht zu dem Zeitpunkt auch das Richtige. Nach und nach ist dieser Punkt der Spielidee und auch Sachen wie der Kader so ausgerichtet wurde, was natürlich auch nicht nur seine Entscheidung ist kritisch gesehen worden. Und mittlerweile natürlich werden jetzt die Stimmen immer lauter. Das sind aber auch natürlich die sofort sowieso schreien. Was macht der Trainer oder was macht Person X und Y, die Entscheidung trägt im Verein. Von daher wird es jetzt nicht einfacher. Aber es für mich gibt es keine Anzeichen, auf den Verein zu gucken und zu sagen, wenn Dieter Hacking morgen gehen müsste, dann würde sich vieles verbessern. Also es liegt im Moment strukturell auch im Kader und in der Mannschaft so, dass das, was wir sehen, das Resultat aus allerlei kleinen Problemchen sind, die sich dann zu einem größeren Problem summieren am Ende. Also Kritik am Trainer ist da, aber das ist natürlich, da die Mannschaft auch an sich eigentlich auch einen intakten Eindruck macht, glaube ich nicht, dass das von Entscheidungsträgern wirklich seriös oder wirklich als ernst zu nehmen eingestuft wird. Und ich glaube, der Verein ist da recht ruhig noch in dieser Phase aktuell. Das belegen alle Aussagen und das ist auch das, was man so liest und hört, was so die Entscheidung pro oder gegen Hacking, also es ist noch keinerlei. Die Spieleraussagen, Ginter hat sich definitiv demonstrativ diese Woche vor den Trainer gestellt, hatte vorher auch wieder lustige Aussagen gemacht, die irgendwie sagte, es ist auch ein Problem der Taktik und vielleicht auch der Physis. Bisschen komische Aussagen, das war dann nicht ganz klar, in welchem Zusammenhang er das genau sagte. Es ist alles im Moment ein bisschen schwer zu lesen, aber es ist klar, dass Hacking da nicht den leichtesten Stand hatte und hat. Okay. Ob das jetzt dramatisch schlechter geworden ist, weiß ich nicht. Da, wie gesagt, die laut schreien haben immer schon laut geschrien.
Andererseits hast du aber auch immer wieder diese Spiele drin. Also du hast den Punkt Physis jetzt gerade indirekt angesprochen mit Ginter. Das hatte man auch so in manchen Phasen der Saison, dass man das Gefühl hatte, Gladbach war platt. Irgendwie so ab Minute 75. Und dann hast du auch immer wieder Spiele mit drin oder Halbzeiten, die sehr, sehr passiv sind und wo man sich denkt, Mensch, meine Güte, jetzt spielt doch bitte mal. Also gerade zum Beispiel dieses Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, die erste Halbzeit, das war fürchterlich. Und dann vor allem im Kontrast zur zweiten Halbzeit, die dann wesentlich besser war. Und davon gab es einige Spiele in dieser Saison. Und interessanterweise ist das ein Muster, was man bei Hacking in seiner Endphase bei Wolfsburg auch gesehen hat, dass es immer wieder Phasen gab und dass er es aber nie nachhaltig geschafft hat, der Mannschaft zu einer Haltung zu verhelfen, weder durch spielerische Mittel, mit denen man sich eben aus bestimmten Drucksituationen befreien kann, noch eben über all die Sachen, die man machen kann. Spieler in die Pflicht nehmen, sie emotional anzünden in der Kabinenansprache, er hat dann rotiert, er hat sie dann öffentlich kritisiert, er hat Bastos damals zum Beispiel dann, also bei Wolfsburg konnte man sehen, wie Hacking eins nach dem anderen so jedes, als hätte man Anstoß 3 gespielt und so jede verschiedene Einstellungsmöglichkeit, die man da hat, mal so ausprobiert hätte. Soweit ja, ist es jetzt bei Gladbach noch nicht, aber kannst du denn erklären, woher das kommt? Oder ist es vielleicht auch schon wieder falsch, dass jemand wie ich da gleich wieder mit Hacking in diese Argumentation reingehen will?
Falsch nicht. Also es wurde jetzt auch viel diskutiert, was in Stuttgart passiert ist, weil in Stuttgart hat er in Hauruck-Manier in der letzten halben Stunde Trimmic und Bobadilla eingewechselt, was vorher nie geschehen war. Hat er sogar auf Wechsel verzichtet. Und dann standen sich mehrere Stürmer zentral auf den Füßen und hat beispielsweise Zakaria rausgebracht, der eigentlich das Spiel dann gerade in Stuttgart gut ankurbelte. Und Gladbach fing gerade an, gefährlich zu werden. Wir sind mit wenig zufrieden. Das sind so Sachen. Und jetzt diese Bobadilla-Maßnahme, die natürlich letzten Endes meiner Meinung nach geklappt hat, sind so Maßnahmen, die bislang nicht passiert sind in den letzten 12 Monaten. Also das weiß nicht, ob das dann auch schon in Richtung Aktionismus geht. Ich muss jetzt was machen, um was machen zu müssen. Das ist momentan ja schwierig einzuschätzen. Für mich war es eine Reaktion der Mannschaft auf die letzten Wochen, aber das kann jetzt genauso gut wieder ausbleiben im nächsten Spiel gegen Hannover. Das ist dieses, ich glaube, das ist dann eine problematische Beziehung mit ein unaufgeregter Trainer mit einer Mannschaft, die auch immer sehr unaufgeregt wirkt. Das ist ein Führungsspieler, so ein Leader zu haben oder ne, so ein, ach, diese Boatengs dieser Welt, das ist auch nicht so meins, weil ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen plakativ zu sagen, du hast diesen einen Grätscher in der Mannschaft oder einer, der einen raushaut, wie auch immer. Das Problem in Gladbach ist kaderstrukturell in dem Sinne meiner Meinung nach da, dass du viel erfahrene Spieler hast, die doch zu sehr ja dann in so Spielen mit sich selbst beschäftigt sind. Und das ist definitiv so. Also ich glaube nicht, dass es nur leise Spieler sind, aber die Mischung ist im Moment so ein bisschen weniger als das, was es sein sollte. Die Talente sind ja da und Cuisance, der macht Spaß, wenn er draufkommt. Wir haben jetzt einen Oxford da drin. Das ist nicht zu vergessen, natürlich Zakaria auch noch blutjung. Nur so ein bisschen die arrivierteren Spieler, die auch ne, 150, 100 Bundesliga-Einsätze haben, da musst du sagen, die müssen vielleicht mal konstanter mehr bringen. Und damit meine ich durchaus Leistungen wie heute, wo halt auch wirklich den Dortmundern oft nicht viel zweite Bälle geschenkt wurden. Es war nicht so, dass sie überrannt wurden, Dortmund, aber es fiel doch auf, dass Gladbach durchaus gefährlich sein wollte und gefährlich war und auch durchaus präsent war. Und das ist in vielen Spielen, wie du hast jetzt Beispiele genannt, Frankfurt etc., das ist echt viel ausgeblieben. In Freiburg war das so, letzte Saison in Wolfsburg, das Spiel verlieren wir 3-0, das war nach einer halben Stunde gegessen, dann fiel die Mannschaft an, gut zu spielen. Guten Fußball kann sie immer spielen, wenn sie einen ordentlichen Tag hat, aber da war das Spiel schon, stand schon 0-2 und es gibt viele solche Beispiele, wo du denkst, ja, warum nicht von Anfang an oder warum jetzt wieder nicht wie in der Vorwoche? Und natürlich hast du auch Extrembeispiele. Wir haben 5-1 in der Hinrunde gegen Leverkusen verloren. Da steht es 1-0 zur Halbzeit, es muss 3-0 stehen. Hazard vergibt einen Ball aus 4 Metern, schießt Leno an auf die Brust, dann hätte es 2-0 nach 20 Minuten gestanden und am Ende verlierst du das Spiel 5-1. Das ist dann vielleicht so die zwei verschiedenen Halbzeiten par excellence, also demonstrativer kann man das nicht machen. Mittlerweile ist es so ein bisschen vermischter. Es ist nicht so, dass es halbe Stunde richtig gut ist und dann schlecht wird. Es ist eine problematische Mischung aus teilweise auch leichten Fehlern, auch in der Defensive. Das ist das, was Mara in Mainz angesprochen hatte. Das haben wir sicherlich auch. Aussetzer, das führte zur beispielsweise Niederlage in Köln, dass du auf einmal aufhörst zu verteidigen nach einer Flanke oder nach einem Freistoß. Ja, und das sind halt diese Prozentpunkte, die dann überall fehlen. Und letzten Endes ist es aber auch der Torabschluss. Also die Torchancenverwertung war 20%. Schlechtester Wert der Liga vor dem Dortmund-Spiel und ich glaube, mit 28 Torschüssen hat sich das nicht verbessert.
Will ich auch nicht von ausgehen.
Nee, so dass es definitiv daran im Moment hapert. Und das ist schon verrückt mit den gleichen Spielern, die, wenn man jetzt einen Raphael wieder mit ins Boot nimmt, den gleichen Spielern, die jahrelang zweistellig in der Liga getroffen haben oder immer sehr gefährlich waren. Weil auch ein Patrick Herrmann Saisons hatte, in denen er echt viele Tore gemacht hat. Das ist natürlich dann mit dem Stindl, mit dem Raphael und mit dem Hazard schon ein bisschen ulkig, dass du auf so wenig Tore kommst.
Und ulkig ist dann der Euphemismus dafür so ein bisschen. Ja, ein bisschen ist Gladbach aber jetzt schon seit längerem so eine Mannschaft. Can they do it on a rainy Tuesday in Stoke? Das dürfte dir sehr bekannt sein. In Großbritannien lebender. Das ist so genau die Sache. An einem guten sonnigen Tag, da klappen viele schöne Dinge, aber an so einem hässlichen Mittwochabend bei schlechten Temperaturen, da geht's manchmal schief. Und ja. Ihr habt gerade mehr Mittwochabende als der Kalender Mittwoch aufweist. Ja.
Oh Gott, jetzt wird es aber langsam spät.
Ja, es wird wirklich spät. Dann sag uns noch kurz abschließend, Manuel, was ist dein Gefühl? Anders wirst du jetzt, glaube ich, nicht argumentieren können, wo Gladbach in dieser Saison landet. Denn wir hatten schon Peter Ahrens in der Hinrunde mal hier, der gesagt hat, typische Platz-5-Mannschaft. Und niemand wollte ihm widersprechen. Zu Platz 5 sind es jetzt gerade 6 Punkte.
Ich sehe keine Anzeichen, dass Gladbach in die Top 6 einlaufen wird aktuell. Also Platz 7 würde ich mich schon Stand heute sehr freuen, weil es doch hoffentlich über Umwege noch irgendwie in Richtung Europa dafür reichen wird. Das wäre wirklich schön. Ich wünsche mir eigentlich, das klingt fast schon sehr bescheiden, ich wünsche mir jetzt bis zum Saisonende irgendwie eine klare Idee, wo es mit den vorhandenen Spielern hingehen soll. Dass Leistung wie gegen Dortmund jetzt, trotz des 0-1, ich glaube, wenn du die wiederholst, auch gegen andere Mannschaften, dann wird Gladbach auch wieder die Tore holen und die Punkte. Das wird nicht das Problem sein. Nur es muss jetzt auch bald geschehen. Und ich glaube, letzten Endes muss dann nochmal vielleicht so ein Umbruch geschehen. Also am Ende der Saison Platz 7 ist für mich Stand heute das Optimum.
Okay. Borussia Dortmund hat zum ersten Mal mit Schürrle, Reus und Götze seit Äonen, fast schon Dekaden, gespielt. Und aber auch erstaunlich fand ich, Mara, wie defensiv inzwischen der BVB auch häufig nach Führungen spielt. Es funktioniert alles wunderbar, also es ist Kritik auf hohem Niveau. Auf der anderen Seite hätte Gladbach eine seiner vielen Chancen verwertet, dann wäre man nicht mit dem Sieg rausgegangen. Es ist, ja, ich hoffe, dass das noch eine Übergangsphase ist beim BVB gerade.
Wäre es jetzt zu einfach und zu ketzerisch, wenn ich dich frage, was du unter Stöger sonst erwartet hast?
Jein, nee, eigentlich nicht.
Also ist nicht böse gemeint. Ich finde, der Stöger ist ein cooler Typ und es freut mich für ihn, dass er irgendwie so unverhofft direkt wieder einen Job bekommen hat, also den sicherlich auch der eine oder andere Trainer genommen hätte. Aber dass das in erster Linie mal der Plan sein würde, überrascht mich jetzt irgendwie nicht so wirklich.
Ja, man hätte halt gehofft, wenn er diese offensiven Skalpelle zur Hand hat, dass dann ein bisschen mehr Finesse irgendwie in der Offensive zu sehen wäre. Aber es beruht immer noch sehr viel auf Einzelaktionen. Da kann man dann aber auch Spieler loben. Also wie Marco Reus aus seiner x-ten Verletzung zurückgekommen ist, das würde man sich bei vielen Spielern wünschen, die verletzt sind, dass die so zurückkommen. Also es ist ja unglaublich, als hätte er schon 10 Spiele hinter sich und alles wäre wunderbar gelaufen. So wichtig fürs Spiel. Götze wird auch immer stärker. Schürrle ist zum ersten Mal stark seit Ewigkeiten. Also eigentlich funktioniert auch schon viel, aber es hat halt kein System. Das ist so ein bisschen das, was schade ist, weil das etwas war, was Borussia Dortmund seit der Ära Klopp ab den erfolgreicheren Klopp-Jahren, also ich würde sagen ab dem zweiten Jahr, ja, ich glaube so anderthalb Jahre hat es ungefähr gedauert, dass man so langsam eine Spielidee gesehen hat, dass so Leute wie Alex Frey und so weiter weg waren. Das sieht man jetzt gerade beim BVB nicht. Und dann ist auch ein Michy Batshuayi, der war in dem Spiel komplett abgemeldet, was man aber auch, kann auch ein großes Kompliment sein für Vestergaard und Ginter, die auch wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Aber es beruht noch sehr auf diesen einzelnen Momenten.
Aber du sagst ja gerade zu Recht, also ein Spieler wie Reus ist tatsächlich jetzt erst zurück. Ein Spieler wie Schürrle hat einfach einen gewissen Anlauf und vielleicht dann auch gewisse Mitspieler gebraucht, um halt eben wieder in den Tritt zu kommen oder kommt nach wie vor in den Tritt. Batshuayi ist jetzt auch ja ganz neu da. Die haben sich gerade erst irgendwie von der ganzen Aubameyang-Geschichte erholt. Also denen muss man vielleicht auch jetzt irgendwie zu immer noch Beginn der Rückrunde einfach auch noch ein bisschen Zeit geben, um in ihre systemischen Abläufe wieder reinzukommen. Für Reus freut es mich total, dass das irgendwie direkt so funktioniert hat. Und also ich glaube, es gibt irgendwie niemanden, der dem Mann irgendwie nicht die Daumen drückt, dass das mal zu einem Turnier schafft im Sommer tatsächlich.
Reus ist der SC Freiburg der Spieler.
Stimmt.
Ja, schon, oder? Wenn wir vorhin sagen, Freiburg ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Na, inzwischen hat er ja, glaube ich, einen. Aber es ist wirklich so. Also dem möchte niemand etwas Böses und jeder freut sich, wenn der einfach mal gesund bleiben kann.
Der hat aber auch dermaßen also die Scheiße am Fuß gehabt schon. Also es ist auch so, dein hier Kumpane Philipp Köster müsste versprechen, dass er Marco Reus und oder den BVB bitte vor der WM nicht mehr aufs Cover hebt, weil die hatten ja mal eine Zeit lang irgendwie so die Geschichte mit Gomez damals noch in Italien auf dem Cover verletzt, dann eben Reus verletzt vor der WM, nachdem er die Cover-Story war, und so zog sich das irgendwie also durch sehr prominente Verletzungen. Das heißt also, ich bitte darum, Marco Reus also frühestens im September oder im Oktober wieder mit einer Titelgeschichte irgendwie zu bringen. Jetzt bloß nicht kurz vor der WM noch die langen Leiden des Marco Reus, und dann fällt er nämlich direkt wieder aus, der arme Kerl.
Eben, mach doch mal ein Cover zur AfD. Und dann hoffen wir auf den Freundefluch. Oder irgendwie sowas. Das wär's doch. Gibt ja auch genügend Anlass. Grüße, solidarische Grüße an den SV Babelsberg.
Von uns allen von Herzen.
Ja. Holt euch das Nazis raus aus den Stadien T-Shirt. Es ist sehr bequem und es trägt sich sehr gut.
Kann ich bestätigen.
Sehr schön. Da sind wir schon zwei, Mara. Der BVB spielt jetzt dann in Bergamo und dann zu Hause gegen Augsburg. Und über ein Spiel müssen wir jetzt noch sprechen in dieser unfassbar langen Sendung, dafür, dass wir ein Spiel weniger haben in diesem Spieltag. Schalke 04 gegen TSG Hoffenheim, das Samstagabendspiel 2:1 für Schalke, und die Videoanalysten von Schalke gewinnen das Heimspiel gegen die TSG. Zumindest gehört ihnen ein Teil des Sieges, wie Torschütze Breel Embolo nach dem Spiel verraten hat. Nach einem Kopfballtreffer von Kehrer trifft Embolo erst einmal aus dem Abseits heraus und dann noch einmal nach Ballverlust Kevin Vogts. Und das war dann ein regulärer Treffer. Vorher war Baumann außerhalb des Strafraums im Spielaufbau eingebunden gewesen, hatte gegen anlaufende Schalker geholfen, die das auch ähnlich gemacht haben wie gegen Bayern, nämlich immer hoch angelaufen, das ganze Spiel über. Und dann gab es eben einen Querpass von Vogt und den konnte Embolo erobern. Und vorher, die Abseitssituation war auch schon ein Querpass Vogts. Also er macht das wohl häufiger und das hat man erkannt. Danach kam aber die TSG noch zu Chancen. Ein Ausgleich wäre drin gewesen. Und da möchte ich jetzt gleich mal den Finger in die Wunde legen, Manuel, und sagen, hat Schalke vor allem in der zweiten Halbzeit zu wenig offensiv gemacht?
Ja, letztendlich schon. Ich meine, natürlich ist es, ich glaube, das ist darauf einfach zurückzuführen, dass du in der ersten Halbzeit wirklich extrem viel angelaufen hast und einfach extrem viel gepresst hast und wirklich Hoffenheim dadurch ja eigentlich im Grunde schon auf die Verliererstraße geschickt hattest, oder er hätte es eigentlich das Spiel schon entscheiden können. Und ja gut, letzten Endes das 90 Minuten zu machen mit auch einer weiterhin wechselnden Besetzung, jetzt mit Embolo rechts etc., dann ist es schwer, das vielleicht 90 Minuten durchzuziehen. Und so ganz so schlecht sind die Hoffenheimer dann nicht, obwohl ja die natürlich auch einige Ersatzspieler bringen mussten oder beziehungsweise da umstellen mussten. Ich weiß nicht, ob Kramaric da ein bisschen tiefer, ob das so die wirkliche Lösung war oder vielleicht auch Quell der Probleme gerade der ersten Halbzeit oder der Anfangsphase. Hat mir nicht so, oder fand ich nicht so überzeugend. Ja, ansonsten, wie es auch dieses Spiel, wie das dann schon wieder so gekippt ist, dass die Mannschaft mit weniger Ballbesitz das verloren hat, mit weniger Ballbesitz das gewonnen hat, so rum.
36%.
Ist ja schon fast ulkig, weil Schalke das lange gut gemacht hat, wobei es natürlich auch nicht über extrem viel Ballbesitz gemacht haben früher, aber am Ende ist es dann noch mal ein bisschen hektisch geworden, natürlich auch aufgrund der 7 Minuten Nachspielzeit wirkt das dann natürlich alles noch etwas dramatischer. Also gerade das speziell habe ich noch in Erinnerung.
Genau, durch den verletzten Schiedsrichterassistenten, den wir vorhin schon angesprochen hatten.
Genau.
Ich finde aber, man hat insgesamt bei Schalke irgendwie das Gefühl, dass sich das mittlerweile alles so ganz gut fügt. Also vielleicht bin ich da auch noch so ein bisschen betriebsblind, weil ich halt das kenne, wenn Christian Heidel irgendwie seine Matchpläne entwirft. Aber der war ja dann später so auch lange und ausführlich am Mikrofon und hat sich beispielsweise, fand ich, sehr gut zu Embolo geäußert und so zu diesen großen Erwartungen, die von außen da irgendwie auf den Spieler projiziert wurden, und wie entspannt sie vermeintlich oder von ihm relativ glaubwürdig dargestellt, das bei Schalke alles gesehen haben. Und ich habe das Gefühl, dass also jetzt nach irgendwie mittlerweile anderthalb Jahren Christian Heidel und auch mit ja, mit diesem ihn da in Ruhe irgendwie werkeln lassen, auch nachdem es eben in der ersten Saison mit dem Trainer beispielsweise nicht funktioniert hat, jetzt mit einem Jahr Verzögerung so sich da einfach irgendwie das einstellt, worauf er im Prinzip von Anfang an mit dem Verein hingearbeitet hat. Ich finde, die machen, ich meine, wir reden hier von Schalke, einen sehr entspannten Eindruck zurzeit. Und ja, das ist ja also jetzt nichts, was man irgendwie in den letzten Jahren besonders das häufig über diesen Verein sagen konnte. Also die wirken wie eine Truppe, die sich insgesamt irgendwie wenig aus der Ruhe bringen lässt. Also weder der Trupp auf dem Platz noch irgendwie dann der erweiterte Trupp, Trainer und so weiter. Und das ist also eine positive Entwicklung meines Erachtens, die da stattgefunden hat.
Ja, und das, obwohl man durchaus auch Themen hätte, die für Aufregung sorgen könnten. Nabil Bentaleb nicht mal im Kader und das, obwohl Max Meyer nicht spielen konnte. An seiner Stadt hat dann Stambouli den Sechser gegeben und Heidel und Tedesco haben sich unter der Woche auch dazu geäußert und haben gesagt, naja, es liegt so ein bisschen darin, dass Bentaleb, wenn er mal nicht spielt, seine schlechte Laune so nach außen trägt, dass das allen, ich verkürze jetzt, einfach nur auf den Zeiger geht. Da habe ich mir auch gedacht, ich fand das interessant, zum einen, wie das angesprochen wurde. Ich fand auch bemerkenswert, dass vorher Bentaleb in der überregionalen Presse kein Thema war. Also mir fiel erst mit diesen Artikeln und diesen Aussagen wieder auf, ach ja, stimmt, da war ja noch jemand, warum spielt er eigentlich die ganze Zeit nicht? Ach, deswegen. Aber ich fand es auch interessant, wie offen das jetzt eben thematisiert wurde, sowohl von Heidel als auch von Tedesco, aber auch mit der, ohne auf den Spieler draufzuhauen. Sie haben ihn schon deutlich in die Pflicht genommen, aber ich fand, es war noch geprägt von einem Respekt gegenüber dem Spieler. Das ist, finde ich, ein sehr schöner Beleg für das, was du gerade gesagt hast.
Ist auch typisch Heidel, finde ich, dass man sowohl was den Zeitpunkt angeht, als auch was die inhaltliche Ausrichtung von so einer Meldung angeht, sich da eben also nicht die Hoheit nehmen lässt. Also das ist was ihn immer ausgemacht hat.
Deutungshoheit, sehr schön.
Ja.
Ja, und Hoffenheim, Manuel, was fangen wir mit der TSG an? Letzte Woche noch 4-2 in einem Spiel, über das Mara nicht sprechen möchte, gewonnen. Recht überzeugend mit einem starken Serge Gnabry, der jetzt diesmal nicht spielen konnte.
Ja, ich finde aber immer, Hoffenheim ist da immer noch auf so ein bisschen auf der Suche nach ihrem Flow des Vorjahres. So, ich fand, lange Zeit war es wirklich wahrscheinlich sogar mit die attraktivste Mannschaft, was das Mittelfeld überbrücken angeht. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten Wochen zumindest. Ich habe jetzt nicht alles von Hoffenheim gesehen. Da ist halt noch individuelle Qualität da, aber so, ja, ich glaube, zu einem gewissen Grad findet da gerade auch eine Neuausrichtung statt, wie da gespielt werden soll. Natürlich waren, das hatte ich vorhin gesagt, da waren natürlich einige Ausfälle, die kamen. Ich glaube, ich hatte noch mit Schrecken gelesen, dass Nordweit dadurch jetzt noch in den Kader wiederkommt, als alter Gladbacher, der es irgendwie 7-mal nicht in den Kader geschafft hatte, was eigentlich unfassbar ist, da sich doch Großes vorgenommen hatte. Mhm. Aber da sind so etliche Spieler, natürlich auch ein Schulz, der doch jetzt da gut eingebunden ist. Nico Schulz, der vorher bei uns war, der natürlich auch von vielen auch schmerzlich vermisst wurde, gerade weil immer nur Oskar Wendt die Alternative war in Gladbach auf links und jetzt ist er auch verletzt. Das wäre so als Gladbach-Ausblick hier. Es ist ein gewisser Spielerpool, aber im Gegensatz zum Vorjahr und vielleicht noch zum Anfang der Hinrunde frage ich mich, wie das genau aktuell laufen soll oder wie es genau geplant ist. Hoffenheim steht ja da relativ nah bei uns jetzt mittlerweile. Ich weiß nicht, also wie ich sagte, Kramaric hinter Uth und Salah spielen zu lassen, ich weiß nicht. Das sind so Sachen, wo ich vielleicht eine andere Mittelfeldorganisation erwarten würde bei Hoffenheim.
Ja, sie haben halt auch Demirbay verloren, das darfst du nicht vergessen.
Klar, das ist natürlich ein extremer Punkt, klar. Sicherlich, nicht von der Hand zu weisen. Ich warte und werde sehen, in welche Richtung. Ich habe, wie gesagt, von Hoffenheim dann auch vielleicht nicht genug gesehen, um zu sagen, wie genau die Ausrichtung jetzt sein wird die nächsten Wochen. Aber ja, ich habe den Eindruck, dass sie ein bisschen unter Wert spielen trotzdem. Also müssen eigentlich besser dastehen, weil mittlerweile die Spieler ja auch ein Amiri oder so für durchaus Qualität stehen. Müsste vielleicht ein bisschen mehr kommen.
Aber ohne jetzt irgendwie unnötig rumpsychologisieren zu wollen, ist nur mein Eindruck, oder seht ihr das auch so, dass Nagelsmann irgendwie so zunehmend angespannt und auch fast schon Richtung dünnhäutig irgendwie wirkt? Also ich habe den Eindruck, dass bei dem, weiß ich nicht, ob jetzt der Auslöser tatsächlich die Situation ist oder das ganze Gequatsche, was es um seine Person zuvor gab oder so, aber also der hat vorher auch immer deutlich mehr Ruhe ausgestrahlt als aktuell, ist zumindest mein Empfinden.
Ja, ich habe eine ähnliche Beobachtung gemacht. Ich gucke mir sehr gerne an, wie Trainer jubeln. Und da darf man dann zwar auch nicht
auf die...
Naja, bei manchen Trainern war das jetzt auch nie so angenehm. Jürgen Klopp. Aber...
Ey.
Ja.
Ja, erzähl mal weiter. Entschuldigung.
Da habe ich jetzt auch schon im Spiel gegen Mainz eine Verbissenheit bei ihm gesehen, die... Also das sah für mich... Das ist jetzt... Küchenpsychologie und Max redet jetzt einfach mal nur das, was er gesehen hat, und das kann auch überhaupt nichts bedeuten. Also dementsprechend bitte werten, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber in der letzten Saison war es eher noch, da hat man einen sehr, sehr ehrgeizigen Trainer gesehen, der entsprechend ehrgeizig gejubelt hat. Und es ist unglaublich verbissen in dieser Saison. Und es war schon bei allen Toren gegen Mainz so. Es war auch beim Anschlusstreffer gegen Hoffenheim so. Der steht unter einer unglaublichen Spannung, und für mich ist das auch nicht mehr nur Ehrgeiz, sondern eben auch eine Verspannung.
Ist auch mein Eindruck, ja, lustig.
Weil es nicht so läuft. Und dann kommt jetzt in dem Fall noch mit dazu, Nagelsmann hat sich darüber beschwert, dass der Schiedsrichter ihn beleidigt hätte. Ich glaube, Lutscher soll wohl, der Schiedsrichterassistent, ich glaube, Lutscher soll das Wort gewesen sein, aber um das zu erfahren, hätte ich auf einen Springer-Link klicken müssen, und das ist leider nicht drin, so weit gehe ich nicht. Irgendwo hat alles seine Grenzen.
Aber vielleicht war das auch ein Missverständnis, weil ja die Mainzer dem Dennis Aitken Bonbons mitgebracht hatten. Vielleicht wollte der Schiedsrichter gerne von Nagelsmann einen Lutscher.
Ja, oder er hat gedacht, sie erinnern mich an Thorsten Frings. Ich weiß auch nicht, wie ich das, also, na gut. Aber es ist halt dann auch die Frage, äußert man sich dann dazu öffentlich oder lässt man es? Es ist völlig okay, dass er öffentlich dazu was sagt, und er hat ja gesagt, nur, ja, fragen Sie den Schiedsrichter oder den Schiedsrichterassistenten, ich sage dazu nichts. Und dadurch, dass er dazu nichts gesagt hat, hat er aber natürlich sehr viel dazu gesagt. Es ist... Aber vielleicht ist das auch, vielleicht gerät man da auch leicht in die Falle, dass man alles dann negativ auslegt, was man in der Vorsaison vielleicht nur so, ach ja, dieser junge Nagelsmann mit seiner Nagelsmann-Tabelle, wie er unsere Herzen höher hüpfen lässt. Also ja, vielleicht legen wir da auch Dinge auf eine Goldwaage, die uns im letzten Jahr total egal gewesen wären. Also damit meine ich jetzt mich, da habe ich jetzt ein Wir gesagt, aber ich meine mich.
Und wenn ich Wir sage, meine ich mich.
Alles das ist der Klassiker. Wenn ganz gerne, da müsst ihr auch mal bei Sportjournalisten drauf aufpassen, die verwenden auch oft so ein generalisierendes Wir, wenn sie eigentlich Ich sagen wollen. Bestes Beispiel dafür, ein Sportschau-Kommentator, der Niklas Füllkrug, nach seinen 2 oder 3 Toren, die er gemacht hat in einem Spiel in der Rückrunde, gefragt hat, viele sprechen jetzt schon davon, ob sie auch jemand für die Nationalmannschaft wären. Was halten Sie davon? Und ich wette meinen Hintern darauf, dass niemand, wirklich niemand von der Nationalmannschaft gesprochen hat. Es war einfach nur, ich würde gerne wissen, wollen Sie in der Nationalmannschaft spielen?
Das war bestimmt nach dem Spiel gegen Mainz.
War das das? Ja, ja.
Ich glaube schon, stimmt, ja. Genau.
Aber das ist ganz häufig so, dass auch in der politischen Berichterstattung sieht man es immer. Viele in Berlin sprechen davon, oder in Berlin wird darüber gesprochen, und dann bedeutet es eigentlich, Journalist hat eine Meinung und will aber nicht sagen, dass es seine Meinung ist, sondern macht dann so ein generalisierendes Wir.
Das päpstliche Wir, ja.
Ja, genau. So, Habemus Spieltagem, würde ich sagen. Schalke spielt jetzt in Leverkusen, werden wir mal sehen, ob auf oder in, und Hoffenheim zu Hause gegen den SC Freiburg, und wir haben es geschafft, wir haben in einer sehr, sehr langen Sendung diesen verkürzten 23. Spieltag besprochen.
Wahnsinn.
Wie könnte ich anders, als euch ganz, ganz herzlich zu danken? Und zwar zum einen Mara Pfeiffer, die @Wortpiratin auf Twitter. Folgt ihr zahlreich, freut euch auf ihren erscheinenden Krimi, und hoffen wir alle, dass ihre Kolumnen in der Allgemeinen Zeitung nicht ähnlich kriminologisch werden müssen in dieser Saison. Das würde nämlich dann für einen entspannteren weiteren Saisonverlauf sprechen. Mara, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und außerdem herzlichen Dank an Manuel Breuer, den @Binger05 bei Twitter auch sehr zum Folgen empfohlen. Manuel schreibt auf halbangst.de und ist immer wieder zu hören im auch sehr empfehlenswerten Vollraut-Podcast, einem Borussia Mönchengladbach-Podcast. Gladbach übrigens der einzige Bundesliga-Verein, der einen eigenen Vereins-Podcast hat. Umso wichtiger, da die Fan-Variante zu hören. Manuel, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Ja, danke für die Einladung und ich entschuldige mich für den Kostic-Witz vor 3 Stunden.
Den hatten wir gerade vergessen.
Ja.
Wie soll aber Entschuldigungen haben ja eine gute Tradition. Ich erinnere da nur an, war es nicht Mafrei in der letzten Sendung? Ja.
Ja, machen wir diese Themen lieber nicht auf. Stattdessen sende ich Podcast-Grüße an den Eintracht Frankfurt-Podcast. An alle Leute, die sagen, Mensch, ich hätte jetzt gerne was zu SGE gegen Raba gehört, hört den Eintracht Frankfurt-Podcast Dienstagabend im Livestream und danach auf einem Gerät eurer Wahl. Und den Rasenfunk gibt es dann nach dem 24. Bundesligaspieltag wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir dann 3 Stunden sprechen, 4 Stunden oder vielleicht auch 5 Stunden. Macht's gut, liebe Hörer. Bis dahin. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.